Hi, hier ist Anton Wochmanin und ich freue mich heute sehr, dass ich für einen meiner besten Freunde, für den Felix Fuchs, das Intro sprechen darf. Wir kennen uns eigentlich schon aus Jugendzeiten, also quasi aus der Schulzeit. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass Felix irgendwie mal zu uns ankam und meinte, dass er jetzt irgendwie eine Ausbildung macht und in die Gastro geht. Und wir haben ihn da alle für verrückt gehalten, bis sich dann aber auch sehr schnell herausgestellt hat, dass es eine verdammt gute Idee ist. Weil er einfach echt mega gut ist in dem, was er macht. Und wir haben im Endeffekt, glaube ich, sogar angefangen, zusammen Wein zu trinken. Und das fing erstmal an mit irgendwelchen VDP-Weinen, die irgendwie im Supermarkt entdeckt haben. Und dann kam auch ganz schnell irgendwie Weine von der Arbeit von ihm irgendwie dazu, die wir irgendwie zusammen verköstigt haben. Und ja, während ich irgendwie immer vergessen habe, was ich getrunken habe, kann sich Felix einfach jeden verdammten Wein, den er irgendwie in seinem Leben getrunken hat, irgendwie komplett merken. Und das fand ich immer total beeindruckend. Und ja, dazu kommt halt irgendwie noch diese krasse Emotionalität und diese krasse Energie, die er irgendwie ausstrahlt und die er irgendwie auch einen Gast bringt, die ihn einfach echt zusammen mit seinem Wissen halt irgendwie echt zu einem verdammt guten seines Fachs macht. Und wir haben immer noch eine ganz schöne Tradition eigentlich, die sich so ein bisschen entwickelt hat, seitdem er am Toulouse ist. Und immer wenn ich vorbeikomme, versuche ich einen Wein mitzubringen, den der Felix noch nicht kennt. Und noch gelingt es mir, aber ich glaube, wenn es so weitergeht, habe ich da bald keine Chance mehr.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Wir reisen nach Berlin, wir reisen ins Speiselokal Toulouse-Lautrec und wir treffen dort Felix Fuchs. Und Felix Fuchs aus dem Toulouse-Lautrec ist so jemand, bei dem man nicht ganz sicher ist, ob er Wein empfiehlt oder heimlich Persönlichkeitsanalysen durchführt. Vermutlich beides, mit einem Glas in der Hand. Und auch wenn er noch keine 15 Stationen hinter sich hat, noch keine 18 Sommelierstellen, glänzt er mit einer Überzeugung, mit einer Souveränität, mit einer Leichtigkeit, mit einem Weinwissen, bei dem man glaubt, er wäre einer der alten Hasen. Es wirkt, als hätte er beschlossen, dass passt schon, keine Kategorie ist. Und das merkt man seinen Weinbegleitungen. Und er liebt Weinbegleitungen und kreiert die so präzise, dass der Teller vor dir fast eine Identitätskrise bekommt, weil er glaubt, ohne diesen Wein nicht mehr leben zu können. Sein Stil ist dabei so angenehm unprätentiös. Er hat diese seltene Mischung aus, ich weiß genau, was ich tue und du musst dafür kein Diplom haben. Und am Ende sitzt man da, leicht beschwingt, sehr überzeugt und denkt sich, das war entweder großes Weinhandwerk oder subtile Manipulation. Wahrscheinlich beides. Und genau das macht ihn gefährlich gut. Und genau das hörst du jetzt gleich in den nächsten über 2 Stunden. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Partner, bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Conciovini Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkollekt dafür bedanken, dass sie uns seit über 2 Jahren zur Seite stehen und dieses Projekt ermöglichen. Denn dank ihnen ist er heute hier. Herzlich willkommen, lieber Felix Fuchs! Ich habe ja darum gebeten, dass du irgendwas zum Besten gibst, was Kompetenz ausstrahlt, und da hast du Weinbegleitung gesagt. Ich sag, mutige Entscheidung, da mal los. Warum Weinbegleitung?
Ich muss da mal eine Lanze für brechen, weil oftmals medienwirksam in der Weinszene kriegt man immer wieder gespiegelt, dass Weinbegleitung eher so ein Beiwerk ist, was man irgendwie so machen muss, weil es hat sich irgendwann mal etabliert, oder die ganzen alten Klischees noch, dass Leute das eh nur zur Resteverwertung nutzen. Dabei ist es eigentlich so eine schöne, spannende Thematik und man kann so fantastische Momente erschaffen oder eben Küchenstile und Gerichte noch einfach so sinnvoll erweitern, dass man da auch einfach mal, wie gesagt, positiv drüber berichten muss und dass es eben auch eine tolle Inspiration sein kann, das vielleicht nicht als komplettes Programm, aber immer mal wieder einbauen zu lassen.
Aber nimmst du Weinbegleitung, wenn du in ein Restaurant gehst? Also trinkst du selber Weinbegleitung oder?
Stimmungssache, eine absolute Stimmungssache.
Also es, wenn 99% der Kollegen sagen dann irgendwie, nee, ich trinke da meine Flasche, meine Ruhe und will nicht reden. Also von dem her brauche ich sowas nicht, sondern das ist eine Sache für Gäste. Aber du nimmst Weinbegleitung.
Es kommt ein bisschen da wirklich auf die Stimmung drauf an und auch an dem Ort, an dem man ist. Also es ist wirklich natürlich immer die Frage bei einer Weinbegleitung oder generell, wenn man sich da irgendwie noch weiter unterstützen oder was zeigen lässt, wie ist man an dem Abend drauf und wie viel Kapazität für Reize hat man auch. Weil natürlich, klar, du gerade wenn du vielleicht ein aufwendigeres Menü isst, hast du natürlich dann irgendwie 6, 7, 8, hast du nicht gesehen, Gänge, die schon mal neue Reize auf dich einprasseln lassen. Und wenn du dann noch bereit bist, ohne dass dir von dem Abend vielleicht dann ein paar Prozente verloren gehen, weil es einfach zu einem Überfluss wird. Also wenn man praktisch diese Offenheit dafür besitzt, kann das eine wunderbare Sache sein. Natürlich kann man, wenn man sich ein bisschen auskennt, auch schauen, ob vielleicht die Person, die diese Begleitung erschafft, sag ich mal, für eine Idee auf einem eigenen Niveau ist, dass das auch einen Mehrwert für einen hat oder man da nicht eben nur Sachen bekommt, sag ich mal, die man vielleicht irgendwie alle schon kennt. Aber ich finde auch immer noch, auch im Berufsalltag, dass wenn neue Gerichte erschaffen werden und man es hinbekommt, aus Wein und Speise so eine Kombination zu erschaffen, die nochmal, also sich nochmal so schön ergänzt. Das kannst du natürlich in einer Flaschenwein auch haben, aber nur zufällig. Du kannst natürlich schon schauen, dass du eine Flasche auswählst, die wahrscheinlich zu dem Küchenstil passt. Und wenn du Glück hast, dann hast du auch einmal diese Sensation von einem neuen Gericht und das passt gerade zufällig mit dem Wein, den du auch flaschenweise gerade trinkst. Aber kann auch sein, dass der einfach dann nur so eine Begleiterscheinung und dann eher für sich steht, was natürlich auch wahnsinnig viel Freude macht. Aber wirklich so dieser Moment, wenn es dann so richtig ineinander greift, den finde ich einfach nach wie vor immer noch magisch. Und wenn es da halt ein Umfeld gibt, das das erschaffen kann, freue ich mich da immer sehr drüber.
Und wenn du selber Wein trinkst, trinkst du Wein lieber zum Begleiten oder lieber um den Wein zu trinken und den Wein zu entdecken?
Kommt ganz auf den Weinstil an. Also ich finde, dass manche Weine so eigensinnig sind oder
zum Beispiel?
Naja, also beziehungsweise ich würde mal das beste Beispiel nehmen, sind, wenn wir jetzt zu ganz, ganz großen Weinen gehen. Da würde ich sagen, wenn man was dazu isst, wenn überhaupt nur ganz einfach. Echt? Oder lieber komplett für sich.
Ist das nicht so, dass man genau diesen großen Wein, wenn du jetzt nicht gerade 5, 6 Stunden Zeit hast, um dich da wirklich reinzunörden, damit zu beschäftigen, sondern wenn du irgendwie in einer Gesellschaft bist und möchtest diesen Wein ausziehen, ja, dass die Speise dir dabei hilft, den Wein zu entblättern und die Tiefe des Weines zu schauen, weil du halt verschiedene Elemente in diesem Wein einfach betonst, die du sonst wahrscheinlich nicht sehen würdest, außer vielleicht mit Zeit?
Also ich würde, du hast grundsätzlich recht, finde ich, ist ein valider Punkt. Für mein persönliches Empfinden habe ich immer gemerkt, die Male, wo ich, sag ich mal, große Küche und großen Wein zusammen hatte, hatte ich immer das Gefühl, dass ich mir von beidem mindestens 10% wegnehme. Mhm. Weil gerade, also zum Beispiel, also wenn du angenommen, die wenigen Male, wo ich vielleicht mal wo alleine essen war, da hat das vielleicht mal funktioniert. Aber wenn ich dann
weil
zum
die
Beispiel,
Ruhe hattest oder weil
genau, also weil wenn ich praktisch ein spannendes Umfeld habe, wie ein Restaurant mit dem Vibe, dann noch tolle Gesellschaft, auf die ich mich konzentrieren will, dann noch einen großen Wein, dann noch großes Essen, da geht bei allem was verloren. Also diese praktisch, vielleicht liegt es vielleicht dann an meiner da limitierten Aufmerksamkeitskapazität. Aber ich finde, dass Full Focus auf eine Sache, gerade wenn die dich wirklich komplett einnimmt, ist für mich der richtige Weg. Und dann einen ganz, ganz, ganz großen Wein, der kann dann vielleicht ganz einfache, unterstützende Küche haben. Aber das kann sich eben immer ein Stück weit wegnehmen. Also ich finde, wenn man ganz große Küche hat, ist im Optimalfall ein sehr guter Wein dazu. Und andersrum. Und umso extremer das eine, umso reduzierter das andere.
Also ich kann das mehr als nachvollziehen. Ich teile deine Überzeugung total. Bin auch der Überzeugung, für mich ist oftmals der Fall, dass ich, wenn ich wirklich ganz besondere und große Weine habe, dann möchte ich die lieber in Ruhe und alleine trinken, was mein Problem ist, weil ich die in der Aufmerksamkeit nicht teilen möchte. Also nicht den Wein nicht teilen möchte, ich bin da nicht geizig oder möchte nicht sagen, okay, jetzt habe ich den tollen Wein und ich möchte ihn nur alleine trinken. Aber wenn ich da nebenher reden muss und wenn ich mich da reinteilen muss, dann habe ich immer das Gefühl, dass der Wein in seiner Brillanz von mir gar nicht wahrgenommen werden kann. Und in seiner Entwicklung, in seiner Tiefe und seiner Komplexität. Und dann finde ich das manchmal schade, dass man eben dann zusammen zu 4, 5, 6 dann irgendwie tolle Flaschen aufmacht, die eigentlich gar nicht wahrnimmt, sondern dann nur den Wein konsumiert, dann irgendwas fühlt, irgendwas Besonderes von der Energie oder von dem Wein spürt, aber die Tiefe gar nicht wahrnimmt. Und also
bei 4, 5, 6 wäre ich auch bei dir dabei. Ich ganz großen Wein zu zweit oder zu dritt finde ich eigentlich optimal. Dass man noch Möglichkeit hat, sich darüber auszutauschen und viel zu diskutieren. Bei 4, 5, 6 Leuten, da hast du natürlich gerade, wenn der Wein sehr, sehr viel Aufmerksamkeit braucht, dann auch schon wieder, natürlich auch, wenn es eine 0,75er Flasche ist, von der Menge, eine Sache, die dann manchmal vielleicht zu kurz, dass der Wein dann ein bisschen zu kurz kommt, dass man den vielleicht über einen Zeitraum beobachten kann. Aber 2, 3 Leute finde ich eigentlich für mich persönlich perfekt. Aber dann ist eben auch alles andere, alle anderen Reize eher auszublenden. Also dann brauche ich dann eben, wie gesagt, einfaches Essen, keine Musik, am besten wirklich so einen, naja, der muss jetzt keinen sterilen weißen Raum haben, mit, aber so, ja, finde ich.
Zurück zur Weinbegleitung. Welche Weinbegleitung hat dich zuletzt begeistert oder total mitgenommen oder warst du von dem Kollegen total eingefangen? Weil interessanterweise hatte Raphael Reichert deine Weinbegleitung als einen der außergewöhnlichsten, also nicht nur in der Stadt dargestellt in seiner Folge, was ich total berührend fand. Wo warst du mal berührt? Also welcher Kollege hat dich total abgeholt?
Also erstmal lieben Dank an Raphael auf jeden Fall. Auch drei Jahre bei Tim Raue zusammengearbeitet und ich habe seine Weinbegleitung auch schon probiert und finde es auch absolut krass, was der gemacht hat.
Muss ich jetzt nicht sagen.
Nein, doch, muss ich. Nee, vor allem das Spannende war, was Raphael sich da auch getraut hat, wenn man mal den Shoutouten kann, war, weil vorher natürlich André Masjonga, also auch ganz wichtiger Lehrmeister für mir, dadurch bei Tim Raue, eher einen relativ sauberen, brillanten Weinstil etabliert hat und Raphael dann auch teilweise mit sehr naturalen, kontrastiven Dingen daran gegangen ist, die ich auch also spektakulär fand. Und das ist eigentlich schon ein ziemlich gutes Beispiel. Auch wie die, was Raphael zum Beispiel wahnsinnig gut macht, ist eben auch mit Sake zu arbeiten. Ich finde es auch spektakulär. Sake ist oftmals ein exzellentes Dessert-Pairing, weil man dann doch mit Anführungszeichen relativ trockenen Getränken Süßspeisen unfassbar gut begleiten kann. Also das finde ich ein ganz, ganz, ganz grandioses Beispiel.
Ja. Ist das eine trockene Sake oder haben die eine Restsüße dann in irgendeiner Form oder sind die aromatisiert?
Also, nö, gar nicht mehr aromatisiert. Also es sind Saken, die an sich offiziell wahrscheinlich gesetzlich trocken sind, aber von der Haptik oder einen Süßeempfinden, weil die auslösen können, die schon definitiv in etwas süße, ohne zuckersüß zu sein, in eine süße Richtung reingehen. Da hast du teilweise halt Beispiele, Kurschus, also gealterte Sachen, Flaschen oder Fassreife, die dann mit so, immer wenn du Nusselement hast, halt grandios funktionieren, ne? Und oder halt, was wir gerade machen, aktuell viele Sparkling-Sake, dann irgendwas mit wenig Alkohol, was dann eben zu zitrisch-laktischen Sachen wunderbar funktioniert, weil das eben dann viele Dinge hat, die sag ich mal, uns westlich geeichten Gaumen manchmal schwerfallen, wenn Sake weniger Säure hat als Wein, viel Alkohol hat, sehr Umami ist oder so japanisch perfekt ist, dass er fast schon steril wirkt. Das ist ein Sparkling-Sake halt spannend, weil es bei uns vielleicht eher noch eine Nähe zum Bier auslöst und uns vielleicht als westlich geeichten Gaumen ein bisschen vertrauter wirkt.
Ja, weil du dann auch eine Säure hast, also durch die Kohlensäure, sonst beim Sake ganz oft vermisst.
Richtig.
Aber welcher Kollege hat dann, jetzt Raphael war ja mehr oder weniger eine Steilvorlage von mir,
ja.
Die möchte ich dir auch nicht absprechen, aber gibt es irgendeine Weinbegleitung, wo du rausgegangen bist und gesagt hast, wow.
Ja, also wir waren letztes Jahr in Athen, da gibt es ein Ein-Sterne-Restaurant, das heißt Zoll. Das ganze Menü hat mich auch enorm abgeholt, absoluter Wahnsinn, auch wunderschönes Restaurant.
Küche, Ambient oder Wein?
Alles, herrlich da drin.
Dieses Gesamterlebnis, wow.
Das ist ein tolles Gesamterlebnis, weil das sind so auch so zwei Etagen. Das ist erstmal wie so ein langer Flur wie in einer Wohnung, wirkt total familiär. Ich meine, das ist ja auch ein Umfeld, in dem ich mich hier im Toulouse-Lautrec ganz wohl fühle. Und ganz, ganz, ganz liebes Team, fantastisches Menü von vorne bis hinten. Also ganz, 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 ganz stark und auch Preisqualität, echt der absolute Wahnsinn. Und da haben wir nicht die ganze Weinbegleitung, immer ein paar Elemente rausgenommen. Und in Richtung Dessert kam der Sommelier halt mit dem Rezina an.
Mhm.
Und das ist eine Sache, von der ich schon ein, zwei Mal deutlich vorgeschädigt war, weil wahrscheinlich die übliche mangelhafte Qualität, die man hier so rumgeflogen ist, probiert. Und manchmal wirst du ja auch so Aromen geprägt, die, wie zum Beispiel, wenn du einmal so eine ganz schlimme Hammel gegessen hast, dann kannst du das feinste Lammkarree nicht mehr genießen. Und so hatte ich gedacht, so wird's mir da eigentlich auch gehen. Und der hat mir dann zum Beispiel einen Rezina gezeigt, weil ich dachte, what the fuck? So, wie krass ist das denn? Diese Harzigkeit und dieses hellgrüne, trotzdem unglaublich dichte, säurebetonte Frische in Kombination mit der Süße.
Und war es der Wein, der dich da angefangen hat, oder war es die Kombination mit irgendeiner Speise?
Die Kombination mit den Speisen war auch ganz spannend, weil
was gab's denn dazu?
Naja, die Desserts waren relativ unterschiedlich. Also, das ging wirklich, das waren so wieder so 4-5 Elemente mit Prädessert, aber alles halt sehr fein und sehr leicht. Da gab's eben von einem Wassermelonen-Granité über Pâte-Fruit-Komponenten, über laktische Komponenten, und der hat ja gesagt, das ist übergreifend.
Und der Rezina passte zu all diesen grundverschiedenen.
Ja, okay. Und obwohl das Aroma natürlich trotzdem Rezina-mäßig in einer gewissen Form ein bisschen plakativ natürlich ist, weil er einfach so potent ist, auch wenn man so vorsichtig einsetzt, hatte das irgendwie zu allen Formen, die es im Dessert gab, eben, also wirklich von den schwereren, bisschen schokoladigen Komponenten bis über die zitrischen, bis über die laktischen Sachen, überall einen Ansatz. Und da war ich so, okay, krass.
Bist du dann grundsätzlich angezündet und sagst, jetzt sind nur noch Rezina auf dieser Erde und ich informiere mich da über alles? Oder war das für dich ein Einmalerlebnis und du sagst so dieses Übliche, sowas gibt's hier in Deutschland sowieso nicht, deswegen?
Nee, ich hab's nicht weiter gesucht,
ehrlich gesagt.
Nee. Aber es ist mir bei vielen Sachen schon so gegangen, die immer gezeigt wurden, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt bin ich angezündet, da will ich irgendwie mehr von probieren, das finde ich spektakulär. Bei einem Rezina ist immer eine Sache, die wo ich gesagt habe, ja, also ich habe hier so lange noch nichts Positives gesehen, aber ich habe jetzt auch nicht weiter genau danach gesucht, weil es auch eine Sache ist, die ich jetzt, glaube ich, auch außerhalb von einer Speisenkombination jetzt
so nicht trinken würde.
Ja, genau. Ja. Genau,
man braucht noch Ziele im Leben, ne? Irgendwann kommt der Rizina, kommt eine Rizina-Phase.
Du,
ab 50 darf man Rizina.
Ja,
aber bei so einer Weinbegleitung, wenn du da jetzt selber irgendwo im Restaurant bist, jetzt rein von dir ausgegangen, was ist für dich persönlich wichtiger, wie der Kollege gegenüber dem Wein präsentiert, wie er ihn erklärt, wie er ihn zelebriert oder der Wein als solches oder die Kombi mit der Speise? Also worauf achtest du und wann sagst du, es ist gelungen?
Auf jeden Fall die Kombination mit dem Essen. Also
das ist das Wichtigste dabei. Präsentation und Service ist scheißegal.
Für mich. Ja. Nur für mich. Also die Präsentation, der Service in einem normalen Umfeld ganz, ganz wichtig. Und die Leute freuen sich natürlich über Storytelling.
Nicht die Leute, sondern du selber. Leute ist nochmal ein anderes Thema, wenn du selber im Restaurant bist, wie du das machst, aber wie du es selber wahrnimmst, wenn du am Tisch sitzt und der Kollege kommt und.
Ja. Absolut, Kombination
Speise. Mit dem Essen.
Weil, wie vorhin schon gesagt, ich finde diesen Moment, wenn sich das in Perfektion zusammenbringt, immer noch absolut magisch. Und dann, wenn du mich jetzt fragen würdest, stell die Pulle vor die Nase, ich schenke mir von mir aus auch selber ein, wenn das mit dem Gang harmoniert, ist das für mich das Allerwichtigste.
Okay. Worauf achtest du da? Achtest du mehr auf die Aromatik oder auf die Haptik? Also ist es die
beides genau wichtig, gleich wichtig. Also natürlich bei der Haptik kann mehr schief gehen.
Ja.
Das ist deswegen, wenn ich Begleitung mache, dann muss auch immer erstmal die Basis von der Haptik stimmen, weil da halt Sachen können, die nicht nur den Gang ruinieren können, so richtig hart, sondern auch sogar noch die nächsten Gänge danach, wenn irgendwas richtig schief läuft.
Mhm. Ist in der Tat so. Ja. Also wenn die Zunge einmal ausgeklastert ist mit Süße oder mit Säure,
korrekt,
brauchst du danach nicht irgendwie noch irgendwas servieren oder zu viel Salzigkeit oder was auch immer, dann ist
genau
schwierig.
Absolut. Nee, und deswegen, ich finde, Haptik ist das Allerwichtigste und wenn du das darauf noch schaffst, auch die Aromatik natürlich auch noch, entweder eine Unterstützung oder dass sich das noch belebt oder ergänzt sinnvoll, dann ist perfekt.
Mhm.
Aber ich finde, Haptik ist immer mit der Abschluss das Allerwichtigste, ob es jetzt irgendwie, wie es immer gemacht wird, ob es jetzt kontrastiv, untermalend ist oder ob es das Ganze noch verlängert. Also ja, Haptik.
Und wenn du selber eine Weinbegleitung zusammenstellst,
ja,
da für dich Storytelling das Wichtigste oder der Wein als solches oder da auch die Kombination mit der Speise. Also wie wichtig ist der Koch hier im Restaurant für dich?
Natürlich mit
Abstand. Egal.
mit Abstand das Allerwichtigste. Also wir hatten früher, glaube ich, als ich angefangen habe, mal ganz laut die Diskussion, dass man die Küche angeboten hat, einen Gang, wenn es irgendwie mit dem Wein funktioniert, auch um ein paar Prozent anzupassen. Aber ich immer per se gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Also das, ich finde es ganz spektakulär, wenn ein Koch mal nach einem Wein Essen zubereitet. Das ist Wahnsinn. Da habe ich auch schon ein, zwei Erlebnisse, die wirklich toll waren. Und aber ich möchte dem Teller immer dienen. Das ist ganz wichtig. Und Storytelling hat auch einen wichtigen Aspekt, weil natürlich das sollte auch einen unterhaltenden Faktor ganz klar haben. Und viele Leute, wenn die eben einmal dieses sogenannte Rundum-Sorglos-Paket im Restaurant da bestellen, haben viele Menschen natürlich auch einfach Lust, noch was zu lernen, noch was zu erfahren. Da kommt es natürlich auf dem, was man wiedergespiegelt bekommt oder die Leute lesen, dass man weiß, wie viel Informationen sollte man die auch versorgen. Und manchmal hast du ja auch bei sehr Leuten, die schon sehr viel wissen, da hältst du dich einfach ganz kurz. Da ist dann jeder zweite Satz, ne? Na, aber wem sage ich das? Aber manche Leute sind auch extrem wissbegierig. Das ist dann immer ganz unterschiedlich. Aber eine gute Mischung aus Fakten und Storytelling ist, glaube ich, immer einfach für die Präsentation sehr, sehr entscheidend. Ansonsten Grundlage, Weinbegleitung finde ich immer, wenn du einen neuen Gang probierst, dann schaut man erstmal, was will ich damit machen? Also brauchst du einen Kontrast, brauchst du eine Unterstützung? Dann zweiter Schritt eben diese haptische, dass es haptisch umsetzbar ist. Darauf hinaus dann noch, wie du es aromatisch machst, also vielleicht, wenn der Wein haptisch klappt, aromatisch aber nicht, dass man dann eben einen Wein findet mit der gleichen Struktur, aber einer anderen, genau die Aromatik, die du brauchst. Und dann Punkt 4, manchmal noch mit am schwersten, die Abwechslung und den Ablauf und die Kalkulation natürlich, dass du möglichst wenig Doppelungen drin hast, dass du verschiedene Weinstile hast, weil manchmal denkst du ja schon, okay, das würde eigentlich 5-mal das gleiche passen, aber es ist ja trotzdem natürlich Länder, Regionen, Rebsorten, dass die Abwechslung reinkommt. Und Push and Pull ganz wichtig. Also das.
Was ist Push and Pull?
Nein, im Sinne von, dass du immer mal wieder fordernde, aber dann noch wieder sehr verständliche Sachen einbaust. Mhm. Weil ich habe gemerkt, am Anfang, als ich hier begonnen habe damals, da war viel noch ein bisschen sehr viel ungewöhnlich, sehr viel kontrastiv, sehr viel edgy. Und dann hat man das auch so ein bisschen Feedback bekommen und dann war ich irgendwann so ein bisschen trotzig und bin dann eher klassischer und sehr ruhiger geworden. Da kam auch wieder das Feedback, dass man so ein bisschen mehr Mut eigentlich sich wünscht. Und jetzt, glaube ich, über die Jahre ist da einfach eine gute Mischung, dass man Sachen zeigen kann, aber jetzt auch, wie gesagt, Thema Überreizung, nicht nur 7-8 Gänge, alles neu, alles ungewöhnlich, alles edgy, alles kontrastiv, alles ab vom Schuss, sondern dass man so eine Mischung hat. Also praktisch, dass es wieder diese Ausgleichsmomente gibt und dann wieder, um wieder Neugier zu schaffen.
Also einmal Jura, einmal Bordeaux, einmal Slowenien, einmal Burgund sozusagen. Dass du hin und her spielst und gewohnte Sachen auf der einen Seite und ungewohnte Sachen auf der anderen Seite dann irgendwo servierst und präsentierst.
Also damit fahren wir sehr gut, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, das
7 Weine habt ihr in einer normalen Weinbegleitung, oder?
Bei nee, 8 aktuell,
genau. 8, ah, okay. Ja, ja.
Genau.
Und alle 01? Oder habt ihr da irgendeine...
Meistens 01, genau, sowas wie dann natürlich Madeira, Portwein, Süßwein machen wir
5CL, ne?
5CL, genau, genau, da gibt es gleich einen riesen Humpen voll.
Ja.
Nee, da machen wir 5CL meistens.
Ja.
Wir haben es jetzt auch nicht explizit in der Karte ausgeschrieben, aber wenn die Leute auch eine halbe, also eine wirklich eine komplette 5CL-Begleitung haben, ist das grundsätzlich auch möglich. Aber was wir zum Beispiel aktuell halt viel machen, ist Alkohol und alkoholfrei halbe-halbe.
Das finde ich auch gut, ja. Weil irgendwie so nach, ich finde das manchmal schade, wenn man dann wirklich einigermaßen nüchtern in ein Restaurant reinkommt, also nüchtern von den Speisen, dann hast du die ersten gleich 3 Gläser drin und dann ist es schwer, noch den Rest zu verfolgen oder wahrzunehmen, wenn du einen stressigen Tag hattest. Deswegen finde ich dieses Halb und Halb ganz, ganz gut. Man kann die Weine in ihrer Intensität auch nochmal ganz anders wahrnehmen. Ist natürlich auch eine riesen Herausforderung für die alkoholfreien Sachen, dass die gegen die Weine bestehen müssen. Und manchmal ist das so das noch smartere, was man dann irgendwo auswählen muss, dass man da eine gewisse Lebendigkeit hat. Bei den Push and Pull, zielst du da auf Namen? Also möchtest du auch Namen mit präsentieren oder versuchst du bei den Weinbegleitungen mehr oder weniger die Underdogs zu servieren oder Sachen, die vielleicht gar nicht so präsent sind?
Eher Letzteres, weil wir hier auch eben an einem Ort sind, glaube ich, in Berlin, an dem eben Ungewöhnliches oder Neues sehr nachgefragt ist. Mhm. Im Austausch mal früher auch viel mit Menschen eben aus anderen Regionen gewesen, die haben gesagt so, da hätte man, würde man auf jeden Fall mehr auf mehr Widerstand stoßen. Aber ich habe hier mal eher das Gefühl gehabt, wenn du Namen einstreust in Begleitung, bis auf die paar Leute, die vielleicht ein paar so Blue-Chip-Sachen kennen, die freuen sich natürlich, aber größtenteils ist das nicht so von Interesse. Mhm. Also auch wenn du wirklich, manchmal denkst du dir schon so, ja, du schenkst eigentlich was sehr, sehr, sehr Krasses aus und auch einen großen Namen und hast da irgendwie mit Zähneknirschen das geschafft, per Mischkalkulation die Weinbegleitung einzubauen. Und dann die meisten Leute, die sagen, ja, gut, schöner Wein, fertig. Ja, also ist für uns bisher war besser gewesen, eher mit ungewöhnlichen, aufregenden Sachen daherzukommen. Die müssen jetzt nicht persönlich super edgy oder super krass sein, aber über die Zeit auch schon viel mit Sachen gearbeitet, die eher sehr nischig sind, ja.
Das ist Berlin, wa?
Kann man ja auch so nicht pauschalisieren.
Ich hätte gedacht, dass also hier muss alles irgendwie so ein bisschen eins drüber sein, damit es irgendwie auf der normalen Basis wahrgenommen wird.
Ich glaube, das kommt ganz drauf an, wo man ist. Also ja, natürlich gibt's das auch, dass die Leute schon so reizüberflutet sind, dass, genau was du gerade gesagt hast, dass man immer noch einen oben draufsetzen muss, um irgendwie eine Spannung zu erzeugen. Aber das kann man für ihn nicht pauschalisieren. Und da du ja hier fast in jedem Stadtteil gefühlt eine andere Stadt hast, ist es auch sehr unterschiedlich.
Aber habt ihr hier trotzdem diese Rosé und Aperol Spritz und Grauburgunder und Primitivo Trinker oder sind die hier alle fern von ab und trauen sich nicht
also wir haben
in die Stadt?
Also Grauburgunder.
Und hast du da ein Problem mit, also grundsätzlich
nö.
Oder?
Nö. Nee, also das ist, solange wir mit dem Produkt qualitativ leben können. Also sicherlich, ich nenne diese Weine immer Service-Weine, also Dinge, wo ich jetzt sagen würde, die hätte ich jetzt von mir aus nicht gelistet, aber die werden nachgefragt und ich finde die Qualität des jeweiligen Produkts absolut zufriedenstellend.
Mhm.
Und dann haben wir die Sachen auch gerne da, freue ich mich auch drüber, weil ich habe auch gemerkt, dass wenn diese Dinge nicht da sind, dann hast du manchmal halt das Problem, dass die Leute sich vom genau darauf eingeschossen haben. Das mag jetzt der ein oder andere ein bisschen engstirnig empfinden, mein Gott. Aber wenn du hast sehr, sehr viel Zeitaufwand, den Leuten eine akkurate Alternative zu bieten. Und dann diese Serviceweine, wenn die Leute genau wissen, was sie wollen. Du kannst mit dem Produkt leben, alle sind glücklich, auch finanziell. Dann verschafft dir einfach nur die Präsenz dieser Weine, die Möglichkeit, dir eben für andere Leute, die sehr, sehr interessiert sind, mehr Zeit zu nehmen.
Mhm.
Und deswegen würde ich nicht pauschal irgendwas ablehnen. Es muss aber natürlich qualitativ absolut bombenfest sein.
Versuchst du denn aber bei diesem Wein trotzdem ein gewisses Engagement an den Tag zu legen? Sprich, wenn jetzt jemand seinen Grauburgunder, ich bin absolut kein Grauburgunder-Bescher, also daher bitte nicht falsch verstehen, du willst gerade heute irgendwie so oder Aperol spritzen, ihr macht den anständig und du servierst ihn von mir aus, dann versuchst du dann trotzdem einen Service-Gedanken dahinter zu leben und die Geschichte mit, warum es eigentlich und warum es so populär wurde und was der Ursprung ist und warum ihr es so macht oder warum der Grauburgunder jetzt so anders ist als eben der aus der 2-Liter-Flasche oder aus der Beckenbox oder wie auch immer und da eine Story mit an die Hand zu geben, was den Leuten Mehrwert verschafft? Oder sagst du dann in der Tat, hier eure Wahl, euer Getränk, Prost?
Nein, absolut nicht. Nee, das muss den Leuten, also das muss trotzdem einfach eine, ich sag mal so, Storytelling im Sinne von, wenn die Leute das Kommunikationsangebot
das ist ja ohnehin gerne, immer. Ja. Also es gibt, dass man die nicht zutextet, ist ja klar. Also genau, schon, genau, du musst eine Bereitschaft, ein Interesse irgendwo spüren. Aber manchmal ist ja einfach so, dass man dann, wenn der einen klaren Wunsch hat, serviert und gut und fertig.
Also es gibt, du merkst halt bei vielen Leuten gerade, die eben genau diese angesprochenen Weine von dir bestellen, manchmal eben diesen Austausch nicht wünschen. Das merkst du, du kannst einfach sagen, hier, wir haben einen qualitativ akkuraten Grauburgunder, zum Beispiel aktuell haben wir das, was heißt das, sogar sehr, sehr gut, das 21 Schweigen von Jülk.
Der ist wirklich sehr gut.
Das ist mega, ja. Und das ist genau das, was wir wollen. Das ist qualitativ was, woran, wo wir auch sehr glücklich sind. Das ist auch was, wenn ich es jetzt eingeschenkt bekommen würde, hätte ich auch Freude dran. Aber das ist bei weitem entspricht das unserem Qualitätsanspruch. Aber die durchschnittliche Grauburgunder trinkende Person ist auch mehr als glücklich damit. Und wenn natürlich, du merkst, da ist ein bisschen Interesse oder die schauen dich an, dann kannst du natürlich ein bisschen was erzählen und sagen, ey, klar, Grauburgunder ist eine Rebsorte, ist die Rebsorte sozusagen, bei der alles in der Mitte ist, also alles ausgeglichen und deswegen manchmal ein bisschen austauschbar. Und hier haben wir halt ein Produkt gefunden, was, glaube ich, dem Bedürfnis entspricht, aber für uns genug Charakter, Qualität und Eigenständigkeit hat, dass wir uns da auch sehr drüber freuen. Dann erzähle ich da auch gerne natürlich drüber was. Mhm. Aber manchmal merkst du auch gerade bei diesen Weinen, dass gerade bei einem Abend wie hier, wo dann viele neue Sachen auf dich einprasseln, diese Vertrautheit im Glas, die du über diesen Wein hast. Und dafür muss ich sagen, bin ich ja Grauburgunder und Primitivo und solchen Sachen auf irgendeine Art auch dankbar, weil Wein ist für die Endverbraucher ein so einfach unübersichtliches Produkt. Du kannst ja von der Flasche manchmal gar nicht erkennen, als was dich dann vom Inhalt erwartet. Also, weil es so unter, selbst wenn das Gleiche draufsteht, kann der Wein ja völlig anders schmecken. Also von außen, wenn du nicht die ganzen Mini-Parameter beachten kannst. Und Grauburgunder und Primitivo zum Beispiel und ein, zwei andere Sachen haben ja so eine Gleichförmigkeit, dass ein Endverbraucher vielleicht an ein Regal treten kann und eine gewisse Erwartbarkeit hat. Und das ist dann auf eine Art schon wieder, finde ich, ganz, ganz gut für den Markt auch. Das ist, also natürlich, ja, es ist was wir alle zigtausendmal gesehen haben und dann natürlich eine gewisse Fatigue, also eine gewisse Müdigkeit und Übersättigung vielleicht stattgefunden hat, bei anderen Sachen ja auch. Aber für die Leute, die da einfach Beständigkeit oder eine Erwartbarkeit wünschen, ist das natürlich das gefundene Fressen.
So wie manche Filme gucken und wollen einfach nur die Love Story und wollen halt immer die gleichen Schauspieler sehen. Und
ja, oder eine Comfort-Serie, die man irgendwie zum, während ich sagen würde, also für mich ist meistens, außer der Wein ist spektakulär und so beeindruckend, ich finde es meistens in der geringen Kapazität und Lebenszeit, die ich habe, einen Wein zweimal zu trinken, eigentlich schon fast rückschrittlich für mich. Aber andere Leute, ja, das ist absolute Typfrage.
Geht mir dabei genauso.
Ja.
Wenn ihr ein Weinmenü habt oder wenn du das zusammenstellst, ist das dann steingemeißelt? Oder kann jemand sagen, ich hätte ganz gerne vier davon, drei Bordeaux noch dazu oder drei irgendwie Rieslinge aus dem Rheingau noch dazu? Oder magst du sowas nicht und sagst ganz einfach, ich jetzt zum Beispiel, weil wir Raphael vorhin gerade erwähnt haben, ja. Der sagt ganz einfach, ich mache mir Gedanken dazu und für mich ist das mein Angebot an den Gast und das serviere ich so durch. Und das ist keine bunte Klamottenkiste, sondern da kann jeder eben das nehmen oder nicht nehmen.
Wenn da jemand gesondert sagt, zum Beispiel, mit der Weinstilistik oder damit komme ich überhaupt nicht zurecht. Oder wenn jemand irgendwie sagt, warum auch immer, von Rotwein wird mir schlecht oder kriege ich Kopfschmerzen, sage ich natürlich, ey, klar, können wir gerne eine Alternative finden. Es ist kein Wünsch dir was, das nicht. Wir haben genug sonst offene Weine in der Karte, dass sich jeder sozusagen individuell ein bisschen was bestellen kann, auf was er oder sie oder Lust hat. Weil ich sage, hey, wir haben natürlich auch das zusammengestellt, es gibt einen Ablauf, wir haben das alles probiert und natürlich kann ich irgendwas machen, von dem ich glaube, das wird schon funktionieren, aber wenn dann jemand sozusagen was austauscht, sage ich immer dann, aber dann so scherzhaft, aber jetzt aber nicht uns drauf festnageln, wenn das jetzt nicht ganz so unglaublich mit dem Gericht harmoniert wie welche anderen Sachen.
Kannst ja auch nicht, weil du ja den anderen explizit dazu ausgesucht hast.
Korrekt.
Und
ja. Korrekt. Also ich würde es eher so sagen, jetzt nicht, dass jemand von sich aus sagen kann, das. Also klar, kann man sich aus der offenen Karte alles bestellen, wie man lustig ist. Aber wer sich immer auf die Weinbegleitung einlässt, darf gerne mitteilen, wenn es irgendwas gibt, was wirklich, also praktisch äquivalent zu Unverträglichkeiten in dem Menü. Beachten wir gerne. Aber ja.
Und wenn ich jetzt das Weinmenü bei dir nehme, bekomme ich am Schluss eine Auflistung davon? Wenn
du möchtest, gerne. Ja.
Okay, aber nicht automatisch.
Nö, nicht automatisch.
Weil das finde ich eigentlich super schade, dass sowas nicht automatisch mit ausgehandelt wird. Und wenn ich Weinbegleitung genommen habe, ich nehme es relativ selten. Und ich habe das dann manchmal nicht angefragt, weil, keine Ahnung, entweder habe ich es vergessen oder sonst irgendwas, bekomme ich auch nichts an die Hand. Das Menü bekomme ich aber das Weinmenü nicht. Mhm. Und meistens sind es ja dann doch edgy Sachen oder schräge Sachen oder Sachen, die man so nicht kennt. Und am nächsten Tag fragt man sich dann, Was war das eigentlich? Also das finde ich so eine Service-Sache, die ganz, ganz wenige bis gar nicht praktizieren. Das finde ich eigentlich schade, weil so ein Weinmenü kostet ja auch 90, 100, 120 Euro, teilweise 180 Euro. Und ein Stück Papier soll es damit auf den Weg geben? Oder bin ich da zu
absolut nicht. Ich finde das ganz wichtig. Der Punkt, warum wir das nicht unbedingt machen müssen, ist, wir machen das so, dass wir den Wein praktisch vorstellen. Und wir haben dann immer von dem Wein, den wir ausschenken, noch eine leere Flasche. Und die lassen wir, mehrere auch, und die lassen wir immer am Tisch stehen. Das ist ja schönerweise, wir sind hier noch im Restaurant, wo das natürlich wirkt. Wahrscheinlich in einer, wenn du jetzt so die klassische mit Tischtüchern, dann sieht das vielleicht nicht ganz natürlich aus, wenn du einfach so eine leere Pulle auf den Tisch knallst. Aber hier
kann derjenige sich ein Foto machen.
Genau, also ja. Ich habe das und also wenn dann jemand nachher fragt, also habe immer unten am PC zum Ausdrucken entweder alles vor oder wir schreiben es handschriftlich dazu, was auch manchmal ganz schön ist, wenn dafür die Zeit ist. Das ist natürlich dann immer am Ende vom Service manchmal ein bisschen schwierig, wenn hast du da Rechnungen, Jacken, letzten Petit-Four, Kaffee, zack, zack, zack. Das ist immer eine wuselige Phase. Mhm. Aber wenn es umsetzbar ist, machen wir es immer. Oder ich schicke es dir nachträglich per E-Mail zu, was immer auch überhaupt kein Problem ist, gerne. Dadurch, dass eben, also ich habe früher halt immer gemerkt, dass die Leute dann schnell ihr Handy rausholen, das abfotografieren, zum Dokumentieren. Und dann haben wir eben vor ein paar Jahren einfach angefangen, dann eben die leeren Flaschen auf dem Tisch stehen zu lassen.
Schöner Gedanke.
Ja. Hm. Und genau, das ist toll. Das wird so viel positiv gefeedbackt.
Ja, und wir auch visuell einprägen. Also wir sind ja als visuelle Menschen und dann.
Da können wir den Wein probieren, wenn der ihnen irgendwie gefällt, dann fotografieren sich das ab. Und deswegen, weil du da bei uns diese Dokumentationsmöglichkeiten hast nebenbei, machen wir es jetzt nicht per se. Weil es eben manchmal in der Phase passiert, wenn wir es jedes Mal machen würden und wenn dann, sag ich mal, die noch unterschiedliche Gänge bestellt. Du kannst natürlich was von vorher ausdrucken, wenn das Menü fix steht, aber manchmal tauschen die dann Gänge und dann musst du es noch individuell machen. Und das ist halt gerade am Ende des Services nochmal eine Phase, wo es wirklich, also das ist mit die wuseligste Phase des Abends, in der dann meistens sowas kommt.
Logisch, ja.
Und dementsprechend machen wir das dann eben auf Nachfrage oder nachträglich zur Not
noch. Macht ihr sonst irgendwas interaktiv oder digital? Also weil es ist ja so eine Sache, die in der heutigen Zeit allgegenwärtig ist, aber dann Gastronomie total untergeordnet. Also es gibt ja kaum irgendeinen digitalen Einfluss, den man in der Gastronomie oder in der Restauration hat. Habt ihr irgendwas?
Nee, haben wir nicht auf jeden Fall. Also das.
Findest du sowas grundsätzlich cool? Also findest du digitale Weinkarten cool? Oder würdest du sowas ganz gerne oder öfters sehen? Oder wünschst du dir sowas von Händlerseite, dass du da ein interaktives 3D-Männchen vorbeitappeln siehst, der dir irgendeine Weinempfehlung macht oder. Also denkst du, wir sollten da was machen oder findest du Gastronomie ist Mensch und es sollte bitte rein analog bleiben?
Ich finde, in unserem, also es kommt ganz auf den Bereich an. Also es gibt natürlich manchmal, also.
Bei euch hier in der Bude.
Bei uns, nee, da hier nicht. Weil ich finde, du hast, ist es. Wird hier nicht so diese klassische, ne, mach Sachen, die dich davon abhalten, auf dem Bildschirm drauf zu gucken. Also nicht nur diese Vorstellung, aber im Sinne von, dass man immer das Gefühl hat, dass eine Bildschirminteraktion dich wieder mehr aus dem Raum oder aus der Atmosphäre rausholt. Also ganz oft, so geht's mir auf jeden Fall, und so empfinden wir viele im Team halt auch, dass ja praktisch immer, merkt man ja auch, wenn man mit interagiert und dann ist die Person zwar physisch anwesend, aber eigentlich gar nicht da. Und umso mehr eine Person eben angehalten wird, dann auch sozusagen auf einen Bildschirm zu schauen, umso mehr kommt sie wieder aus dem Raum raus. Und ist natürlich nur eine Typfrage, aber auch wenn dann Leute sozusagen den Bildschirm weglegen, heißt ja nicht, dass sie dann wieder sofort in dem Vibe oder in dem Umfeld drin sind, sondern braucht ja wieder praktisch wieder, je nach Typ, Zeit, um wieder da anzukommen.
Wozu du aber mehr oder weniger animierst, wenn du dazu animierst, dass sie Flaschen fotografieren. Weil das Handy ja dann automatisch wieder in die Hand nehmen und dann checken sie vielleicht gleich noch eine WhatsApp dabei und dann sind sie wieder in dem Game drin.
Das ist richtig. Nee, klar, die Dokumentation, aber da kenne ich aber bei vielen Leuten, dass die praktisch einmal kurz Handy raus, abknipsen, weg. Das ist für mich noch was anderes, als wenn du jetzt zum Beispiel, also ein gutes Beispiel war, leider gerade den Namen vergessen, aber jemand, der auch schon mal essen war, hat diesen Wein von der Mosel mit so einem interaktiven Etikett vorbeigebracht, was eigentlich eine geile Idee für Endverbraucher. Also wirklich, da ist dann per QR-Code, da wird der Weinberg, haben die Drohnen-Shots gemacht und der Herstellungsprozess und der Winzer äußert sich und das ist unglaublich aufwendig, aber so cool, finde ich, aber dann nicht im Restaurant, weil die Videos sind dann anderthalb Minuten lang und dann will ich doch nicht, dass hier jetzt einer sitzt und deinen QR-Code abscannt und sich dann anderthalb Minuten hier ein Video anschaut. Das ist ein extremes Beispiel, sage ich jetzt mal, ne? Aber dafür sind wir ja da. Aber sag ich mal, wenn du jetzt sagst, du machst das zu Hause auf und trinkst da zwei die Pulle Wein und dann stellst du dir noch mal das Ding hin und dann schaust du dir dein Weinberg an und das ist schon cool.
trinkt mehr Franciacorta. Und das ist eigentlich mehr als eine Bitte, das ist ein Appell. Warum? Weil die Franciacorta es geschafft hat, die Champagne zu besiegen, ohne sie zu kopieren. Und maßgeblich verantwortlich dafür sind drei Menschen. In der ersten Geschichte Guido Bellucci, ein Landbesitzer in der Lombardei, und Franco Ciliani, ein junger Önologe. Und die Geschichte ist so einfach wie genial. Ciliani überzeugte Bellucci, Schaumweine in Flaschen zu vergären. Damals ein absolut gewagter Vorschlag, der zum ersten Franciacorta 1961 führte. In einem Gebiet, das seit Jahrhunderten stille Weine machte. In einem Land, das für Prosecco bekannt war. Diesem fröhlichen, unkomplizierten Schamatsprudler, der in Tank statt in Flaschen fermentiert. Sie wollten beweisen, dass Italien auch kann, was Frankreich kann. Nur eben italienischer. Und seit dem 1. August 2003 ist Franciacorta der einzige italienische Wein, der nicht verpflichtet ist, seine DOCG-Appellation auf dem Etikett zu deklarieren. In der gleichen Weise, wie Champagner erlaubt ist, seine AOC vom Etikett auszuschließen. Das ist ein Statement. Das ist die italienische Art zu sagen, wir sind keine Kopie, wir sind eine Alternative, und zwar eine verdammt gute. Franciacorta ist ein Schaumwein aus Chardonnay und Pinot Noir. Teilweise mit einem begrenzten Anteil an Weißburgunder, also Pinot Blanc. Der sehr im Bild von Champagner gemacht wird, als hochwertiger Schaumwein hergestellt in Méthode Champenoise. Aber, und das ist das große Aber, die Alterungsanforderungen für Franciacorta sind generell länger als für einen Champagner. Franciacorta hat ein Minimum von 18 Monate Hefelagerung, Champagner von mindestens 12, Cava 9 Monate und das nur für Non-Vintage-Weine. Je länger die zweite Vergärung, desto besser, eleganter und weicher sind die Bläschen im Wein. Das heißt, Italien hat nicht einfach abgeschaut. Italien hat Champagner studiert, verstanden und dann gesagt, okay, das machen wir länger, geduldiger, italienischer. Und um die Besonderheit eines Franciacorta darzustellen, brauchen wir ein Anschauungsobjekt, ein Probanden, ein Referenzprodukt, und kaum etwas eignet sich da besser als der Alma Assemblage Nummer 1 A002 aus dem Hause Bella Vista. Um diesen Schaumwein zu verstehen, sollte man das Haus kennen. Und verantwortlich für dieses Haus zeichnet sich Vittorio Moretti, der aus einem Hobby ein Imperium baute, als er beschloss, sich der Welt des Weines zu widmen. Bella Vista, frei übersetzt die schöne Aussicht, benannt nach seiner prächtigen Position, die den Lago di Seo und die gesamte Po-Ebene bis zu den Ausläufern der Alpen überblickt. Im ersten Jahr wurden nur stille Weine produziert. Im folgenden Jahr ein paar Flaschen Schaumwein nach traditioneller Methode zum Trinken mit Freunden, während die Produktion im dritten Jahr ernsthaft begann und sich von ein paar Flaschen mit Freunden zu einer Produktion von 1,5 Millionen Flaschen pro Jahr entwickelte. Das ist nicht Expansion, das ist Explosion. Und alles aber wohl überlegt und nachhaltig. 1981 traf Vittorio Moretti den Önologen Mattia Vezzola, der im selben Jahr ins Unternehmen eintrat. Seine Rolle erwies sich als entscheidend für die Definition des Bella Vista-Stil, und ihre Partnerschaft verwandelte Bella Vista in Italiens führenden Produzenten von Qualitätsschaumwein. 2007 wurde Mattia Vezzolas Schlüsselbeitrag vom Guide to Italian Wines anerkannt, der ihn als Önologen des Jahres ehrte. 40 Jahre lang. Von 1981 bis 2021 arbeitete Moretti und Vezzola zusammen. Das ist keine Geschäftsbeziehung, das ist eine Ehe. Eine Ehe mit 1,5 Millionen Kindern pro Jahr, die alle Bella Vista auf der Stirn tragen. Und dann, als Vezzola 2021 in den Ruhestand ging, begann eine neue Ära mit Morettis Tochter Francesca, die als Winzerin übernahm und seitdem unter der Beratung von Familienfreund und Mentor Richard Chevroy, dem ehemaligen Chef de Cave von Dom Pérignon, der 28 Jahre einen der teuersten Champagnermarken der Welt leitete. Das ist kein Zufall, das ist Anerkennung. Heute besitzt Moretti 207 Hektar und produzieren 1,5 Millionen Flaschen pro Jahr nach ökologischen Weinbauprinzipien. Und wenn 100 Weine beschließen, ein Orchester zu werden, dann ergibt es Alma. Alma ist der große Wandteppich von Franciacorta. Aus einem weinbaulichen Erbe, das das gesamte Terroir repräsentiert, und aus der Weisheit, jede Frucht zu interpretieren, wird Alma geboren. Der großzügigste und authentischste Ausdruck unseres Landes. Eine Assemblage, die ihre Essenz aus über 100 Basisweinen zieht. Über 100 Basisweine aus 60 verschiedenen Weinbergen. Reserveweine aus Chardonnay aus den Jahrgängen 2014, 19, 20 und Pinot Nero aus 2019 und 2020. Das ist die Cuvée. Das ist eine Symphonie. Das ist Poesie. Aber es ist keine leere Poesie. Es ist Topographie, Geologie, Mikroklima. Assemblage Nummer 1 ist die neueste Iteration dieser Vision. Eine Cuvée, geschaffen, um Bella Vistas authentische Vision von Francia Corta auszudrücken. Und dann A002. Das ist die Produktionsnummer. Die zweite Charge dieser neuen Assemblage. Ein Code, der sagt, wir fangen gerade erst an. 86% Chardonnay, 13% Pinot Nero, 1% Pinot Bianco, Metodo Classico, also die traditionelle Flaschengärung. Die Grundweine stammen aus 60 verschiedenen Parzellen, die durchschnittlich ein Rebalter von 25 bis 28 Jahren haben. 15% werden in kleinen französischen Eichenfässern ausgebaut, der Rest in Edelstahl. Aber das ist Technik. Um ihn zu erleben, muss man ihn probieren und sich von der Besonderheit der Francia Corta ergreifen lassen. Vielen Dank für dieses außergewöhnliche Produkt, dem Hause Bella Vista und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Consiglio Vini. Manchmal auch viel zu wenig, weil das ist ja Emotionen in einer gewissen Weise. Also wir leben ja über oder leben ja von Bildern, und wenn man diese Bilder irgendwo mit transportieren kann. Finde ich das gar nicht so verkehrt.
Bin ich 100% bei dir. Ich finde nur, würde ich jetzt sagen, hier passt es für mich nicht her und vom
Kollegium. Jetzt nur hier oder grundsätzlich im Restaurant auch nicht? Also wäre es jetzt zum Beispiel witzig, würde man das übertrieben formuliertes Rinderfilet, was man gerade isst, vorher, wenn man den Klaus auf dem Bildschirm sieht.
also ich nein, du, ich persönlich brauche es jetzt nicht unbedingt, aber
in der aber Zeit. Aber es gab es ja früher, dass man erst den Fisch gezeigt bekommen hat im Ganzen, wo dann halt der Kellner kam und dann später kam er im Salzteig vorbei.
Ja.
Und irgendwie hat das ja auch was, also die Zeug von Frische und auch die Identifikation, dass man einfach sagt, jetzt man sieht halt, dass das lebendige Rind, was vor 3 Monaten dann noch vorbeigelaufen ist, oder eben die Traube, die dann da noch am Rebstock hing und wie sie dann gelesen wurde, und dann winkt der Leserhelfer noch in den Bildschirm, wäre ja eigentlich eine schöne Sache, wo man es ganz unterstützend nimmt, und gelegentlich haben Gäste sich ja ohnehin nicht zu erzählen, wenn man sie dann auf die Art unterhalten kann. Könnte es doch auch interessant sein, die Weinbegleitung, die man ja vorfertigen kann, für jede Flasche kann man es nicht machen, einfach nochmal untermalen, oder bin ich da zu schräg?
Nö, bist du überhaupt nicht. Das muss halt nur in den richtigen Bereich passen. Ich meine, das Franzen hat das ja krass etabliert mit diesem Warenkorb, den du vorher noch zu sehen bekommst. Und auch gerade bei den Zutaten ist es auch wirklich total spektakulär, total spannend. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es hier nicht hinpassen würde, zum Beispiel, wenn du irgendwie ein Gestein aus dem Weinberg mitbringst, was da irgendwie hingeht. Man kann das Ganze auf jeden Fall interaktiv gestalten, aber eben mit so haptisch wahrnehmbaren Sachen, oder die dann, das finde ich klasse. Hm. Könnte man ruhig machen, wenn das infrastrukturell funktioniert. Digital gibt es da bestimmt viele Orte, wo das super funktioniert. Also in der Zeit vor knapp 10 Jahren, als ich bei beim Restaurant Tim Rau gearbeitet habe, da wurde auch mal gerade für den legendären Spanferkelgang so ein sehr, sehr, sehr cooles Imagevideo produziert, das auch, wo es ein bisschen um die Geschichte geht und wie das entstanden ist und wie es dann gekocht wird. Und das war dann so die Idee, dass man eventuell eine VR-Brille haben kann, und dann hast du die halt auf und guckst das Video an, und dann im Optimalfall vom Timing steht dann, wenn du die absetzt, der Gang vor der Nase. Ja. Sehr coole Geschichte. Wäre ich in einem anderen Restaurant oder einem anderen Bereich, oder wenn sowas wie das Ultraviolet oder sowas halt, ne, mit der ganzen Inszenierung, Alchemist oder Alchemist oder solche Sachen. Ne? Ja. Wahnsinn. Bin ich total aufgeschlossen für. Finde ich ganz, ganz, ganz spannend. Nur ich würde sagen,
nur das eben ist hier eben nicht, ja. Es muss zum Ort passen, es muss dazu. Genau,
100%.
Ja. Und wie ist Storytelling ideal? Also wie lange darf es dauern? Ich halte an dem Thema Weinbegleitung fest. Ja, das ist eigentlich viel zu selten, es wird immer so abgekaspert. Klar. Aber es ist ja nicht nur ein wirtschaftlich sehr, sehr wichtiger Teil von Restaurants, sondern eben auch von der Präsenz für den Zombie, ich glaube, man hat selten so einen intensiven Gastkontakt, was natürlich auch mit einkalkuliert werden musste, wie bei einer Weinbegleitung.
Ja.
Was ist irgendwann noch tragbar in einer gewissen Form? Wie lange darf man das machen? Weil wenn du jetzt 8 Weine hast und du machst jetzt für jeden Wein ein, ich sag mal, übertrieben formuliert 15 Minuten Vortrag, bis zu 2 Stunden an dem Tisch. Und 2 Stunden müssen ja irgendwo bezahlt werden. Also sprich, wenn du Mindestlohn bekommst, müssten ja dann in dem Sinne, ich hoffe, dass du nicht nur Mindestlohn bekommst, aber dann müssten ja allein für diesen Abend 40 Euro für dich eingerechnet werden, um das Ganze zu präsentieren, was noch oben on top kommt, neben der normalen Kalkulation. Wie viel Zeit darf man, unabhängig davon, wie viel der Gast erträgt oder wie unterhaltsam das sein, sollte man einkalkulieren, was für dich ideal?
Auch da wieder wichtig, das Kommunikationsangebot von dem Gegenüber zu lesen. Ich würde sagen, 30 Sekunden bis 2 Minuten, obwohl 2 Minuten schon sehr lange ist.
Ist schon sehr lange.
Ja, ja. Aber teilweise, also.
Aber kann auch schön sein, wenn Rückfragen kommen und so weiter und wenn man dann sich da wirklich ins Erzählen unterhalten kommt. Nur ihr habt hier 35 Leute, richtig. Wenn du dann von mir aus, der eine nimmt so, der andere nimmt so, dann bist du ja mit 2 Minuten kalkuliert schon 70 Minuten für einen Gang.
Ja, nee, das geht natürlich nicht. Also das kannst du natürlich auch nicht bei jedem
machen. Felix.
Aber schönerweise sind mit den Begleitelementen alle im Team geschult.
Okay.
Das ist gut.
Also machst nicht nur du Weinbegleitung, oh Gott, sondern das darf jeder.
Nee, das keine Ahnung. Nee, also das habe ich früher am Anfang hier manchmal gemacht, aber du, erstmal die anderen sind natürlich auch sehr, sehr interessiert und freuen sich eben auch, also Speisenpräsentationen und andersrum, genau, freue ich mich auch, wenn ich dann noch deswegen auch Zeit habe, Essen zu präsentieren. Mhm. Mache ich nämlich auch wahnsinnig gerne die Speisen. Ich habe das früher mal gemacht, aber wenn du dann teilweise irgendwie 10 Tische hast und davon haben 9 Begleitungen und du erzählst den gleichen das ist zum 8. Mal, du kriegst so einen Sabbler. Also das ist, du kannst dich auch selber nicht mehr hören von dir. Mhm. Quatsch. Und wir machen das ja immer so, genauso auch beim Essen, dass wir bei den Begleitungen fixe Informationen festlegen, paar, die gesagt werden müssen.
Zum Beispiel, relevant sind. Wie der Wein gemacht ist oder wo er herkommt oder was die Traube ist oder
was für den Wein relevant
warum
ist.
Der ausgesucht wurde zu den Speisen oder was ist so dein Setting dafür, was du an Informationen transportieren möchtest?
Also eine Information, was für ein Wein relevant ist. Weil zum Beispiel manchmal ist es ja so, dass zum Beispiel eine Ausbauart, eine Bodenprägung, eine Herkunft ganz, ganz ausschlaggebend ist. Und manchmal ist eben einer dieser Aspekte vielleicht für den Wein jetzt so für den Gang oder für den Moment gar nicht so wichtig. Also ob man jetzt irgendwie erkennen kann, ob der Wein in dem oder dem Fass ist, dann manchmal für den einen Wein ist das halt in dem Moment relativ wurscht. Also die wichtigsten Parameter rausnehmen und die erzählen, warum wir den Wein zum Essen machen. Das ist mir eigentlich immer noch relativ wichtig, weil ich finde es immer ganz spannend, so ein bisschen den Gedankengang zu kommunizieren. Das muss man jetzt auch nicht bei jedem Gang so ausführlich erklären. Aber auch das wäre zum Beispiel eine Sache, die ich noch als optional beschreiben würde. Also ich kommuniziere es immer gerne. Auch da wieder natürlich darauf achten, hat das Gegenüber dafür die Kapazität, das aufzunehmen. Weil ich finde so ein bisschen, wo du herkommst, in einem Begleitelement ganz schön.
Wie siehst du das, wenn ich fragen darf? Also siehst du es am Augenkontakt? Siehst du es an der Körperhaltung? Siehst du es, ob überhaupt Rückfragen kommt oder ob der andere einschläft? Wenn er eingeschlafen ist, hat er noch Interesse?
Das ist natürlich ein sehr extremes Beispiel. Nee, natürlich nicht. Obwohl, gab es auch schon, dass irgendwo mal vielleicht, weißt du, das sage ich jetzt natürlich nicht wo und wie das passiert ist, aber dass da mal ein Gast einfach gemütlich am Tisch geschlafen hat und hast du ein bisschen lauter den Teller vor die Nase gestellt, da ist der Gast aufgewacht und dann hat er sich aber, hast du kurz was, 3 Sätze, 3 Wörter gesagt, hat sich doch gefreut. Das gab es auf jeden Fall auch schon, ja. Also deswegen kann ich jetzt einschlafen, nicht per se als Desinteresse aber nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nie irgendwie einen Kurs gemacht, wie man Menschen lesen, das ist einfach Gefühl, so, also wirklich Vibe, was kriegst du gespiegelt.
Aber hast du dich dafür oder interessiert? Also ich habe mich dafür schon mal interessiert und geguckt, also zum einen Menschentypen, wie also so ein bisschen Gesichter lesen im weitesten Sinne, weil es ist ja im Prinzip eine Grundlage in unserer Kommunikation, dann eben auch Mundwinkel rauf, runter, Augen und so weiter, Pupillenweite, gut, das ist in Berlin auch nah, ist ein bisschen
verstehe ich nicht, erklär mal.
Aber hab ich noch nie gesehen. Solche Sachen, eben auch Körperhaltung, Arme verschränkt weg, dann irgendwie Beine offen nicht oder so gewisse Grundzüge habe ich schon versucht, mir irgendwie anzulesen, um den anderen dann eben auch da zu lesen, das zu interpretieren, versuchen, da mit ihm zu spielen.
Naja, verstehe ich völlig. Das ist eine Typfrage auch in dem Punkt. Ich merke bei mir, wenn ich versuche, Sachen zu analytisch zu interpretieren, dann wird es bei mir immer unnatürlich. Genauso wie zum Beispiel, das habe ich damals auch eben von André Masionga gelernt, das war ja sozusagen meine 3. Station bei Tim Rau, der war damals ja der Chefsommelier. Ein eigenes Restaurant. Und der, ich kam da halt an, schon ein bisschen Vorerfahrung, halt so auf dem vollen Nerdfilm im Sinne von jedes Detail über den Wein und Boden und Fass. Und das andere immer zu mir gesagt hat, so, wenn du jeden Wein so zerdenkst, dann fängst du irgendwann an, nimmst du irgendwann nicht mehr wahr, was der Wein bei dir eigentlich auslöst. Im Sinne von Erinnerungen, Emotionen, was passiert da eigentlich mit dir? Mhm. Und den Punkt fand ich wahnsinnig spannend und deswegen zum Beispiel war ich jetzt auch nie der große Freund des Verkostungsformats von WSET, weil zum Beispiel in der Dokumentation SOM, also wo die praktisch diese 5, die da die Master-Sommelier-Prüfung angetreten haben, du hast ja auch gesehen, wie die nur noch ne, die rattern ihre Verkostungsschemen runter. Und ganz viele Leute können das ganz unterschiedlich bewerten, aber wenn ich anfange, sowas zu machen, dann geht Emotionalität und Natürlichkeit verloren. Hm. Und mit diesem Menschenlesen, da wir einfach über die Jahre gespiegelt bekommen haben, generell im Team, dass wir anscheinend ein ganz akkurates Einfühlungsvermögen haben, habe ich nicht die Notwendigkeit gesehen, das jetzt nochmal eben sozusagen als Kurs oder nochmal richtig mit Grundlage aufzuarbeiten, sondern da eher so ein bisschen aufs Gefühl zu vertrauen. Ist natürlich nicht so, das finde ich auch schon mal völlig falsch, also nicht völlig falsch, aber schau manchmal, da ist natürlich auch Fehler passieren, ist klar. Aber wie gesagt, ich bin mir sicher, wenn ich das zerdenke, dann wird es ganz merkwürdig. Bestes Beispiel, du merkst ja zum Beispiel auch, wenn dann Leute so manchmal so vielleicht ein Buch gelesen haben, wie man eben sympathisch wirkt und dann sagen die irgendwie auf einmal 8-mal deinen Vornamen. Und das wirkt völlig unnatürlich. Und denkst du so, hä? So, ich weiß, wie ich heiße oder keine Ahnung, aber und weil die dann irgendwo gelesen haben,
oder Leute, loben dein Lächeln. Vornamen.
Ja, ja, ja. Irgendwie sowas, genau. Merkst du doch. Also ich finde es.
Wenn du den Wein eben nicht zerdenkst, dann fühlst du ihn, wie fühlst du ihn? Also kannst du es beschreiben, wie du Wein trinkst, wie du Wein fühlst, wie du Wein analysierst für dich dann selber oder einordnest?
Absolut, ja. Also das ist natürlich immer wieder die Haptik-Geschichte. Also ich würde schon auch sagen, dass ich eher ein
Gehst du mehr über die Haptik oder die Aromatik?
Ich bin ein Strukturtrinker auf jeden Fall.
Ah ja.
Safe.
Okay.
Auf jeden Fall.
Schon immer gewesen oder erst geworden mit der Erfahrung?
Nee, das hat sich relativ schnell ausgebildet, muss ich sagen. Also vielleicht ein bisschen das Beispiel in der Ausbildung, dass das auch schon sehr, sehr solide passiert ist. Da vielleicht ging es auch noch mehr über Aromenprofile, weil die Person, die mir damals Wein gezeigt hat, vielleicht auch da ein bisschen älteres Eisen gewesen ist und dementsprechend, also jetzt verhältnismäßig, aber und vielleicht noch aus einer bisschen klassischeren Weinausbildung kam, wo es auch noch viel um Aromatik ging. Aber dann eben nach der ersten Station nach der Ausbildung, da durfte ich von Moda Schrader lernen, also die Inhaberin und Sommelier vom Jante in Hannover, auch 2 Sterne.
Liebe Grüße.
Ja, unfassbar, was, unfassbar tolle Frau. Ja, das ist richtig, richtig cool. Und die haben mir nochmal eine andere Perspektive gezeigt, zum Beispiel auch in meiner Ausbildung, da geht es auch noch nicht so viel um irgendwie naturale oder wilde Geschichten. Und Mona hat mir da irgendwie auch ganz doll erklärt, so Textur und dann gab es in der Ausbildung nicht, weil der Chef das damals auch immer ganz schrecklich fand, wenn wir zu fett waren. Und dann bin ich das erste Mal da auf so richtig breite, wie sie es immer genannt hat, schmelzige, konzentrierte Weine gekommen. Und so darüber halt diese haptische Wahrnehmung hat mich immer ein Stückchen mehr begeistert als eine Aromatik. Also wenn mir die Haptik zusagt, dann habe ich an dem auch Freude, wenn die Aromatik eher mich manchmal eher so nicht ganz so abholt.
Ist es da aber nicht, dass wir mehr oder weniger in unserer Professionalität am Gast vorbei schmecken und denken? Und wenn wir rein über die Haptik probieren und die Struktur und die Tiefe und die Mineralität und die Salzigkeit und das Spiel von bla 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 und den Gast interessiert aber mehr das Himbeerflavor da drin?
Nee, das ist natürlich dann die Frage deiner Professionalität.
Gradierst du dich dann selber runter und sagst dann trotzdem, dass der Sauvignon Blanc diese wunderschöne Holunderblütenaromatik hat, als würdest du nackt über die Wiese laufen?
Ich nenne niemals konkrete Aromen. Ich würde eher in so Aromenkategorien beschreiben. Zum Beispiel dieser Wein hat für mich eine eher exotischere Aromenausprägung, wenn du vielleicht als Äquivalent zu was sehr Reifem, sehr Gelbfruchtigen reingehst. Oder
auch nicht, wenn der Gast jetzt sagt, ich rieche irgendwas, was könnte es sein? Sagst du nicht, weißer Pfirsich?
Ja, da muss ich sagen, vielleicht ein bisschen floskelige Standardantwort. Ich sag immer bei den Leuten, ja, was sie aromatisch wahrnehmen, das stimmt. Also über Haptik können wir uns streiten. Also wenn jetzt mir irgendwer erzählen will, dass ein knochentrockener Wein halt irgendwie für ihn süß schmeckt, dann würde ich sagen, ja, kann ich ihn jetzt auch natürlich nicht absprechen. Ich kann mich da jetzt, aber das
faktisch. Kommt drauf an, was sie für eine Kindheit hatten.
Ja, aber nee, das beste Beispiel aromatisch ist ja so ein bisschen, was ja ganz spannenderweise in der Serie Drops of God auch so ein bisschen aufgegriffen wurde, ist
starke Serie, kann super, ich dir empfehlen.
Wow, das ist viel zu wenig heute gesehen, ne?
Hast du den zweiten Teil schon gesehen, oder?
Leider noch nicht.
Ich weiß gar nicht, ob es schon rauskam, aber es wurde irgendwie gedroppt, dass das.
Auch wenn das ist was rein verrückt, es gibt einen verheerenden Weinfehler in dieser Folge. Sonst ist ja super recherchiert alles, ne? Es gibt einen ganz verheerenden Weinfehler.
Das da wäre?
Na, soll ich jetzt sagen, für die Leute, die es noch gucken wollen? Oder ob es dann selber
logisch, klar. Wir müssen ja irgendeinen Mehrwert in dieser Folge haben.
ich versuche ein bisschen allgemeiner zu fassen. Da gibt's dann diese verschiedenen Prüfungen, die gemacht werden. Und da wird ein spanischer Wein mit einem französischen Wein verglichen. Und dann wird gesagt, dass das die gleiche Rebsorte ist. Obwohl das 2 absolute Ikonen sind, natürlich eine völlig unterschiedliche Rebsorte ist. Ja, ich versuche es mal so allgemein zu fassen, okay. Wenn Leute an die Stelle kommen. Ich will es jetzt noch nicht zu hart spoilern.
Okay.
Weil sonst sitzt du da so und denkst dir so, ah, okay. Und das ist spektakulär, weil das ist wirklich, ne, die Serie ist wirklich teilweise wirklich
juristisch recherchiert.
Ja. Und dann kommt da so eine Sache, das ist das, also wirklich das unglaublich.
Und das ist kann für mich gar nicht das Äquivalent zu Chef's Table, weil sie es geschafft haben, dieses eigentlich hochspezifizierte alltagstauglich darzustellen und unterhaltsam. Das finde ich sehr, sehr gut. Das kann, ja. Haben eigentlich kaum irgendwelche Filme dann irgendwie geschafft oder irgendwelche Weinformate.
Nee, bin ich voll bei dir. Da war ich auch sehr überrascht. Ist auch völlig mir vorbeigegangen. Gut, ich habe auch vorher, glaube ich, kein Apple TV oder so, aber das hat ein Gast mir dann empfohlen, also auch jemand, der aus den Staaten kam, und ich war echt begeistert. Hm. Nee, und da geht es ja auch darum, dass zum Beispiel eine Person aus Europa und eine Person aus Asien teilweise ganz unterschiedliche Aromengedächtnisse haben, weil die mit ganz anderen Produkten, ist natürlich in Zeiten Globalisierung ein bisschen anders. Genau. Ja. Und also was jemand Aromat, also natürlich gibt es ja Geräte, auch da im Parfümbereich, die wie Aromastoffe identifizieren können, aber jeder Mensch hat dann ein anderes Aromgedächtnis und deswegen würde ich erstmal, wenn jemand aromatisch irgendwas nennt, dann niemals jetzt drüber fahren und sagen, das ist jetzt per se verkehrt oder jeder hat eine andere Assoziation, aber ich finde, deswegen für mich ist Haptik einfach greifbarer, weil ich finde, die kann man, natürlich hat auch jeder andere Süße und Säure empfinden, klar, aber das ist, finde ich, ein bisschen stärker, also ein bisschen fester zu definieren.
Würde ich dir total widersprechen. Also okay. Zum einen mit der Aromatik ist es auch so, dass aufgrund der Konzentration der Aromen hast du eine unterschiedliche Assoziation mit dem entsprechenden Element. Also wenn du jetzt eine gewisse Konzentration von Arommolekül XY hast, dann riecht es vielleicht nach Johannisbeere. Mhm. Wenn es noch konzentrierter ist, riecht es nach Tomatenmark. Wenn es weniger konzentriert ist, riecht es nach grüner Paprika.
Ja.
Oder eben Pfeffer oder Veilchen. Also je nachdem. Und genauso ist es mit der Sensibilität letztlich mit Süße und Säure. Wenn du die ganze Zeit von morgens bis abends Coca-Cola trinkst, hast du ein anderes Süßeempfinden, als wenn du es niemals trinkst und das erstmal in deinem Leben überhaupt Ascorbinsäure wahrnimmst und trinkst dann erstmal eine Coca-Cola gespiegelt, dann zum Wein natürlich noch eine ganz andere Richtung, je nachdem, wie du deinen Alltag gestaltest. Und deswegen kann das jeder unterschiedlich wahrnehmen. Also da würde ich das eine mit dem anderen komplett gleichsetzen und auch jeden über Haptik streiten lassen, weil jeder eine unterschiedliche Wahrnehmung dabei hat.
Nee, absolut, bin ich ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde nur, dass man bei Aromen, wenn du konkrete Aromen nennst, man bei Leuten halt viel schneller ein Placebo einsetzt. Also da kann man Leute viel stärker in eine Richtung bringen, auf die sie vorher vielleicht gar nicht gekommen
wären. Finde ich zum Beispiel auch nicht. Ich finde, man kann fokussieren, okay, und man kann nicht manipulieren.
Okay.
Und das ist beim Schmecken genauso. Wenn man sagt, jetzt achten wir auf die Säure, schmecken sie die Säure so umso intensiver. Und dieses typische, wenn du sagst zum Beispiel Salzigkeit. Mhm. Ist ja sowieso diskutiert, ob man Salzigkeit schmeckt hin und her, bla bla bla, oder ob das eben eine gewisse Bitternote ist auf gewissen Zungenelementen, die man dann wahrnimmt. Aber mit einmal sagen sie, ja, jetzt schmecke ich die Salzigkeit. Und so ist es dann eben auch mit dem Johannisbeeraroma, wenn du sagst, jetzt riech mal Johannisbeere, aber wenn du in dem Augenblick von Pferdemist reden würdest, würden sie es nicht riechen. Und damit ist es genauso wie beim Konzert, wo du sagst, jetzt gucken wir auf die Violine, und wenn du in dem Augenblick die Violine hörst, dann sagst du, wow, ja super, hätte ich vorher gar nicht wahrgenommen, so schön Stilmittel in diesem gesamten Ensemble, was mir untergegangen wäre. Und ich glaube, so ist es beim Wein genauso. Glaubst du nicht? Also ich will jetzt auch nicht, ich heiße nicht, dass ich recht habe, vielleicht bin ich ja total, total falsch. Bin ich falsch oder?
Nein, ich finde, nö, bist du falsch, bist du absolut nicht. Ist vielleicht nur ein bisschen eine andere Perspektive.
Du bist doch anders.
Leider, ich finde halt nur, dass man, also meine persönliche Erfahrung, gerade in der Weinbeschreibung, dass man, was Struktur angeht, auch wenn es unterschiedlich wahrgenommen wird, man viel besser sogenanntes Erwartungsmanagement betreiben kann. Mhm. Das heißt, da kann man den Leuten stärker irgendwie sagen, so, hey, jetzt der Wein, der zieht richtig, also der hat Säure, der hat eine Festigkeit, das strukturiert, dass die Leute auch im Antrunk so ein bisschen, okay, alles klar, das, davon nehme ich jetzt vielleicht nicht gleich einen riesen Schluck, sondern taste mich erstmal ran. Oder wenn du den Leuten irgendwie beschreibst, ey, der bringt eine Generosität, der hat eine Lockerheit, der macht es nicht schwer, ihn zu mögen. Und bei Aromen finde ich es, also ich finde mit Struktur kann man ganz einfach Erwartungsmanagement und Erwartungen erschaffen. Und wenn man Aromatik vorkaut, ist man zu schnell in einem so einem Bereich, der einem sozusagen alles, also ja, sozusagen vorwegnimmt, auch was man selber erforschen kann. So geht's mir.
Das stimmt, ja. Also fliegt dich dir komplett bei. Kann es auch sein, dass wenn wir über die Gustatorik sprechen, dass wir ein größeres Vokabular haben, als wenn wir über die Aromatik sprechen. Weil bei der Aromatik, du kannst zwar, keine Ahnung, 20, 30, 40 verschiedene Aromen aufzählen. Die können auch alle über eine gewisse Zeit in dem Wein zu finden sein. Aber man kann kreativer sein, glaube ich, wenn man mit Worten arbeitet.
Ja, da bin ich voll bei dir, ja.
Ist das, arbeitest du gern mit Worten? Also bist du da kreativ? Oder
ja,
ist das
schon.
Hast du Lieblingsworte? Also Worte, die du besonders gerne benutzen, die du überhaupt gar nicht? Also wenn ich dir jetzt sagen würde, bei dem Wein, den wir gleich probieren werden, da würde es dir hochkommen?
Also ein Wort, was ich aktuell ganz gerne benutze, was irgendwie nett ist, zum Beispiel gerade in der Winterküche, wo die Soßen ein ganzes Stückchen konzentrierter und schwerer sind, aber in der tendenziell mehr mit Weinen, die auf Kontraste gehen, also die ein bisschen Kante haben, Säure, Struktur, Tannin, hast du nicht gesehen. Und was ich immer sage, ja, deswegen, wir haben gedacht, das ist ein gemütlicher Gang und manchmal wäre vielleicht auch schön, so ein unterstreichendes Element im Glas zu haben, aber nee, das wird dann zu behäbig, zum Beispiel so ein Wort einfach. Deswegen braucht man was, was das eher anzündet, was eher einen Kontrast, was Reibung erzeugt. Bestes Beispiel irgendwie, isst du eine fette Trüffelpasta mit Parmesan und dazu gibt es irgendwie einen Meursault, so ganz, ganz urklassisch gesagt.
Ja. Ich super alles viel zu viel und bumm und ja.
Ja, aber manchmal ist das ja irgendwie auch schön. So manchmal ist es einfach total cheesy. Also das ist ja auch trotzdem aufregend, wenn es handwerklich gut gemacht ist und Albatrüffel und das nicht bla bla bla. Nee, aber ich meine, so genau, das ist einfach so gleich und gleich gesellt sich gern, aber manchmal besser ist, wenn du so praktisch schon einen Gegenpol setzt und da so ein bisschen erklärst, warum man, weil manchmal gibt's ja Leute, die sagen dann, hey, dazu hätte ich jetzt aber so einen Chardonnay genommen. Und dass man dann sagen kann, ja, nee, aber gut, wir haben es halt probiert und dann, wenn du das ist natürlich vielleicht mit dem Gang außerhalb des Menükontexts richtig, also in der Mitte vom Menü, wenn ich das jetzt dreimal mache, dann schlafen die Leute hier ein. Das heißt, wir brauchen so hier.
Ja,
genau.
Ja. Also sowas ist für zu Hause gut, wenn es jemand macht und für sich selber und dann einfach das als Lehrstück mitnimmt. Aber hier braucht man ja die Spannung und Leute sollen ja auch bei 8 Weinen oder zumindest 8 Getränken aufmerksam bleiben. Worte, die du überhaupt nicht magst? Also was findest du völlig deplatziert? Was passt überhaupt nicht? Was dürfte beim Wein nicht verwendet werden? Was ist überstrapaziert? Wie jetzt? Viele stellen sich gerade im Augenblick an salzig. Warum auch immer?
Ja, das ist alles, was dann aber aktuell so inflationär entwickelt wird. Ne? Also, salzig kam ja nur, weil irgendwann das Wort mineralisch so inflationär verwendet wurde. Da übrigens ganz interessant, wer einen sehr toll erläuterten Beitrag dazu gemacht hat, ist auf Instagram Hannah's Wine Diary. Sowieso unglaublich die Frau, also das ist glaube ich der Social Media Kanal, von dem ich am meisten irgendwie gelernt habe, weil die auch nochmal einen Deep Dive in Sachen macht, wo ich sage, wow, krass. Und die hat letztens, ich hoffe, ich weiß nicht, ob es noch in ihren Highlights bei den Stories ist, eben um genau das Thema Mineralik und Salzigkeit genau dazu sehr ausführlich Sachen gepostet und das auch also ich habe es natürlich jetzt nicht nachrecherchiert, ob es korrekt ist, aber ich gehe mal davon aus, dass sie sich da wissenschaftlich viele Gedanken gemacht hat. Oder das akkurat recherchiert hat. Und da vielleicht mal reinschauen. Das finde ich, glaube ich, da immer nur. Also wie das halt wirklich von der Bodenübersetzung, was ja auch immer nur ganz schwer wissenschaftlich belegbar ist, oder eigentlich gar nicht. Also da bin ich bei dir, dass es immer gewisse Worte gibt, die zu inflationär verwendet werden und dann manchmal so ein bisschen überhört hat. Grundsätzlich, aber würde ich sagen, eigentlich nicht. Also grundsätzlich, lass der Kreativität oder deinem Ausdruck da freien Lauf.
Und da ist ja dann manchmal, finde ich, auch die Frage, ob wir uns aneinander stören. Also ob ich mich an deiner Weinsprache störe und du dich an meiner und der Gast freut sich aber, wenn er zum 50. Mal Mineralität hört, weil es vertraut ist. Wir müssen nicht alles neu empfinden oder ob es wirklich so ist. Also dieses, deswegen frage ich da eigentlich so ganz, ganz unvoreingenommen immer nach und eigentlich, also.
Nee, ich finde, also was manchmal, was mich manchmal ein bisschen stört, ist, wenn Leute eigentlich sehr negativ konnotierte Begriffe für irgendwas verwenden, was eigentlich gar nicht unbedingt per se negativ ist. Also zum Beispiel? Leute dann bezeichnen irgendwie einen Wein, also einen sehr eleganten Wein als dünn oder sowas. Ja. Wo ich einfach sagen würde, obwohl die dann natürlich direkt danach sagen, dass ihnen der Wein gar nicht, also dass der Ding trotzdem gefällt.
Da könnte man zart sagen,
genau, zum Beispiel. Genau, sowas. Okay. Also das ist dann oftmals halt so, das ist dann nochmal so ein bisschen polterig bei den Menschen. Aber das ist, wie gesagt, ne, da kannst du.
Aber Fett wäre das auch negativ, oder? Weil Fett würde ich zum Beispiel beim Wein durchaus verwenden,
wenn
ich ihn als Fett oder fettig empfinde.
Ich voll auch Fett. Also Fett ist ganz eigentlich positiv konnotiert.
Ich weiß gar nicht, was Bauch.
Ja, deswegen, ja. Also dünn oder ja, also das weiß ich nicht. Also ist jetzt per se auch überhaupt keine Wertung im Sinne auf Menschen oder irgendwas anderes. Aber ich finde, in einem Weinkontext wirkt das immer, also das ist nur so ein Fallbeispiel, wo irgendwas als eigentlich ein...
Interessant, ja. Und Metapher? Arbeitest du damit gerne? Also mit, keine Ahnung, Schauspieler, Fußballspieler, Automarken,
Sehr, sehr ungern, ich da oftmals eben Vergleiche bei rauskommen, wo man sich ganz schnell auf ganz dünnes Eis bewegt.
Inwiefern?
Also ich habe selber auch noch nie das Bedürfnis, also naja, ich meine das Beispiel.
Wenn ich jemanden mit Opel vergleicht, ist ein VW-Fahrer, oder?
Nee, da muss ich sagen, da bin ich in der Autothematik ein kleines Stückchen, weil einfach zu wenig drin. Aber wenn du zum Beispiel ein Wein, was auch immer es jetzt ist, also irgendeine Art von Stereotype, was sei es einem Geschlecht oder einer Bevölkerungsgruppe oder irgendwas zuzuordnen. Also diese Reproduktion von Klischees ist was ich in dem da eher ablehne. Also eigentlich generell, aber in dem aber Kontext noch mehr.
Blumen und zum Beispiel irgendwie zu ver... Das finde ich also jetzt nicht, dass du jemandem zu nahe trittst, das verstehe ich und das ist nicht wertend gemacht, aber natürlich gerade in Berlin, wo alles sehr divers ist und sehr Verständnis für alle und so weiter, da ist dieses Bewusstsein noch ausgeprägter als woanders. Total wertungsfrei, sondern einfach so von diesem Bewusstsein. Und ich mag Berlin, also von dem her ist das. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Blumen nimmst und du würdest ein Maurice Saint-Denis mit einem Veilchen vergleichen, also nicht nur von der Aromatik, sondern auch von der Struktur oder mit verschiedenen Vögeln oder wenn du da irgendwie eine gewisse Affinität dafür hast, zum einen zeigt es ja, spricht es für eine gewisse Naturverbundenheit mit verschiedenen Musikstücken oder Komponisten. Oder magst du gar nicht? Also ich bin da, ich persönlich, das ist aber meine Ansicht, wir tauschen uns ja einfach nur aus, bin da ein Riesenfan von, wenn man damit ein Stück von sich selber preisgibt, seine eigenen Vorlieben ausspielt. Natürlich immer dann auch erwarten muss, wenn jemand bei mir mit Fußball kommt, bin ich raus.
Ja.
Wenn ihr irgendwelchen Fußballspielern, kenne ich dessen Sprintstärke nicht. Aber wenn da jemand damit kommt, also man erwartet natürlich, dass der andere sich damit auch auskennt. Aber es gibt ja so allgemeine Themengebiete, wo jeder doch eine gewisse grundbewanderte Ansicht hat.
Ich würde es nicht per se ablehnen, aber auch das wieder eine Frage. Weiß ich, wiederhole mich da langsam ein bisschen, aber immer einfach so, das ist so typabhängig. Bei manchen Leuten wirkt das halt natürlich und da wirkt es auch nicht irgendwie unangenehm. Bei denen passt das irgendwie einfach ins Konzept oder das, auch wenn es das immer, muss ja immer ein schmaler Grad ist, dass es sich doch wieder so ein bisschen unangenehm werden kann, wenn die Vergleiche dann in eine Richtung gehen, wo es eben sensibel wird. Da bin ich eher ein bisschen nüchtern, ein bisschen technischer. Also ich finde schon Worte angenehm, um das ein bisschen auszuschmücken. Irgendwie sagst du, hey, das ist jetzt auf die gute Art ein bisschen kitschig, ein bisschen schwülstig. Kannst du ruhig mal sagen und so, ne? Aber das jetzt konkret mit einem der eben genannten Sachen zu vergleichen, ist nicht so meine Welt.
Und magst du es, wenn, also siehst du gerne Kollegen, die provokant, frech, laut, ein bisschen drüber sind? Oder findest du allgemein, unsere Jobbeschreibung ist so ein bisschen zu, weil du bist ja selber auch ein bisschen zurückhaltender oder ein bisschen einfühlsamer in dem Sinne. Aber findest du es cool, wenn jemand so immer drauf und noch einen Spruch und noch einen dicken und, oder ist das schwierig? Man muss zum Typ passen.
Also eben klar, muss zum
Typ. Wenn du jetzt zum Beispiel Mona erwähnt hast.
Ja.
Mona ist ja total ein anderer Typ als du.
Ja, das stimmt.
In der Darstellung. Ja. Und bei ihr passt es halt einfach. Ja. Also es ist so, passt zum Typ und immer noch einen raus und einen drauf und es ist niemals bös gemeint, aber schon ein bisschen provokant.
Ja, ne, genau, da passt das super. Ja. Es gibt nur wenige Charaktere, bei denen ich das so richtig passend finde. Aber bei denen es passt, ist es mega unterhaltsam. Ja, finde ich richtig klasse.
Aber es muss natürlich sein.
Es muss natürlich sein, genau. Ja. Also muss ich sagen, das ist praktisch eine Fähigkeit. Also ich finde das schon sehr in Ordnung, wie das bei mir ist. Aber würde ich manchmal auch gerne können. Ja. Und ich meine, wir sind ja auch hier, machen manchmal auch Witze. Und gerade wenn es von den Leuten passt und wenn die auch kommunikativ, niedriges Niveau anbieten, dann steigen wir doch gerne, also auch vom Humor an, steigen wir doch gerne drauf ein. Also Dad-Jokes und dumme Witze und Flachwitze, das können wir auf jeden Fall auch. Aber eben da mal einmal vorsichtig, also da gibt es auch Situationen, wo dann, da kommt halt, kam dann an dem Tisch die ganze Zeit immer so leicht provokante Sprüche und dann irgendwann an einem Punkt habe ich mal angefangen, welche zurückzumachen und da bin ich einmal am Tisch so richtig, da war ein bisschen drüber dann. Da war die Stimmung erstmal für eine halbe Stunde bedeckt.
Ja.
Also ist immer, ja. Deswegen da, weil ich da ein, zwei Erfahrungen gehabt habe bei mir, wo ich dann gesagt habe, ja, okay, das war, na, dann deswegen lieber, bin ich da lieber manchmal 5-10% vorsichtiger, als da so Vollgas drauf einzusteigen. Mhm. Aber manche Leute können das. Mona Best, sehr gutes Beispiel und das finde ich auch sehr, sehr bewundernswert.
Mhm. Ja. Kann ich nachvollziehen, bin ich auch bei dir. Und auch die Erfahrung habe ich schon gemacht. Hattest du sonst irgendwie, weil wir gerade bei schönen Service-Momenten sind, einen super schönen Service-Moment, der dich irgendwie innerlich berührt, zu Tränen gerührt hat und da, oder einen schrecklichen, richtig, also letztens hat ein Kollege erzählt, ich weiß gar nicht, ob es so ein Kollege oder Kollegin war, ich muss jetzt wirklich nachdenken, wer es war, dass ein Gast mal aufstand und sie anschrie, ich meine, es war eine Sie, und sich dann später auch entschuldigt hat, aber da, ich müsste überlegen, wer es war, aber hattest du irgendwie mal sowas, wo du sagst, wow, das finde ich jetzt interessant.
Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben hier schon eine exzellente Gästequalität, wenn ich das mal so nennen darf. Ich glaube, dass viele Leute, die als Gast per se manchmal schwierig sein können, auch oft hier nicht herkommen, weil du dir viele Dinge nicht findest, sag ich mal. Und weil man hier als mitarbeitende Person auch sehr, sehr gut geschützt ist vor solchen Sachen oder wir auch eben eine Infrastruktur haben, wie sowas im schlimmsten Fall zu handhaben ist. Also ich sag mal, jetzt nach einer Weile, jetzt wo ich ein paar Jahre hier bin, irgendwie Mitte 30 auch etabliert und schon lange da bin, dann ist es kein, aber am Anfang, als ich angefangen habe, da gab es auch immer noch, also so Ende 20, wo noch viel mehr Boobyface und so, da gab es auch dann viele auch so Momente mit so Silberrücken in der Art, die ja manchmal ein bisschen schwierig waren. Jetzt so was sich jetzt so negativ eingebrannt hat, dass ich es jetzt direkt wüsste, habe ich jetzt nicht.
Weil muss auch nicht negativ, kann auch schön sein. Positiv. Also wir hatten es, ich hatte letztens einen Gast, der hat dann vor Freude geweint und war dann über die Kombination total gerührt. Also daher irgendwas Schönes oder irgendwas, was du mitgenommen hast, gesagt hast, darum ist unser Beruf so schön oder so provokant oder so schräg oder so außergewöhnlich oder so anders.
Ja, nein, auf jeden Fall. Also wir haben ja sehr viel Austausch und dieses direkte Feedback hier, das haben wir wahnsinnig viel und es ist irre, was man teilweise eben an positiven Reaktionen von den Gästen bekommt. Ich habe es über die Jahre angefangen, ein kleines bisschen anders zu bewerten, weil ist, glaube ich, das ist ja trotzdem, wenn dir jemand da so ganz viel, also wirklich sich unendlich bedankt und was für ein ganz grandioser Abend das war und das ist immer wunderschön zu hören und den wirst du niemals müde. Aber das ist ja immer noch eine Art von Applaus und muss man anders bewerten als, sage ich mal, Wertschätzung von Leuten, mit denen man schon eine viel längere Beziehung hat. Das ist vielleicht eine Sache, die man manchmal auch schnell verwechseln kann. Und zum Beispiel dann, wenn du im Restaurant bist und dann macht man seine Sachen und kriegt viel Anerkennung von den Leuten und dann, wenn du in deinem Arbeitsumfeld bist, ist irgendwie alles toll, kann es dann manchmal verhindern, dass man sich vielleicht mit Problemen, die man in seinem eigenen Leben hat, auseinandersetzt, weil du denkst, ach, da ist ja alles gut und da akzeptieren mich die Leute und da ist alles schön. Und deswegen kann man dann eher manchmal private Probleme so ein bisschen von sich wegschieben, weil da alles gut funktioniert. Und das war über die letzten Jahre so ein Moment, wo ich gedacht habe, krass, ja. Also so, dass dieses Feedback wunderschön ist und dass man das auch niemals missen möchte. Und deswegen finde ich auch immer Leute beeindruckend bei dann Leuten, die dann eben vom Restaurant in zum Beispiel in den Weinhandel rüberwechseln, wo du das nicht mehr ständig hast oder wo vielleicht mal nach ein paar Wochen irgendwer anruft, boah, der Wein war super geil, aber wo nicht mehr praktisch dieses ganze tolle Feedback auf auch schon so ein bisschen dopaminabhängig machen kann, weil es ja auch einfach sich super gut anfühlt. Aber da, ja, das ist ein bisschen anders zu bewerten, aber trotzdem unabhängig davon gibt es da so viel unglaublich schöne Momente, und es ist natürlich auch, also so, einfach immer ein Riesen Freude, dass wenn seine persönliche Arbeit geschätzt wird. Und da gibt's Momente von bis, also dann ein kleines bisschen romantisch, kitschig, also wenn es dann irgendwie erfolgreiche Heiratsanträge gibt und so, das war einfach immer eine schöne Stimmung im Restaurant und ganz viel. Deswegen kann ich jetzt, glaube ich, gerade nicht einen unglaublichen Moment runterbrechen. Aber die Frequenz, in der da positive Dinge passieren und Feedback kommt, ist schon sehr hoch. Das freut mich auch immer noch, ja.
Großartig. Gab es für dich mal eine Alternative als Zombie oder Kellner? Also, dass du gesagt hättest, wenn du gerade den Weinhandel erwähnt hast, das könnte ich mir alternativ vorstellen. Wolltest du mal Fotograf werden, wolltest du Malermeister werden, Pferdetrainer, bla bla.
Nee, ich hab bisher noch nie einen Moment gehabt, wo ich hätte irgendwas anderes machen wollen. Also ich habe neben der Schule damals eben angefangen, auch dann noch neben der Schule zu kellnern. Und es hat mir damals halt schon viel Freude gemacht.
Neben der Schule schon? Also damals Realschule, Abi, genau. Und dann nebenher
gekellnert. Genau.
Und dann schon Wein? Also habt ihr den zu Hause von morgens bis abends getrunken? Wie kam es zum Wein dann bei dir?
Also ich habe in dem Betrieb, in dem ich noch meine Ausbildung gemacht habe, also da im alten Rathaus von Hannover, da habe ich auch vorher noch als Aushilfe gearbeitet.
Ja.
Und einfach nur gemerkt, mir das wahnsinnig liegt und Freude macht. Und als dann, sag ich mal, das mit der Schule, also ich habe damals die 12. Klasse noch fertig gemacht, aber muss man auch realistisch sein, das mit dem Abi, ne, das, also ich sag mal so, wenn du dann irgendwie bis 3 Uhr morgens irgendwo kellnerst oder sonst irgendwas machst, dann ist erste, zweite Stunde Geschichts-LK ja, klar, eher
schiebst wenig, auf die Arbeit, ist
wenig,
klar.
Wenig produktiv. Nein, natürlich nicht, aber auch sonst wenig Engagement. wenig Engagement, so rum. Nee, und dann habe ich irgendwie gesagt, okay, cool, was kann man noch so machen? Also ich gesagt, so ein Studium, deswegen Abi lohnt sich eh nicht, das werde ich eh nicht, das wird eh nichts. Dementsprechend habe ich ja gedacht, da fühle ich mich wohl, dachte, machst du einfach eine Ausbildung. Und dann ist ja auch.
Seid die familiär geprägt oder war das der Zufall, dass du da gearbeitet hast und okay,
schön. Ja. Nee, noch niemand aus der Gastro aus dem Wein in der Familie. Und Hannover ist ja auch relativ wenig vorbelastet, was Wein betrifft. Da gibt es ja nichts. Gibt es guten Spargel und so weiter.
Wobei ihr coole Läden dort habt. Ja, ich jetzt nein, nicht ja, nur, Hannover, ja. Sondern auch, keine Ahnung, es basiert. Die Insel damals war ja. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob es die Insel noch gibt.
Nee, das Aspria, das da direkt das Fitnessstudio hat das übernommen. Die Insel gibt es halt nicht mehr. Auch ja. Natürlich, weil. Die
peinlich, also es war jetzt wirklich gerade, da habe ich mich erschrocken. Und
nein,
also, weil das ist so eine Altbringung, ich habe es leider nie hingeschafft, aber ich wollte so immer geil. Mal auf die Weinkarte und so weiter.
Die haben da, ich habe da Sachen rauf und runter geprobiert mit Leuten, weil es alles voll bezahlbar und das war der absolute Wahnsinn. Nee, tolles Restaurant gewesen. Nee, die Schuhs, die haben ja weiter noch ihren Weinhandel, aber ist dann eben auch dann irgendwann aus der Gastronomie da raus. Hannover entwickelt sich fantastisch. Also ich meine, es ist eine 5,5-Millionen Stadt und wird ja manchmal auch von außen so ein bisschen als graue Maus verkannt. Sollen die Leute ruhig weiter denken? Bleiben die Mieten da noch halbwegs bezahlbar? Ist ja gut, sollen die Leute ruhig weiter denken, dass das nicht schön ist? Ist gut, ne? Geht alle woanders hin. Auf jeden Fall Spaß. Aber es gibt 2 Sterne und 2 Einsterne da. Ne?
Ja.
Also kulinarisch wirklich krass für eine 500,000 Stadt. Ich habe dann eben gesagt, fangst mal eine Ausbildung in der Gastronomie an, weil man kann sich darauf aufbauend ja auch noch in viele andere Richtungen entwickeln. Aber dann war ich dann da im Servicefest etabliert und dann habe ich eben meine beiden Chefs da, die mich dann eben auch Wein so angefixt haben und von da aus war dann klar.
Da fing das dann an mit Wein. Hast du so einen Moment, wo du gesagt hast, morgens beim Frühstück hast du deinen ersten Riesling getrunken und hast gesagt, boah, es knallt nicht nur, sondern der schmeckt auch anders.
Riesling war spannend, weil ich habe meine Ausbildung ja 2010 begonnen. Das heißt, so richtig mit Wein auseinandergesetzt während des ersten Lehrjahres war es dann, als die ersten 2010er Gutsweine rauskommen.
Ach, schön.
Bei dem Jahrgang,
Schmerzen pur.
Brutal.
Ehrlich, schön. Oder,
wie kann man so sowas trinken? Ist ja grauenhaft. Hm. Aber dann zum Beispiel, was hatten wir da? Was gab es da? Zum Beispiel hier Toni Joost, also so gereifte Becher, Racher, Hahn, Spätlesen und so. Das war, glaube ich, der erste
Moment. Die bringen sich schon vom Namen ein, ne?
Unglaublich.
Also, wenn die fließend aussprechen, kannst du die Flasche hinter dir.
Becher, Hahn. Ja, genau. Nee. Aber ich glaube, das war so ein Moment. Becher, Hahn, Spätlese, das war, wo ich gedacht habe, boah, Wahnsinn. Also klar, wie viele halt Restsüß mit Kabis anfangen, ne, und dann geht es halt schnell weiter. Und weil der Chef der auch damals noch relativ viele Rotweine aus dem 2003er-Jahrgang eingekauft hatte, die waren da ja auch dann auch sogar aus Deutschland so relativ auch für Anfänger sehr zugänglich, weil das heiße Jahr, alles ein bisschen reifer, teilweise wahrscheinlich auch aus heutiger Perspektive ein bisschen überreif, aber so mit sowas angefangen und hier irgendwie, 2, 3 QWX von Knipser und solche Sachen in der Ausbildung gehabt. Ne? Das waren so die ersten Momente, wo ich gedacht habe, so, oh ja, das ist es.
Da komme ich mit klar.
Ja, voll. Und dann.
Und da warst du auch schon interessiert oder war es einfach dann. Okay, das ist was. Warst du da schon also so deep wie jetzt? Oder?
Ich habe dann sofort angefangen, mich richtig hardcore reinzunehmen.
Ah, richtig, direkt.
Ja, wow. Auf jeden Fall, das hat mich richtig angefixt und da habe ich gesagt, davon will ich mehr wissen. Vollgas. Cool. Und das war auch ganz cool. Ich hab auch am Ende im dritten Lehrjahr, konnte man nebenbei in der Ausbildung noch einen IHK-Barmixer nebenbei gemacht. Und das war auch ganz, 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 ganz spannend. Und obwohl das auch wahnsinnig viel Freude macht, weil ich ein bisschen noch nebenbei in der Bar gearbeitet habe, dann gesagt, nee, Sommelierie auf jeden Fall.
Namen für einen Wein zu finden, ist natürlich eine Aufgabe von enormer Tragweite. Fast so heikel wie die Taufe des eigenen Nachwuchses, nur mit weniger Tränen und deutlich mehr Alkohol. Im Grunde ist ja genau dasselbe. Man gibt etwas in die Welt, von dem man hofft, dass es Charakter hat, Eindruck hinterlässt und im besten Fall nicht nach 3 Jahren peinlich wird. Also der ideale Name. Er sollte neugierig machen, Strahlkraft besitzen und eine klare Botschaft senden. Also bitte keine Cuvée Nummer 7, das klingt eher nach Parkhaus als nach Leidenschaft. Und am Ende ist es wie immer, ein guter Wein verzeiht vieles, aber ein langweiliger Name ist wie ein schlechter erster Eindruck. Den bekommt man so schnell nicht aus dem Glas. Und da haben wir ihn, den Pantocrator 2015 von der Bodegas Terron, der Allmächtige aus dem nördlichsten Nirgendwo der Rioja. Was ist das für ein Wein, der seinen Namen aus dem Altgriechischen entlehnt? Einer, der Allmächtige bedeutet, und er kommt aus einer Genossenschaft, aus 4 Dörfern, die zusammen so berühmt sind wie das Wetter in Bielefeld. Und deren Wein trotzdem Platinum beim Decanter World Wine Award gewinnt. 97 Punkte. Aus einer Kooperative. Das ist ungefähr so, als würde der Gemeindechor beim Grammy gewinnen. Und die ganze Welt nickt ehrfürchtig und fragt, wer ist es eigentlich? Die Antwort lautet Bodegas Terron. Und jetzt halt dich fest. Gegründet 1964 als Cooperativa de Nuestra Señora de Valvanera. Ein Name, der so lange ist wie ein spanischer Sonntagnachmittag. Liegt Bodegas Tarón en Tirgo, der nördlichsten Kellerei der gesamten DOC Rioja. Am Fuße des Montes Obarenes. Das klingt nach am Rand der Welt. Und tatsächlich ist es der Rand der Rioja. Und genau das ist das Geheimnis. Vier kleine Dörfer der Rioja Alta haben hier ihre Kräfte vereint. Und zusammen bilden sie das, was die Bodega ihr Territorio Tarón nennt. Ein Landstrich mit romanischen Kirchen, mittelalterlichen Burgen und Weinbergen, die oft so alt sind, dass selbst die Reben vergessen haben, wie jung sie einmal waren. Die durchschnittliche Rebalterung überschreitet 50 Jahre, aufgeteilt auf über 1000 Parzellen mit unterschiedlichen Böden, Varietäten, Lagen und Anbausystemen. 220 Mitglieder bewirtschaften 700 Hektar. Das ist nicht Anbau als Einzelkämpfersport, das ist der Weinbau als Dorfangelegenheit. Die Genossenschaft als Eigentümer. Die Vielfalt der Landschaft als Ausdruck, der Charakter der Region als Ziel. Aber reden wir über den Ort selbst, weil er erklärt, warum dieser Wein schmeckt, wie er schmeckt. Die nördlichste Lage bringt ein eher atlantisches als mediterranes Klima. Kühlere Temperaturen. Mehr Niederschlag. Die Weinberge gehören zu den höchstgelegenen der Rioja. Viele auf 700 Meter Seehöhe, geschützt und gleichzeitig exponiert durch die Obarenesberge. Und das ist wichtig, denn diese Berge sind der einzige Schutzwall gegen die nordseitig heranrollenden Fronten des Kantabrisischen Meeres. Und sie formen den Charakter der Reben wie ein strenger, aber liebevoller Erzieher. Was entsteht? Ein Weinberg in einer der kältesten Ecken der Rioja, dessen unverwechselbaren Stil das Klima prägt. Wie ein Fingerabdruck. Keine Üppigkeit um der Üppigkeit willen. Keine Schönheitsoperation mit Holzspänen, sondern Präzision durch Kälte, Frische, durch Höhe, Tiefe und durch Geduld. Und jetzt, der Ponto Grato. Sein Name ist Programm. Ponto Grato stammt aus dem Griechischen und bedeutet der, der alles kann. Er evoziert eine der ikonischen Figuren der romanischen Kunst, die in dieser Gegend allgegenwärtig ist. Über Tirgo thront die romanische Iglesia El Salvador, datiert bis ins 12. oder frühe 13. Jahrhundert. In den Kathedralen dieser Landschaft schaut der Pantocrator von den Kirchengewölben herab, allwissend und vergänglich ohne Kompromisse. Und genauso soll dieser Wein sein. Er ist ein limitierter, der nur in außergewöhnlichen Jahrgängen produziert wird. 2005 war der erste, dann 2010, dann 2011, dann Stille, Pause. Warten. Und 2015. Der Tempranillo für den 2015er Panto Grato kommt aus einem Jahrhundertweinberg im Bereich El Monte auf 600 Meter Höhe mit einem Ertrag von rund 3000 Kilo pro Hektar. Das ist Weinbau als Askese. Als bewusster Verzicht. Damit das Wenige umso intensiver wird. Dazu kommt ein Anteil Mazzuelo. Die robuste, tanninreiche Rebsorte Riojas. Die hier Struktur und Tiefe liefert. Ohne den Charakter zu verbiegen. Beide Sorten werden separat in amerikanischer Eiche ausgebaut, dann verschnitten und für weitere 6 Monate zurück ins Holz gegeben. Dann ein Jahr im Tank zur Feinklärung. Dann Flaschenreife von mindestens 6 Jahren, bevor der Wein überhaupt den Markt betritt. Und du musst zugeben, das ist keine Weinbereitung, das ist monastische Geduld in flüssiger Form. Der Panto Grato ist nicht der Wein eines Mannes oder einer Frau. Er ist der Wein eines Territoriums. Von der Rebe bis zum Fass. Vom Herbst 2015 bis zu dem Moment, in dem die Flasche vielleicht 2025, vielleicht auch 2045 geöffnet wird. Diese Bodega ist das kollektive Werk von 213 Winzerfamilien aus 4 Dörfern, die auf eine Weinbauphilosophie gesetzt haben. Die auf Verwurzelung, Respekt für das Land und dem Erbe vergangener Generationen basiert. Vielen Dank für diesen außergewöhnlichen Wein. Der Bodegas Tarón und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Ich finde, das eine hilft beim anderen, ne? Wenn man einmal dieses Mixery-Thema verstanden hat, dann hat man ein anderes Bewusstsein für Wein, beziehungsweise umgedreht. Also wenn du ein anderes Zusammenspiel von natürlicher Säure-Süße-Relation empfinden kannst, sowohl in den Drinks als auch im Weiner letztlich. Ja. Daher finde ich das also wirklich einen smarten Zug und es hilft.
Ich finde es auch richtig, richtig cool.
Was? Machen die wenigsten, also viel zu wenige. Und letztlich als Sommelier sollst du ja auch darüber Bescheid wissen. Also sollst ja zumindest die gängigen Drinks kennen und vor allen Dingen dann auch schmecken können, wenn sie gut sind oder wenn sie scheiße sind. Und es gibt wenig gute Drinks in Deutschland.
Bin relativ wenig in Bars unterwegs, muss ich sagen, weil ich mag Schnaps, aber Schnaps mag mich nicht.
Geht mir genauso. Ja. Und ich letztlich waren es bei mir auch die Enttäuschung über zu viele schlechte Drinks, warum ich keine mehr bestelle. Ja. Dann lieber ein ordentliches Glas Wein und selbst in einigen Bars gibt es irgendwie einen einigermaßen passablen Champagner, Bier, Wein, irgendwas Alternatives, aber da bin ich genauso bei dir und nee, bin ich auch nicht und
Aber ich finde aber auch, genau, die Definition von moderner Sommelierie sollte auf jeden Fall auch sein, dass man eben eine Grundahnung hat, natürlich auch von.
Gar nicht so von moderner Welt, da finde ich, gibt es die Spezialisierung, also ja, bis hin zum Biersommelier, bla bla bla, aber von traditioneller, weil, also ich hatte im Urbewusstsein immer, dass ein Sommelier alles können muss.
Ja.
Dass der sich der sich mit Wasser, mit Fleisch, mit Tischwässer auskennen muss, mit allen Arten von Wein, Spirituosen und so weiter. Das war für mich dieses Urverständnis von Sommelier. Alles, was mit Genuss zu tun hat, sollte Sommelier kennen. Und darüber hinaus eben auch noch das Bewusstsein für ein Kellnerwesen. Also, dass ich zumindest ein guter Kellner sein muss.
Cool. Weil ich hatte eher das Gefühl, dass eher diese ganzen anderen Teilaspekte über die Jahre erst dazugekommen sind und früher es wirklich eben diese Weinspezifikation war. Deswegen, spannend zu hören, dass du das anders wahrnimmst.
Mein Bewusstsein ist so, dass das separierte sich das erste Mal raus mit dem Wassersommelier.
Ja.
Der damals anfing, mit einmal irgendwie en vogue zu werden. Das lasst mich mal vielleicht 2010 oder 2007 gewesen sein. Und dann gab es irgendwelche bis hin zum Fleisch- und Brotsommelier. Aber sonst war eigentlich, man war für alles zuständig. Also davon, von dem her. Aber Ausbildung fertig, was kam danach? Also wann warst du das erste Mal Sommelier? Wann hast du erstmal selber mit Wein gearbeitet? Wann hast du deine erste Weinkarte gehabt oder wie?
Erst hier. Also ich habe praktisch nach der Ausbildung, die habe ich 2013 dann beendet. Und dann war ich eben, wie gesagt, mit Mona Schrader und damals auch schon Toni Hohlfeld, damals auch in der Ole Dele in Burgwedel bei Hannover. Das waren zwei auch wahnsinnig coole Jahre, eben mit den noch der Rest des Teams. Da ist auch noch echt noch einen Kontakt, dass man Leute auch wieder getroffen hat von damals. Und da hat mich Mona auch schon mit vielen Dingen an die Hand genommen, obwohl ich da eigentlich noch ein klassischer Commis-Dorant, Demi-Dorant und sowas war. Trotzdem immer schon sehr viel mitbekommen. Und dann 2015, als die beiden dann das Jante eröffnet haben, dann bin ich nach Berlin und dann war ich noch 3 Jahre, wie gesagt, bei Tim Raue. Und auch da hatte ich eigentlich eine Demi- bzw. Chef-Dorant-Position, aber trotzdem auch schon mit einem großen Weinfokus, also das großen Weinfokus, aber ich hatte das Glück, wir haben dann mit André Masjonga eben als die Person, die da verantwortlich war, dann war eben Raphael natürlich schon da, dann noch Paul Fröhling, der Sommelier im Stucki ist, auch irrer Typ, und wir drei, die waren beide schon vor mir da, aber da hatten wir halt echt ein paar irre Jahre, also nicht nur wir, sondern auch noch andere unglaublich tolle Leute aus dem Team, die halt coole Sachen machen heute, und aber was Wein betrifft, eben mit den dreien da, das war schon irre, also da haben wir extrem viel voneinander gelernt, und weil das Restaurant ja auch eine gewisse Größe hat, gab es auch immer Raum, auf jeden Fall Weinbegleitung vorstellen, auch Flaschen verkaufen, weil, naja, wenn es da halt natürlich richtig heiß hergeht, kann André da, ne, war es ja unmöglich, also weil ja auch Maitre war, also kannst du ja nicht
alles machen. Wie groß muss deine Wunschweinkarte sein? Ihr habt jetzt hier, ich glaube, um die 400 Positionen oder 500 habt ihr ungefähr, genau. Was findest du ist ideal? Also würdest du irgendwann mal so eine Weinkarte haben mit 3.000, 4.000, 5.000 Positionen, um einfach die ganze Fülle auch spielen zu können oder eine Karte stolz durch die Gegend tragen zu können, oder kein Käsewagen, sondern einen Kartenwagen zu haben.
Geil.
Oder bist du safe mit deinen 400, 500 Positionen und brauchst gar nicht mehr? Oder wäre weniger noch interessanter?
Nee, ich finde diese Größe perfekt, weil wir kennen jeden Wein, wir haben jeden Wein auf der Karte irgendwie mal in den letzten 8 Monaten oder 6, 5, 6, 7, 8 Monaten wahrgenommen, probiert.
Das du hast jeden von den 500 Weinen in den letzten 5, 6 Monaten probiert?
98% sicherlich,
wow, cool.
Genau, also dann brauchst du natürlich diese Infrastruktur, dass sich alles dreht.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, in diesen 400, 500 Positionen fast alles abzudecken. Das Einzige, also was uns, glaube ich, wirklich noch fehlt, woran was vielleicht ein neues Projekt ist, aber dann muss das Restaurant erstmal organisch reinwachsen, ist halt wirklich dieses Ultra-Premium-Ding. Also alles, was so vierstellig ist,
okay,
in die Richtung.
Habt ihr was oder gar nichts?
Gar nichts aktuell. Da hatten wir immer mal wieder zwischendurch, das hat auch gut funktioniert, aber immer mal nur so bruchstückhaft. Und da machen wir uns halt gerade Gedanken, wie wir das vielleicht langfristig weil da musst du ja schon wirklich sehr, sehr gucken, sehr aufpassen und genau hinschauen, was man da macht, weil wir sind natürlich hier ein inhabergeführtes Sterne-Restaurant. Ist ja nicht so, als hätten wir hier Blankoscheck und ab dafür. Da schauen wir nochmal rein.
Aber was ist die große Schwierigkeit? Also jetzt abgesehen vom Investment, was ja in dem Sinne finde ich gar nicht so schwierig, weil nicht verloren, sondern sich entwickelnd ist. Was ist das Schwierigste dabei? Ist es die Auswahl als solches? Ist es die Flaschen zu bekommen? Oder ist es das Kalkulieren der Flaschen, weil du natürlich bei den Weinen nochmal einen ganz anderen Fokus hast? Sprich, wenn du jetzt, keine Ahnung, Chateau Petrus auf der Karte hast. Das Ding kostet im EK 3.500, 4.000, vielleicht 5.000, je nachdem, was du kaufst, wie du kaufst, wo du kaufst. Und nimmst du den dann, wenn du ihn für 5K einkaufst, für 5.050 auf die Karte oder für 9.000? Weil das wird ja, das sind ja dann so mehr oder weniger Peilpreise, mit denen du auch letztlich das Image der ganzen Karte steuerst. Korrekt. Ist ja ähnlich wie bei Kaffee. Wenn, je nachdem, wie du deinen Kaffee kalkulierst, dementsprechend wirkst du teuer oder günstig. Also wenn du ihn für 1,20 Euro anbietest, wirkst du günstig. Wenn du ihn für 9 Euro anbietest, wirkst du teuer. Und so ist es ja bei dieser Art von Wein, wo jeder zumindest ungefähr die Preise im Kopf hat, genauso. Ist das das große Risiko oder die Auswahl als solches?
Die Auswahl als solches ist natürlich gerade in den mit den Kapazitäten, die wir haben, also sowohl Lagerfläche als auch der finanzielle Aspekt, dass du weißt, wovon brauchst du ungefähr wie viele Flaschen und wie musst du einkaufen, wie muss man vorsorgen, was kann man eventuell noch machen, was man erstmal weglagert. Das ist eine Sache, die eine große Handhabung ist. Aber genau, dieses Thema Kalkulation, das ist eine ganz schwierige Geschichte. Weil ich würde immer noch sagen, dass wir eigentlich für das Format Restaurant, was wir haben, recht fair bepreist sind, grundsätzlich. Aber es früher, zum Beispiel in der Vergangenheit schon manchmal war, dass man mal ein paar Sachen auf die Karte genommen hat. Vielleicht ist ja dieser Ansatz, wie das manchmal im Tantris war, mit der Inreifung-Geschichte auch noch ganz schlau. Aber dass man gerade am Anfang vielleicht dann so eine, dass man schon mal zeigen wollte, aber so eher so ein bisschen so einen Protektionspreis drauf macht, dass dann nicht irgendwer drüber stolpert. Und dann erfährst du halt, dass irgendwer sich genau diese eine Position von 500 aus der Karte rausnimmt und das dann irgendwo in einer Gruppe irgendwo postet und sagt, ja, Todesunträge, völlig überteuert und da kann man nicht hingehen und ist ja völlig bescheuert und sowas. Und das für ein Quatsch.
Also berührt dich sowas persönlich jetzt als Randfrage?
Ja? Hardcore, ja.
Ah, stehst du nicht richtig drüber und sagst, okay, lass noch schreiben?
Weil du, das ist also vielleicht inzwischen auch nicht mehr ganz so schlimm wie früher, aber du hast dann halt so eine Kränkung, weil du denkst, ey, du machst ja eigentlich so viel Gedanken und versuchst halt irgendwie da das zusammenzustellen und dass es eben jedem Spaß macht. Also, dass es für uns irgendwie finanziell hinhaut, was ja diesem Format eben bei dem Kostenapparat, den man hat, eine sehr eng getaktete Geschichte ist, wo man schauen muss und dass aber keiner sich irgendwie, ja, das, also ich sag ja immer, fair kalkuliert schmeckt es uns ja auch woanders als am besten. Also wenn du irgendwie einen Wein für einen Preis bekommst, wo du sagst, ach ja, cool und toll und ich habe auch schon woanders viele Sachen nicht getrunken, weil ich gesagt habe, so, ich könnte es mir zwar finanziell leisten, aber das will ich für das Geld nicht, weil ich denke mir, nee, ey, dafür nicht. Also da bin ich dann manchmal auch da so ein bisschen bockig. Aber ja, genau, wenn dann eben dieses
Ist es aber trotzdem, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, nicht anmaßend, wenn man es nach außen darstellt, weil man davon ausgehen kann, der andere hat sich Gedanken dazu gemacht in irgendeiner Form? Also wenn ich
es so pose
und sage jetzt, den Chateau Petrus für 15.000 Euro, jeder weiß, dass der 4.000 Euro kostet, das ist lächerlich, das ist den seine Entscheidung, ich muss ja nicht kaufen dann in dem Augenblick.
Nee, das stimmt auf jeden Fall, aber natürlich halt die Art, wie man kalkuliert, sag ich mal, sagt ja schon viel über dich aus. Also es gibt ja auch Leute, die sich damit brüsten, eine besonders krass kalkulierte Weinkarte zu haben.
Ja. Und das ist dann so ein Ding, krass oder günstig oder teuer?
Teuer.
Ja.
Ja. Und das ist halt auch so ein Ding, wo ich sage, hey, gut, ich rede da niemandem rein, aber ist nicht so mein Stil und finde ich von außen auch nicht so sympathisch. Persönliche Einschätzung. Aber in dem Punkt ist halt natürlich so, wenn Leute dann sowas irgendwie, also was heißt jetzt nicht vielleicht auf Social Media posten, aber wenn du mal gespiegelt bekommst, dass in irgendwelchen Gruppen irgendwo aufgetaucht ist, dann machen die ja nicht so, dass sie eine ganze Seite von der Karte posten, sondern ein Screenshot ausgeschnitten, nur dieses eine Segment. Da denkst du dir so, ja, danke für den Kontext, du.
Das, also, das, was ich halt dabei doof finde, ist, man kann nicht drauf reagieren.
Korrekt.
Also egal, wie du drauf reagierst, hast du nur noch mehr verloren, ja. Das ist lächerlich.
Ja.
Deswegen Kommentare lesen ist manchmal eine undankbare Geschichte.
Ja.
Aber gut, ja. Also Preisfindung ist eigentlich das Schwierigste letztlich, wenn du sagst, du gehst in den absoluten High-End-Bereich, weil du damit natürlich auch vergleichbar bist.
Und nicht nur im High-End-Bereich, ich finde generell. Also gerade wie machst du zum Beispiel auch immer diese große Frage bei sehr raren Sachen, ne, die auch viel von irgendwie Freaks gesucht wird. Willst halt nicht, dass das, also ist natürlich auch Schmuckstücke für die Weinkarte. Wird, ja, doch, du, genau. Schon, aber nicht, dass es dann halt, wenn du es zu günstig, ich kenne das ja auch, du machst irgendwie so zu günstig und dann ist das sofort von der Karte weg und dann denkst du auch so, ach, Mensch, schade, das war cool. Ist ja auch schön, soll sich ja drehen, ist ja auch klasse. Wenn du es halt auf die Karte schreibst, dann, was, ich meine, was willst du erwarten? Na klar, ist auch cool, wenn es getrunken wird. Aber du willst es auf der einen Seite nicht zu attraktiv machen, aber du willst eben auch niemanden vor den Kopf stoßen. Das ist ein schmaler, sehr schmaler Grat, das ist nicht ganz einfach.
Ja. Findest du, eine Karte sollte möglichst viel abdecken oder konzentriert sein? Also sollst du einen Schwerpunkt haben und den ausleben oder sollte man überall auf jeder Hochzeit tanzen?
Das ist eine absolute Philosophiefrage. Bestes Beispiel oder
gutes Beispiel? Philosophie?
Na, ja, ich bin ein bisschen mehr Thema auf jeder Hochzeit tanzen. Also ich würde schon sagen, dass wir breiter gestreut sind von den Stilen, von den Richtungen her. Aber hier unsere Kollegen zum Beispiel aus dem Horvath, wo die Herkunft deutlich. Ja, das ist auch mega. Ja, ja. Super geil. Deep Dive, ja, ja. Ne? Wie ich die Karte lese, kenne ich, weiß ich nicht, wie viel davon, überhaupt nicht.
Ja.
Oder ich will mich nicht als Doktor allwissend, aber man hat ja schon mal ein paar Sachen ab und zu mal gesehen in all den Jahren. Mega geil. Aber wenn man eben so diese breite Streuung hat, hat beides was.
Und gibt es irgendwas bei dir, wo du sagst, das ist für mich wichtig? Also jetzt zum Beispiel ist für dich wichtig, dass die Weine fair getradet sind zum Beispiel. Ist irgendein Green Label für dich wichtig? Ist das jetzt gerade häufig oft angesprochen, das Flaschengewicht für dich wichtig? Ist die Kommunikation von den Händlern für dich? Oder irgendwie, wo du drauf achtest, findest du, wir sollten auch eine gewisse Verantwortung als Sommeliers haben und damit von mir aus den Weinhandel motivieren, darauf ein Augenmerk zu.
Ja.
Okay, wenn du ja sagst, worauf?
Also Gewicht der Flaschen finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
No-Go-Kriterium für dich, wenn du sagst, 2,5 Kilo und
pff. Also wenn man jetzt aus irgendwie ältere Weine und so war das früher irgendwie ein gereifter Rioja aus Anfang der 2000er, das ist natürlich in Ordnung, das war der Zeitgeist.
Aber das denken ja auch noch nicht, aber wir sind jetzt in 2026 und nehmen wir jetzt in 2023er, 2024er.
Ja, das wäre auf jeden Fall schon Minuspunkte, ganz klar. Mhm. Da muss der Inhalt schon extrem überzeugend sein, dass man es dann trotzdem macht. Weil ich würde schon sagen, ich habe da auch mal hier AI befragt, also das Gewicht der Flaschen oder der Inhalt, die CO2-Emissionen beim Transport sind ja ganz dünnes Eis, aber einer der erheblichsten Schäden, die, sag ich mal, Wein. Ja, genau.
70% des CO2-Fußabdrucks.
Ja, genau. Und das ist halt natürlich enorm. Deswegen, wenn es Wege gibt, also ich möchte natürlich, hier im Restaurant würde ich jetzt nicht mit einem Back-in-Box durchlaufen, aber für so ganz Basisweine, irgendwo. Ich meine, teilweise in einer Pandemie oder wo die Flaschenbeschaffung schwer war und Leute Sachen, Einstiegsweine in Back-in-Box abgefüllt haben, so 3 Liter, warum nicht? Ich meine, bei mir zu Hause, Kühlschrank ist auch so ein Back-in-Box, so Apfelsaft irgendwie aus dem alten Land, geil, bist du da, zapfst du das eben mal ab. Und das macht ja im Endeffekt dann für den Wein jetzt auch keinen großen Unterschied. Natürlich bei einer aufwendigen Ausstattung und aufwendigen anderen Weinen, da braucht man natürlich ein bisschen was anderes, da wäre es vielleicht nicht ganz passend. Kann aber man
auch möglichst kreativ machen. Das Problem ist dabei, dass kaum ein Winzer es macht. Ich habe in der Tat für die Weinbar damals versucht, Beckenbox zu bekommen. Also jetzt auch Literware und so weiter. Es ist halt teilweise sehr, sehr schwierig von der Technik, es abzufüllen. Okay. Ja. Weil du brauchst teilweise eine separate Technik. Viele Winzer füllen mit CO2 ab, um die Weine stabiler zu halten, was bei Beckenbox schwierig ist.
Ja.
Müsstest dann halt alternative Stabilisierungssysteme dann irgendwie für den Wein führen. Also es gibt teilweise technische Begründungen, warum einige das nicht machen. Aber nicht zuletzt Skandinavien zeigt uns ja, dass es ganz viele alternative Sachen gibt und ganz viele Winzer, ein Rheingauer Winzer, ich will jetzt nicht sagen, ob es X oder Y war, ich weiß nicht mehr genau, ich meine, es war Leitz.
Möglich.
Dass die für Skandinavien produzieren, aber die in Deutschland nicht vertrieben werden. Mhm. Kannst du nehmen, wenn du, glaube ich, eine ganze Palette nimmst, aber ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster liegen, ich weiß nur, ob ich da mal angefragt habe und die sagten, okay, nee, im Prinzip jetzt in der Breite nicht. Nur palettenweise würden wir es, glaube ich, abgeben, aber es ist jetzt so eine halbe Erinnerung. Ich war, glaube ich, betrunken, als ich da angefragt habe. Aber die sagten, für Skandinavien produzieren wir es und es ist grundsätzlich möglich, aber in Deutschland kaum gefragt, leider, leider, leider. Und ich bräuchte weniger zum alten Glascontainer
gehen. Ich bin ja voll bei dir. Ich habe auch hier, genau, schön, dass du gerade sagst mit Skandinavien. Also die Sebastian und sein Bruder Marcel Klaas von Neverland Vineyards aus Rheinhessen schätze ich sehr. Und die haben zum Beispiel auch schon 16er, 17er Jahrgänge damals Riesling in PET-Flaschen abgefüllt. Das ist halt verrückt, weil eine 075er hat halt die Größe von so einer 05er Tokai-Flasche ungefähr. Mhm. Und ist halt ganz klein und ganz schmal mit Schraubverschluss. Okay. Fand ich am Anfang natürlich ein bisschen skurril, aber wir haben die Sachen, der hat auch ein paar aufgehoben, wir haben das mal gereift getrunken und wir haben das gegen die normale Glasflasche und ich fand die Sachen aus der PET, warum auch immer, die hatten noch mehr Frische und Zug. Das ging super, ja. Wow. Und das war super, also es hat da drin gut gereift da drin, also schon ist kein, der Wein ist jetzt nicht irgendwie hermetisch abgeriegelt, blutjung.
Das ist passiert, ja bei den Back-in-Boxes ja nachgewiesen, dass die nach 2 Jahren, dass die Säure beziehungsweise der Alkohol, die Kombi, Pigmente aus der Umvertütung rauslöst. Mhm. Also man sollte die Sachen nicht länger als zwei Jahre aufbewahren, deswegen für Reife nicht. Deswegen finde ich es interessant mit der PET. Da wäre ich skeptisch, da bin ich wahrscheinlich zu alt für, aber warum auch nicht da umdenken?
Nee, das soll auch gar nicht zur Reife gedacht sein, sondern nur eben, dass man vielleicht, also dass es möglich ist, Sachen in diesen Formaten da auszuschenken. Und das
im Allgemeinen, weil es werden ja 99% aller Weine werden ja innerhalb von einem Jahr getrunken. Also 99% aller Weine, die abgefüllt werden, werden innerhalb von einem Jahr getrunken.
Das wusste ich nicht, das ist krass.
98% aller gekauften Weine werden innerhalb von 10 Stunden getrunken. Also 98% der Weine, die gekauft werden, werden am gleichen Abend oder werden sofort konsumiert. Kaum jemand trinkt wirklich oder kauft wirklich auf Vorrat.
Krass.
Und das finde ich teilweise nicht zuletzt. Deswegen ist ja Aldi der größte.
Ja.
Der größte
Wein. Der gute Le Rouge für 2 Euro, sagst du?
Ja, ist egal. Also da. Aber da, also da, das jetzt, die, oder diese Statistik soll jetzt gar nicht irgendwie so super repräsentativ oder sonst irgendwie, sondern einfach dazu dienen, dass viele Weine gar nicht reifen brauchen. Also, dass eine alternative Verpackung durchaus denkbar wäre.
Ja.
Aber könntest du dir vorstellen, hier im Restaurant mit einer PET-Flasche rumzulaufen?
Absolut nicht.
Nicht?
Nee.
Warum also, nicht?
Naja.
Also, warum ist man da so verkopft? Könntest du dir vorstellen, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, könntest du dir vorstellen, einen Kronkorken? Weil es hat sich ja auch nie durchgesetzt, klar, obwohl es der beste Petner Verschluss eigentlich für Wein ist. Und Champagner macht uns das ja vor, aber es hat sich nie durchgesetzt. Anfang 2000, 2010 gab es einige Versuche, die Konsumenten haben es nicht gekauft.
Ja, Penner, nee, ja, also, nee, mit, klar, bei einem Kronkorken habe ich auch kein Problem. Nee, und auch mit einer PET-Flasche wäre das so, dass, also, die Zeit für die Diskussionen haben wir hier nicht, leider. Also, das ist, also natürlich klar, so die, wenn es um das Thema Verschlüsse geht, wenn dafür Zeit dafür da ist, also, auf die Diskussion lasse ich mich immer super gerne ein, im Sinne von natürlich eigentlich logischerweise hat eine Kapsel fast nur Vorteile. Oder ich nur. Und aber natürlich verstehe ich auch bei den Leuten das Ritual mit dem Wein öffnen und so weiter und so fort. Aber also die, da ist wieder das Ding, bestes Beispiel halt auch, warum irgendwann ich nach dem Anfang aufgehört habe, mal auch Biere in den Getränkebegleitungen anzuwenden, auch wenn es mega Spaß macht und die Leute trotzdem bei anderen auch für Sake oder Cidre oder sowas offen sind. Die 3 Monate, in denen der Gang existiert hat und ich Bier ausgeschenkt habe, bin ich 3 Jahre älter geworden. Die Leute, also es ist teilweise so, wo du denkst, so gut, das, dafür hast du weder die Zeit noch die Energie. Den, also du kannst schon an vielen Fronten Pionierarbeit leisten und ein paar Diskussionen auch wirklich aufwendig führen. Aber wenn du damit.
Aber nicht bei jedem Gang.
Nicht bei jedem Gang. Und ich glaube, PET wäre echt so ein Ding, das ja.
Das würde ich auf jeden Fall noch. Findest du Schraubverschlüsse praktikabler oder grundlegend besser?
Ja.
Darf ich das Fass aufmachen?
Ja,
oder?
100%. Ja.
Okay.
Ja,
voll. Also meine Erfahrung dabei ist, es ist interessant, dass ganz, ganz viele Sachen im Wein wissenschaftlich noch überhaupt nicht erforscht oder durchforscht sind. Selbst die alkoholische Gärung ist noch nicht komplett aufgelöst, also obwohl es jetzt 8000 Jahre Weinbau gibt. Mhm. Aber davon losgelöst haben einige, die ich dazu befragen konnten, die ganz viele ganz viele Breitenexperimente durchgeführt haben und auch einige Experimente, die ich begleiten durfte, für mich immer erbracht, dass ein Wein mit Korken wesentlich harmonischer reift und besser reift als einer mit Schraubverschluss. Und einer mit Schraubverschluss eine so verzögerte Reife hat, dass das, was du eigentlich bei einem reifen Wein haben möchtest, niemals eintritt. Beziehungsweise hatte ich Verkostungen, wo alle alternativen Verschlüsse probiert wurden und Korken, und zwar 10 verschiedene Korkenarten, also es wurden 30 Weine nebeneinander probiert, derselbe Wein unterschiedlich verschlossen, und die Erkenntnis, die ich dabei oder viele in diesem Panel hatten, war, dass es keine bessere Alternative oder keine bessere Verschlussmöglichkeiten als den Korken gibt, aber, und das ist das große Aber, von diesen 10 mit Korken verschlossenen war eigentlich nur einer perfekt. Und die anderen hatten irgendwie einen kleinen Schleicherfehler, bla bla bla. Das ist nicht immer ein Korkschmecker, sondern es ist manchmal eine leichte Oxidationsnote, es ist manchmal eine Fehlentwicklung oder, weil du ja letztlich mit einem Naturprodukt arbeitest. Sind auch die Versprechungen seitens der Korkindustrie, dass so und so und so und dass alles besser geworden ist, mag stimmen, aber es kommen viele, also Weine wirken ungleichmäßiger.
Spannend zu diesen Verkostungen, was ich mal fragen würde. Ich glaube, diese Technik, dass man ja von den Abfüllern die Schraubverschlüsse so doll oder weniger doll drauf bekommt, dass die die gleiche Mikrooxidation wie durch den Korken haben, der verwendet wird. Wurden diese Technik damals schon angewandt? Also das ist, weil früher war ja, glaube ich, so.
Zu lange her, dass ich das, also wo nee, ich das,
ja. Auch wieder ein bisschen Halbwissen, habe ich mich mal aus eingelesen, habe ich mir ganz auf dem Schirm, deswegen sorry, falls ich da einen Stoß erzähle. Aber ich habe nur erfahren, dass es gerade in den 2010er Jahren diese Techniken von Abfüllern nochmal deutlich verbessert wurden, dass du eben nicht einfach Schraubverschluss zack drauf hermetisch abgeriegelt, sondern dass man da eben sagen kann, zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie, weiß ich, probieren wir das Beispiel, Mouton Rothschild diese Korken verwendet, weil durchgemessen haben die so und so viel Mikrogramm, so und so Mikrooxidation, hast du nicht gesehen. Und dass du jetzt auch sagen kannst, ey, genau das gleiche kannst du dir mit dem Schraubi theoretisch auch einstellen lassen. Und das wäre dann, das finde ich mal Aussage, das finde ich spannend. Weil sonst grundsätzlich bin ich bei dir, was Reife betrifft. Ich glaube ja, zum Beispiel Heimann Löwenstein hatte das ja öfters auch hier und da mal, dass er eben das gleiche Korken gegen Schraubverschluss, habe ich auch ein, zwei Mal schon verkostet. Und da muss ich sagen, bin ich bei dir. Deswegen habe ich auch gesagt, mit dem Schraubverschluss fast keine Nachteile, dass mir die Korksachen meistens da, die Weine waren dann irgendwas zwischen 5 und 10 Jahre alt, mir auch an dem Punkt besser gefallen haben. Aber das war eben die Momentaufnahme. Ich habe das nur an deren Beispiel gehabt. Ansonsten zum Beispiel interessant auch hier Tegernseer Hof aus der Wachau. Die haben ja auch schon sehr früh angefangen, auch ihre Spitzenweine schon Ende der Nullerjahre eben mit Schraubverschluss zu verriegeln. Und da kann man jetzt auch viele Sachen noch gereift kaufen. Also 2009, vor kurzem, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Und die Sachen finde ich eigentlich extrem harmonisch gealtert. Also okay. Fand ich jetzt nicht so, dass die Struktur, also ich habe es ja eher manchmal so gehabt, dass du dann bei Schraubverschluss gealterten Schraubern manchmal schon eine etwas entwickeltere Aromatik, aber immer noch eine verdächtig junge Struktur, also dass die Haptik ja, irgendwie noch wirkt wie 2 Jahre alt, aber die Aromatik schon viel weiter ist. Aber das, ja, muss ich aber auch sagen, zu wenig breite Erfahrung.
Etliche Produzenten, die mittlerweile wieder umstellen auf Korken, weil sie diese Erfahrung irgendwo gemacht haben. So als Gedankenansatz ist dabei natürlich, die Weine entwickeln sich anders, aber wer sagt, dass die Entwicklung mit Kork die richtige ist? Mhm.
Ja.
Vielleicht ist das andere einfach nur etwas, was wieder eine neue Dimension aufmacht, wie sich Weine anders entwickeln, wo du sagst, die Struktur ist frischer, die Aromen sind reifer. Und vielleicht ist das einfach auch nur eine Sache, wo wir aus dem Normdenken
müssen. Ja, wäre ich grundsätzlich bei dir, also bei mir sind natürlich manchmal eben, was diese Reifung betrifft, wahrscheinlich einen Schraubverschluss etwas den kürzeren ziehen würde. Das nehme ich gerne in Kauf und hätte dafür gerne die, weiß ich an, wie viel 1.000 Euro ich schon in den Ausguss gekippt habe. Mhm. Ja, hätte ich, also, ja.
Und das ist dieses so. Umdenken hat jeder, der in der Tat mal einen Wein im dreistelligen Bereich zu Hause aufmacht und sagt, das war's dann wohl, war schade. Naja, nicht mal eine tolle Soße, wie auch immer. Aber findest du nicht, dass bei den Schraubern das ein Stück von deiner eigentlichen Servicearbeit verloren geht?
Nö.
Absolut nicht. Ich hätte gedacht, dass du, als wenn du jetzt jemanden eine Flasche bestellst, gar nicht so, wenn du beim Banket hast mit 200 Leuten und jeder trinkt eine Flasche Wein, du hast irgendwie, keine Ahnung, du musst diese 200 Flaschen aufmachen oder keine Ahnung, wenn du im Verkostungspanel bist und darfst den ganzen Quatsch aufruppen, das ist wirklich richtig Arbeit. Das darf man nicht verkennen und da dankt man jedem Schrauber.
Ja.
Aber so im Restaurant selber hätte ich gedacht, es ist eigentlich schade, wenn man einfach nur.
Nö, finde ich nicht. Weil ich finde zum Beispiel meistens, also natürlich, wenn du in einem Restaurant arbeitest, so ganz klassisch, wo zum Beispiel noch der Gerido direkt vor dem Tisch steht. Und das ist ganz cool, aber normalerweise sogar ist es hier. Angenommen, schau mal auf den Tisch hier neben uns.
Ja.
Ich habe da einen Wein und dann muss ich aber hier erst an den Beistelltisch nebenan, dann habe ich ja eine Distanz. Wenn ich dann praktisch am Gast stehe und dann sozusagen den Schrauber das trotzdem wie dekantiere, kurz die Gläser aviniere, hast du nicht gesehen, dann stehe ich die ganze Zeit am Tisch und kann natürlich, Thema wieder Kommunikationsangebot, wenn es dich interessiert, weiter was erzählen.
Aber wo ist das Problem dabei? Ist es, wenn jetzt die Grundvoraussetzung wäre, dass du gerne am Tisch stehen würdest, die Flasche aufmachen würdest, die Gläser avinieren würdest, einmal alles durch die Luft schwenken würdest, dann würdet ihr kreativ genug sein, diesen Platz zu schaffen, dass du den Ort dafür hast. Also das würde ich jetzt so gar nicht so als Excuse dann irgendwo sehen.
Ja, sag ich, wenn da 2 Leute an so einem Tisch sitzen, ja, hier wird es schon ein bisschen eng. Hast du da noch eine Kerze, liegen da noch 2 Speisekarten rum, dann hast du da noch irgendwie die Aperitifgläser, dann muss da noch ein Teller hinpassen und so. Also wird dann schon alles ein bisschen narrow, also alles so ein bisschen gedrungen, finde ich. Also wäre dann schon, find ich, mindestens an einem Geridor müsste schon sein.
Das als Excuse zu nehmen, finde ich denn irgendwie.
Ja, aber ich finde, also ich finde,
eine
Flasche mit dem Schraubverschluss, die behindert
mich. Aber was kannst du sonst mal an Servicequalität leisten? Also, dass du wirklich so ein bisschen Show hast. Also, dass du man, dem Gast ein bisschen was zeigen kann, dass man, oder braucht man das gar nicht? Läuft es rein über die Kommunikation und die Worte? Also
braucht
man gar nichts Händisches mehr machen, kein Handwerk mehr.
Doch, also ich meine, das Avinieren brauchst du da gerne mal, wenn der Platz
ist. An dem kleinen Tisch, da avinierst du noch?
Nein, da funktioniert es eben nicht, deswegen okay.
Muss ich die Gäste kurzzeitig umsetzen.
Das einfach die Kommunikation und das Storytelling finde ich da einfach wichtiger. Also, wie gesagt, es gibt ja auch viele Gäste, die auch gerade sehr erfahren, die einfach sagen, ey, rup auf, dekantier das Ding meinetwegen, stell auf den Tisch, fertig, machen wir selber. So. Mhm. Und so bin ich eigentlich auch. Ich brauche, also ich auch persönlich brauche auch keinen Taritara, keine Kerze, keinen achtfach geschwungenen Riedeldekanter mit zigfarbenem Glas und sowas. Also das ist schon ein sehr übertriebenes Beispiel gerade von mir, aber mir persönlich ist der Show-Effekt unwichtig. Es muss alles der Sache dienlich sein, also auch Kara und Dekantieren und sowas. Das muss man nicht machen, wenn man irgendwie die riesen Show abzieht und dann wie bei Italiener noch hier Kapsel ausschneiden, den Korken da reinhängen, so weiter und so fort. Hat bestimmt auch alles seinen Platz und manche Leute finden das toll. Ich brauch's nicht. Ich finde, mehr geht's um den Inhalt, die Fakten, das Storytelling, die Unterhaltung und eher dieses Handwerkliche oder was man dann noch so nebenbei machen muss, das ist da eigentlich eher sekundär relevant, muss ich sagen. Es wäre einfach nicht so wichtig. Also vom Feedback der Gäste her haben wir jetzt auch nur eigentlich jetzt nie aktiv gespiegelt bekommen, dass man gesagt wird, da gibt's höchstens mal Leute, die sagen, boah ja, eure Gin Tonic Deko könnte vielleicht ein bisschen aufwendiger sein. Sowas halt eher. Aber dass man beim Wein da jetzt nicht einmal hier das Riesenspektakel abzieht, das, ja.
Und so Gläser oder sowas, ist irgendwas wichtig, also für dich, dass du sagst,
sehr wichtig. Gläser sind ein Riesenpunkt.
Vorliegen?
Ich war eigentlich immer auch, weil ich einfach damit auch bei Tim Rau lange viel probiert habe, eben von der Zwiesel-Serie, da bin ich jetzt ein kleines Stückchen weg davon, einfach weil, wie gesagt, gerade so nach der Pandemie das Gefühl hatte, bei vielen Lieferungen waren die Gläser sehr unterschiedlich und das hat teilweise auch die Dicke am Rand, dass es auch die haptische Wahrnehmung sehr anders war. Deswegen, sicherlich haben wir da jetzt nur Pech gehabt, nicht, dass ich mich da irgendwie rechtlich angreifbar mache, aber die Inkonstanz war ein kleines bisschen zu hoch und deswegen sind wir da eher, natürlich eben die einfach auch Preispunkt, die Spiegel auf Effektshaltos, die man natürlich, also, ein bisschen hart, aber die man jetzt auch in Deutschland nicht mehr kaufen kann. Aber die sind zum Beispiel sehr gut in meiner Anwendung.
Definition,
genau. Und eben dann viel aus den Riedel-Kollektionen, mit denen wir sind. Also Super Leggero, gerade das Bordeaux, wenn du richtig Platz brauchst. Dann Alte Welt, Pinot Noir arbeite ich sehr, sehr gerne mit. Aber eigentlich mein Lieblingsglas, aber das eben wirklich auch nur damals, als noch Enoteca auf den Karton stand, nicht wie nur die, ist das Rioja-Glas von, also was wir auf dem Tisch stehen haben, was ich so gerade, das von Zwiesel, also die Serie heißt jetzt ja wie nur die, aber das ist für mich so ein unglaublicher Allrounder und das ist eigentlich so ein unscheinbares Glas, aber da als ist leider auch geschlossen, das Restaurant hier in der Straße, das damals eben Herz und Niere und als dann Micha Köhler, ja auch ein großartiger Sommelier-Kollege, hat sich da mal ein paar Gläser ausgeliehen und der meinte, der kam, boah, das verkostet, ist ja der absolute Wahnsinn. Und da wurde er auch total überrascht, weil diese Gläser von außen wie recht unscheinbar aussehen, aber teilweise einen unfassbaren Allrounder abgeben. Mhm. Das ist, glaube ich.
Aber unsere sind noch leer.
Ja, das müssen wir mal ändern, wa? Ne? Ja, das ist aber nicht so tun, Podcast. Ich habe gefragt vorhin, ne? Also, was magst du denn?
Wollen wir jetzt was Weißes oder was Rotes trinken?
Ganz wie es dir überlassen ist, ne? Du hast ja was sehr Spannendes mitgebracht, über das wir noch diskutieren können.
Was Provokantes. Ich dachte, ich komme nach Berlin. Ich dachte, ich komme in ein Restaurant, was auch für seine Innovation, für seine Unkompliziertheit richtig bekannt ist, was auch recht wortgewaltig ist, was lebendig ist. Und ich dachte, ich bringe dann etwas mit, was mindestens genauso provokant ist.
Nicht cool.
Und ich hätte natürlich auch einen Wein, den ich mir für eine Weinbegleitung vorstellen könnte. Oder irgendein Georgier oder ein Sparkling aus England oder sonstiges. Aber ich dachte, dich erfreut am meisten
Primitivo.
Genau.
Ja, großartig. Nee, dann machen wir das doch mal direkt, oder?
Maduria, weil das ist letztlich für mich auch das, was du immer angesprochen oder was du vorhin angesprochen hast.
Dankeschön.
Dass man mit diesem zum einen Vorurteil, mit diesem Bewusstsein, mit dieser Gegebenheit mehr oder weniger alltäglich zu kämpfen hat, konfrontiert wird, Argumente finden kann, darf, muss und es manchmal für einen selber, anstatt es komplett zu negieren, eine Herausforderung ist, ein interessantes Exemplar zu finden und damit vielleicht eine andere Dimension aufzumachen. Interessant ist, es sind Chianti-Weingut, was dahinter steht,
ja.
Also hinter Pietra Pura. Primitivi Manduria aus dem Salento und das ist die Cingarelli-Familie. Cingarelli war, ich weiß nicht, ob du den kennst, das war ein Filmschaffender in Italien, der hat die ganzen Italo-Western, produziert mit Bud Spencer, Terence Hill und so weiter, also linke Hand, rechte Hand des Teufels und dann ging es ihm irgendwann mal ganz gut, so rein wirtschaftlich.
Ja.
Also er hat auch ganz, ganz viele Sachen innoviert, also unter anderem diese Filmrollen, dass die Filme in vielen Kinos gezeigt werden konnten. Und dann irgendwann hat er sich Rocco Marci gekauft, das ist Chianti-Weingut, was sehr großartige Chiantis produziert. Und als kleines Side-Project haben sich mit ihrem Bewusstsein um die Toskana-Weine in Apulien ein Weingut aufgebaut, was keine eigene Weinberge hat, sondern was Trauben kauft und versucht eben solche Sachen wie Primitivo neu zu denken oder eben auch Necromaro. Und ich finde den interessant, weil es auf der einen Seite für mich ein Wein, der absolut Textbook ist, aber trotzdem eine Ebene hat, die einfach anders ist, die man aber nicht sofort beschreiben kann. Das finde ich ganz, ganz spannend.
Ja, also das mega spannend. Also vielen Dank fürs Mitbringen, großartig. Es ist bei allem, solange die Qualität passt, werde ich pauschal nichts ablehnen. Mhm. Also ganz klar, da gibt's muss man noch immer wieder offen bleiben, weil ich glaube, sobald man sich dann irgendwie anfängt, vor so Sachen zu verschließen, dann ist man auch schon, ja, ist ein bisschen dramatisch gesagt, aber ist auch schon halbe so eine Einfältigkeit mit drin. Natürlich kommt man immer wieder zu seinen Klassikern zurück, aber es muss immer Raum dafür geben, nochmal Sachen neu zu zeigen. Und wir haben hier finde ich natürlich Textbook, wie du gesagt hast, also es hat schon Stereotype, aber es ist weder zu eingekocht noch zu marmeladig. Ich finde es halt gerade, es fängt schon so ein kleines bisschen ausladender an, wie man sich es vorstellt, aber finde ich, zieht sich hinten raus schön zusammen. Ich finde, das ist eine angenehm kernige Tanninstruktur. Ich merke auch gerade Speichelfluss, was man ja bei diesen, also bei der Wein jetzt vom Klischee eher nicht hat. Also das ist ja eher was einen dann da schon so halb aus, also den ganzen Mundraum verklebt. Also wenn es dann wirklich auch, sagen wir mal, das Wort trocken extrem strapaziert wird. Die Pfeffrigkeit ist klasse hinten raus. Das ist, ja, also das ist sehr spannend. Was kostet das?
Gleich und anders, ich glaube Endverbraucher 11 oder 12 Euro. Ja,
super.
Ja. Sind Buschreben, sind ja. 60 bis 70 Jahre alte Buschreben ist ein Ertrag von, was ich auch für die Gegend und so weiter recht, recht spannend finde, von 30, 35 Hektoliter, also schon mit einem gewissen Qualitätsansatz gedacht. Ich finde ihn so vom Borderline-Nasencharakter ganz gut, also dass die Frucht präsent ist, aber dass eben keine, wie du sagst, Überreife ist. Und von der Textur am Gaumen finde ich ihn relativ spannend, dass er animierend wirkt, aber trotzdem eben auch sättigend.
Ja, finde ich auch. Also, und auch, das ist auch von der Aroma nicht zugefällig. Mhm. Also dieses ganz bisschen Gummireifen, Knoblauch-Ding, was so vielleicht minimal in so eine ganz dezente, das ist jetzt nicht im Fehlerbereich, so eine ganz dezente Böchserigkeit, also so im Sinne von, also dieses, das finde ich ganz spannend, weil das ist sowas, wo eben Leute, die diese sehr polierten Weine nachfragen, schon wahrscheinlich 3 Schritte zurückgehen. Mhm. Wenn das jetzt nicht das glatteste, polierteste, ausladendste Schokoladenholz-Fruchtprofil ist beim Primitivo. Also auch 23 natürlich super jung, aber
von der Gustatorik finde ich ihn sehr spannend. Also weil er schon sehr strähnig ist, weil er ist lange auf der Zunge, er hat eine tolle Präsenz, er ist sicher offen für eine gewisse Speisenbegleitung. Und sowas auch in der, also sowas, weil wir beim Thema Weinbegleitung waren, fände ich provokant, wenn man da eben in einer gewissen Weise irgendwo eine Benchmark zeigen kann. Ich weiß nicht. Also es ist,
ich danke dir auf jeden Fall für den Input. Super, also wie gesagt.
Mhm. Also gut, ich würde ihn interessanterweise trinken, wenn ich jetzt irgendwie zum Nachbarn komme oder wenn, keine Ahnung, wenn ich den zu Hause hätte, weil ich den doch in der Tat recht animiert und spannend finde und auch schon provokant von der Gustatorik her, würde diese so typischen Supermarkt-Primitivo, also würde ich nicht unbedingt, dann würde ich lieber keinen Wein trinken.
Ja.
Aber ich finde den von der Gustatorik schon recht überraschend und könnt mir auch den vorstellen zu trinken. Also daher ist das.
Ja, also das, ja, absolut. Das ist echt schön. Also vielen, vielen Dank dir. Richtig, richtig gut. Also macht echt Spaß, dann immer diese neue Perspektive drauf zu bekommen.
Für mich ist oftmals das in Anführungszeichen Problem gewesen, dass ich ganz selten aus meiner Komfortzone herausprobiert habe.
Okay.
Man hakt oft Sachen ab und versucht die selten zu revidieren, ob sich da Sachen irgendwie verändert oder getan haben. Und dabei auch daher, also ich habe auch ganz, ganz viele Jahre in der Weinbar kein Primitivo auf der Karte gehabt, auch kein Lugana, bevor ich angefangen habe, eher was zu finden, wohinter ich qualitativ stehen kann, weil ich interessant finde. Und da dann mehr oder weniger, wie du eben auch sagst, nicht mit jeder Diskussion 3 Jahre zu altern, sondern einfach dann auch demjenigen das zu liefern, was er haben möchte und dann eine gute Qualität.
Ja.
Wie du es eben vorhin auch mit dem Grauburgunder vom Jürg erklärt hast.
Ja, voll. Ja, nee, deswegen finde ich immer spannend, wenn dann eben auch Leute nochmal wieder junge Leute nachkommen und dann auf Sachen, die man vielleicht schon einkategorisiert hat, nochmal eine neue Perspektive zeigen. Mhm. Das finde ich auch immer super spannend.
Und also, nimmst du bei der Weinbegleitung, um den Sprung nochmal zurückzubekommen, nur Sachen, die dir gefallen oder auch Sachen, die vielleicht für dich neu sind, die du vielleicht dem fürs Volk aussuchst oder wie stellst du die Auswahl zusammen?
Wir haben schon sehr viel ungewöhnliche Sachen. Also da gerade mal nur als Kontext, die aktuell für die Weinbegleitung verantwortlich sind hier auch meine Kollegen Lino Vezzani und Tom Jantur, also Anfang diesen Jahres. Wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt, weil das einfach zwei sehr, sehr junge, perfekt ausgebildete, extrem angezündete und unglaublich hungrige Leute sind. Und das über die ganzen Jahre, in denen ich das vorher gemacht habe, also kann ich nur aus meiner Perspektive erzählen, das ist irgendwie nicht ganz schön, weil wie die beiden das aktuell machen, dass es hier stilistisch keinen zu großen Bruch gibt, aber auch die Möglichkeiten haben, sich sehr viel einzubringen. Und ich auch gerade sehe, was Tom und Lino da eingeplant haben, ist es so, dass da sehr viel, gerade jetzt, stand jetzt sehr viel Off-Rebsorten, sehr viel ab vom Schuss und das ist mega geil und das, gerade die Perspektive finde ich wieder schön, weil gerade dieses sehr viel Ungewöhnliche, was auch mehr Moderationsaufwand hat, das habe ich in den ersten Jahren, in denen ich hier war, auch noch sehr viel gemacht und das habe ich auch, bevor ich das sozusagen erstmal an die beiden abgegeben habe, auch weiter also gemacht, aber man hat schon gemerkt in den letzten Jahren, dass das Thema, worauf man sich so eingeschossen hat, dann gab es doch wieder Sachen, die eben wiederkehrend waren. Oder man dann trotzdem auf so seine Go-To-Sachen immer mal zurückgegriffen hat. Immer mal wieder neue Komponenten einfließen lassen hat. Aber es schon eben so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen gemütlicher wurde. Und deswegen finde ich den Input gerade sehr spannend. Also Stand jetzt würde ich sagen, so wie es hier ist, also das sage ich jetzt auch nur, wenn Leute mit der Erwartungshaltung eventuell von hierher kommen, dass da sehr viel ungewöhnlich, sehr viel Neues, sehr viel Sachen, für die wir hier schönerweise auch die Zeit und das Personal haben, die eben in dem Aufwand moderieren zu können, die das manchmal brauchen.
Manche Weine erzählen von einem Ort. Der Ramos Pinto Quinta de Erva Moira aus dem Douro aus dem Jahre 2019 erzählt von zwei Zeitrechnungen. Der menschlichen auf der einen Seite, die in Jahrgängen denkt, und der geologischen, die in Jahrtausenden rechnet. Und plötzlich verstehst du, beide Zeitrechnungen beginnen im gleichen Moment, dann, wenn die Trauben reif sind. Und was ich damit meine, siehst du, wenn du einmal in den Weinbergen der Quinta de Erva Moira im Douro Superior in Portugal stehst. Rechts von dir, Touriga National, 50 Jahre alt, knochig wie Bonsai, in Schiefer gepflanzt. Links von dir, Felsen. Darauf eingraviert ein Pferd. Nicht von gestern, nicht vom letzten Jahrhundert, von vor 26.000 Jahren. Und das Pferd wurde von einem Menschen in Schiefer geritzt, als Europa noch unter Gletschern lag. Als es noch keine Zivilisation gab, keine Schrift, keine Weinberge, nur Jäger und Künstler. Und jetzt, 26.000 Jahre später, steht hier ein Winzer, João Nicolau de Almeida. Er schaut auf die Reben, dann auf die Felsen, dann zurück auf die Reben und er denkt, beide erzählen die gleiche Geschichte. Die Geschichte vom Überleben in einem Land, das nichts hergibt. Das ist die Quinta de Erva Moira, das ist der 2019er Douro. Und das ist kein Wein für Leute, die einfach nur Durst haben. Das ist ein Wein für Leute, die verstehen wollen, was Zeit bedeutet. Und Erva Moira ist ein Ort, der nie ein Ort sein wollte. Es ist kein normaler Name für ein Weingut. Es ist auch kein historischer Name. Es ist ein literarischer Name. 1974, als João Nicolau de Almeidas Vater, Fernando Nicolau de Almeida, der Schöpfer von Barca Velha, diese Kinder kaufte, hieß sie Kinder de Santa Maria. Das Dumme dabei war nur, diesen Namen gab es schon. Cockburn, ein großes Portweinhaus, hatte bereits eine Kinder de Santa Maria. Man konnte den Wein also nicht unter diesem Namen verkaufen. Also musste ein neuer Name her. Aber woher? Die Lösung kam aus Frankreich. Eine französische Schriftstellerin, Suzanne Chantel, hatte einen Roman geschrieben, ein fiktives Familienepos über portugiesische Portweinproduzenten. Die Kinder in ihrem Roman hieß Erva Moira. Und Erva Moira ist kein Fantasiename, es ist der Name einer kleinen weißen Blume, die im Douro wild wächst. Der Name bedeutet Moorblume oder Blume des Moores. Das ist poetisch, das ist rätselhaft und ein bisschen melancholisch. Fernando Nicolau de Almeida kontaktierte Suzanne Chantel und sie gab ihre Erlaubnis. 1975 kam es zur Taufe der Kinder. Seitdem heißt die Kinder nach einer Blume aus einem Buch. Das ist sehr portugiesisch, das ist sehr schön. Denn Erva Moira ist kein Ort, der sich aufdrängt. Es ist ein Ort, der wartet, bis man ihn versteht. Und Erva Moira liegt im Douro Superior, dem östlichsten, heißesten, trockensten, einsamsten Teil des Douro-Tals. Hier gibt es keine Touristenströme, keine Kinders mit Infinity Pools, keine Instagram-Winzer in Leinenhemden. Hier gibt es Schiefer, Hitze, Stille. Und die Kunst, die älter ist als die Pyramiden. Und der 2019er Kinder der Erva Moira aus dem Douro ist kein Einzelrebenwein. Es ist kein sortenreiner Touriga National, es ist eine Cuvée. Aus 5 Rebsorten, die zusammen mehr sind als die Summe ihrer Teile. Wir haben Touriga National mit 40-50%, die Königin. Wir haben Touriga Franca mit ca. 20-25%, die Diplomatin. Wir haben Tinta Roriche, die Praktikerin. Tinta Barocca, die Bäuerin. Und Tinto Cao, die Geheimwaffe. Der Erva Moira 2019 ist kein Industriewein. Er wird gemacht wie vor 100 Jahren. Nur mit mehr Wissen. Natürlich Handlese. Die Trauben werden in kleinen Kisten transportiert, um Quetschungen zu vermeiden. Warum? Weil gequetschte Trauben anfangen, unkontrolliert zu oxidieren. Und Oxidation ist der Feind der Frische. Auf einem Sortierband werden alle minderwertigen Trauben aussortiert. Unreif, raus. Faul, raus. Zu klein, raus. Dann kommt das traditionelle Stampfen mit den Füßen und das ist hier kein Tourismustrick. Das ist Technik aus 2000 Jahren Erfahrung. Menschliche Füße zerdrücken die Beeren sanft, ohne die Kerne zu brechen. Maschinen zerquetschen alles. Beeren, Kerne, Stiele. Zerbrochene Kerne setzen Bitterstoffe frei. Füße tun das nicht. Die Maische, also sprich der Saft, die Schalen, die Stiele beginnen zu gären. Wilde Hefen, natürlich auf den Beerenhäuten vorhanden, verwandeln Zucker in Alkohol. Temperaturkontrolle, ja, aber keine Kühlung auf 18 Grad wie beim Weißwein, sondern 26 bis 28 Grad. Warm genug für Extraktion, kühl genug für Eleganz. Die Fermentation dauert etwa 7 bis 10 Tage. Nach der Fermentation kommen die Weine in Eichenfässer. Nicht in neue Eichenfässer. Es wäre viel zu viel Holz, sondern 25% neue Eichenfässer, 225 Liter, 25% Barriques, die ein Jahr alt sind und 50% große Eichenfässer mit 5 bis 600 Liter. Das ergibt Balance. Und nach 18 Monaten kommt der Wein auf die Flasche. Dann weitere 12 Monate im Weingut. Und erst nach 2,5 Jahren nach der Ernte wird dieser Wein verkauft. Vielen Dank der Kinder Erva Moira für die Geduld, für den Respekt, für das Handwerk. Und noch in diesem Atemzug ein großes Dankeschön für die Entdeckung an den deutschen Importeur, an das Handelshaus Schlumberger.
Und warum macht das jetzt jemand anders und du nicht mehr? Weil das eine Hierarchiesache ist? Und
nee.
Oder was machst du denn noch?
Also ich habe jetzt viel stärkeren Fokus auf die Entwicklung von alkoholfreien Getränken. Also ich habe das praktisch die Jahre davor, also natürlich auch mal viel mit Unterstützung. Da auch nochmal liebe Grüße an meinen Kollegen Florian Rappelt, der jetzt ins Rutz gegangen ist und so, der Fermentemeister. Der hat mir noch ganz viel Fermentieren gezeigt und so. Der ist da, was das betrifft, sehr krass. Und auch dann natürlich auch von Lino, der ja auch schon viele Jahre hier arbeitet und auch eben von Tom in der kurzen Zeit immer schon viel Unterstützung. Aber so verantwortet, was den Getränkebereich hat, habe ich das immer 100%, also immer ich. Und das war auch toll eine Weile. Aber einfach glaube ich, immer dann für gewisse Dinge doch Abstriche gemacht werden müssen, weil du hast einfach dann nicht für alles genug Zeit. Oder du hast dann eben auch von der Organisation so viel, dass man so effizient arbeiten muss im Rahmen der Zeit, weil eben, wie gesagt, gesetzliche Arbeitszeiten hier auch sehr, sehr, sehr ernst genommen werden, dass man in dieser Effizienz, die man dann auch auf den Tag legen muss, es kann dann manchmal weniger entstehen, weil du einfach so viel strukturiert arbeiten musst, dass manchmal vielleicht dann kreative Prozesse eventuell auf die Freizeit ausgelagert werden müssen, aber da hast du manchmal nicht Energie und so weiter und so fort. Und deswegen hat es einfach gerade Sinn gemacht für mich, weil ich bin da vielleicht so ein bisschen meritokratischer oder auch so anzeigend technokratisch, dass ich immer sage, die am besten geeignete Person, die gerade verfügbar ist, sollte die Tätigkeit auch ausführen. Das ist weder richtig oder falsch, aber es fühlt sich für mich am richtigsten an. Und weil ich da einfach die letzten ein, zwei Jahre in manchen Punkten eben schon so eine gewisse, also gewisse Müdigkeit oder so ein bisschen Besättigung bei mir da war. Und wenn hier natürlich auch so zwei top ausgebildete, extrem angezündete junge Leute da sind, war das halt der absolut richtige Weg, dann eben mit so einer guten Transition oder einer guten Überleitung, dass erstmal Leute, dass das Leute verantworten, die da gerade voll drin sind. Und deswegen, wenn ich das so aufgreifen darf, das war ja auch der eine Punkt, den du vorher schon mal da aufgelistet hattest mit dem, wann hat ein Sommelier seinen Höhepunkt, wenn man das gleich mal aufgreifen darf. Das ist ja extrem unterschiedlich. Aber wenn man da gerade Leute hat, die so richtig, richtig, weil, wie war, würde ich sagen, vor vielen Jahren halt, also vor vielen Jahren, ich bin schon so alt, aber vor einigen Jahren halt auch noch mehr Feuer, noch mehr Energie, noch mehr den Willen irgendwie auch für den letzten raren, ungewöhnlichen Wein, nochmal den und den Aufwand hinzunehmen, für das, was man, wo ich jetzt sagen würde, da bin ich vielleicht dann noch ein kleines bisschen gemütlicher geworden. Deswegen freut mich das gerade, dass man da so viel, nochmal eine ganz neue Perspektive bekommt, dass die eben, also wir haben vorher schon ganz viele tolle Sachen verkostet, die mitgebracht haben und die wir auch zusammen probiert haben, aber jetzt dann nochmal sozusagen die ja sich jetzt auch über die Zeit meiner Arbeitsweise angeschaut haben und jetzt wie die praktisch Dinge nehmen oder vielleicht aus Fehlern, die ich gemacht habe, gelernt haben und das jetzt umsetzen, ohne dass zu ein großer Bruch entsteht, freut mich gerade sehr. Das ist richtig cool. Und ich habe jetzt noch für alkoholfreie Produktion gerade viel mehr Kapazität, wo man nochmal viel aufwendiger Sachen umsetzen kann, die früher so einfach nicht.
Was ja manchmal auch noch eine andere Verantwortung, weil es halt so ein neues Thema ist oder wenn man wahrscheinlich auch noch mehr in der Kritik und manchmal auch noch mehr in der Preiskritik steht bei alkoholfreien Sachen. Klar. Weil sowas natürlich dann auch, keine Ahnung, 60, 70, 80, 90 Euro kostet. Genau. Und dass da manchmal noch ungerechtigt werde, aber wenn man es nicht nachvollziehen kann, nochmal anders hinterfragt wird, weil die Preise nicht ganz so transparent sind wie beim Wein. Du meintest, der Höhepunkt in der Karriere eines Sommeliers, hattest du das schon? Kann man es überhaupt sagen? Bist du da gerade drin oder hast du es jetzt einfach nur als Fallbeispiel genommen oder wann hat ein Sommelier einen Höhepunkt? Kann man das überhaupt skizzieren oder fixieren? Das kann man nicht skizzieren.
Es kommt natürlich ganz stark an, wie schnell lernt jemand und wie schnell und wann hast du angefangen natürlich. Ne? Deswegen gibt es auch altersbedingt gar nicht so diesen
Punkt. Aber kann man es einordnen? Kann man sagen, okay, wenn du das erreicht hast, dann hast du einen Höhepunkt. Es soll auch nicht heißen, dass danach dann bergab geht, sonst kann ja auch eine Weiterentwicklung kommen. Aber, oder wann ist ein Zombie für dich ein Zombie? Also was muss man wissen, was muss man können? Wenn du sagst, jetzt auch die beiden Jungs sind so top ausgebildet, woran misst du das? Also was braucht man, um sich als Zombie zu fühlen?
Vielleicht ein absoluter Höhepunkt, also wenn du natürlich ein Beispiel nennen willst, halt natürlich Nancy, ne, also die hat ja auch dann in einem Jahr ungefähr so ziemlich jeden Sommelier des Jahres Titel gewonnen, den es zu holen gab, das ist natürlich unglaublich krass, also die hat da einfach mal richtigen Grand Slam abgerissen, also oder Golden Slam, wie man es beim Tennis nennen würde, Fakt, der da einfach, das ist halt natürlich der absolute Wahnsinn, auch völlig zu Recht, ja, aber was du gerade gesagt hast, das ist ja nicht der Höhepunkt im Sinne von, davon geht's bergab, ist ja sogar mal immer noch dabei, noch mehr zu lernen und sich noch weiter mehr weiterzuentwickeln. Deswegen ist es echt schwer einzukategorisieren. Ne? Es ist natürlich vielleicht so bei jedem die Mischung aus, wann hat man die meiste Hunger, die meiste Energie kombiniert mit dem meisten Erfahrungsschatz und Wissen, den man sich über die Jahre angeeignet hat. Und das ist wahrscheinlich so der beste Punkt, bevor dann eben so eine gewisse, also das ist natürlich auch nicht bei jedem, aber bevor dann eben so eine gewisse, ja, so eine Beständigkeit oder man anfängt mehr auf die Sachen zurückzugreifen, die halt bewährt sind. Hm. Dieser Sweet Spot vielleicht, der ist es. Aber der kommt, glaube ich, bei vielen Leuten zu einem sehr unterschiedlichen Zeitpunkt.
Hm. Ja. Wie lernt man am besten? Wie bildest du dich noch fort? Wie bildest du dich fort? Oder wie siehst du es ganz gerne bei den Jungs? Was empfiehlst du denen? Sind es Bücher? Ist es in der Tat Instagram? Ist es YouTube-Videos oder ja, Nachschlagewerke? Oder Was empfiehlst du da oder was praktizierst du selber?
Im Optimalfall natürlich, wenn es geht, natürlich alles, weil da kriegst du die breiteste Perspektive.
Aber realistisch betrachtet, also es ist ja...
Also Bücher natürlich immer das große Problem, dass die halt so schnell outdated sind. Ne? Das hast du ja also bei Wein natürlich an manchen Punkt auch so. Hat dir früher mal, du interessierst dich für Wein, hatte dir irgendjemand so ein altes Buch aus von sonst wann geschenkt und das meiste von dem Wissen war schon wieder... weit überholt. Deswegen sind dann natürlich digitale Medien durchaus hoffentlich tagesaktueller. Aber ich finde so die gute alte, also einfach ich finde so haptisch, wie gesagt, Zeitschriften immer noch sehr, sehr schön, also immer noch was mitnehmen kann, sei es jetzt irgendwie Meininger, ist eine feine Vinum und sowas alles. Okay. Und man muss jetzt natürlich nicht alle im Abo haben, da staut sich ja zu Hause wahrscheinlich auch so viel Wohnraum hat in Berlin auch gar keiner. Es ist aber wahnsinnig spannend, so auch die ganzen Verkostungspaneele, finde ich, durchzulesen. Also auch wenn ich wirklich absolut nicht der Punktetyp bin, immer spannend, einfach so für die Marktübersicht, weil in diesen Portalen ja auch manchmal einfach so viele Dinge auftauchen, mit denen man halt tagtäglich irgendwie nichts zu tun hat, denen man nicht über den Weg läuft. Und dann kriegt man, das geht da auch nochmal. Ich finde so, diese Mischung macht's aus, natürlich selber privat extrem neugierig zu sein. Das heißt, wenn man irgendwo ist, sich Sachen zu bestellen, die man nicht kennt, eventuell auch für irgendwelche Kuriositäten, dass wir mal irgendwie Geld zusammenschmeißen oder für Top-Notch-Weine, dass wir da Geld zusammenwerfen, dass wir das irgendwie zusammen probieren können. Dass man eben halt natürlich auf x Verkostung geht. Da hast du in Berlin natürlich, das ist verrückt hier, da kannst du 3-4 Verkostungen die Woche machen, teilweise ist so toll. Mhm. Dass man da eben viel am Ball bleibt, dass man aber auch, was ich ganz, ganz spannend finde, halt der Generation über uns mal zuhören, was die zu erzählen haben. Weil da ist es immer ganz interessant, dass man das nicht eigentlich alles irgendwie über den Haufen werfen und meint, das irgendwie besser wissen zu müssen, sondern einfach mal, dass es halt natürlich Leute gibt, den Erfahrungsschatz kannst du gar nicht haben, die trinken Bordeaux seit 35 Jahren. Und da mal schauen, was da eben für eine Perspektive, weil man ja auch, sag ich mal, wie Weine damals waren oder wie dieser Wein jung geschmeckt hat, dann nochmal eine neue Perspektive kommt. Also deswegen würde ich schon sagen, alle, also verschiedenste Einflüsse, also einfach vieles hören, was ist natürlich manchmal schwer zu sortieren, was es hat wirklich einen Value und was nicht. Aber ich würde schon sagen, umso breiter man es streut, umso besser.
Ja. Mhm. Gab es eine Person, die dich geprägt hat, die dich also so als Person beeindruckt hat, gefördert hat, gefordert hat, wo du versucht hast, die zu spiegeln oder?
Ich habe, also schon genannt natürlich, also natürlich Mona Schrader, klar, André Masionga, in zu zum Raue Zeiten, alles, und das ist all das, worauf ich mich jetzt auch zum Beispiel bei Lino und Tom sehr drüber freue, dass die selber einen Stil haben und selber eine Persönlichkeit, sich dann eben anschauen können, wie ich Dinge mache. Und natürlich haben wir hier auch natürlich so gewisse Regeln, wie sie schon Standards zu sein haben, aber das ist da gar nicht so nötig, das so festzuzurren, weil das funktioniert von selber. Da gibt's so ein intrinsisches Qualitätsverständnis. Aber das eben immer von den Leuten, die man in Action gesehen hat, also auch wenn ich in Restaurants irgendwo essen war, einfach sich denken, was machen die? Was kann ich davon lernen und was kann ich sogar da für mich anwenden? Sei es Vokabular oder Arbeitstechniken. Also das sind jetzt Menschen, die ich jetzt nicht wirklich persönlich kenne, aber was ich natürlich auch wahnsinnig beeindruckend finde, also ich bin auch immer ein sehr großer Fan von eben Kontinuität und Leute, die wirklich Exzellenz auf eine lange, lange Zeit machen. Und da hast du natürlich Leute wie irgendwie Stefan Gast oder David Eitel oder sowas, also Menschen, die dieses Handwerk auf Top-Niveau schon wirklich seit Jahrzehnten machen und da immer noch voll am Start sind. Und ich mir denke, so wahnsinnig beeindruckend halt, ne? Weil die dieses Niveau über so eine lange Zeit abzurufen, ist halt einfach krass. Einfach wahnsinnig beeindruckend. Und das finde ich auch immer noch, also auch wenn ich jetzt mit denen nie zusammengearbeitet habe oder nur im Kontext von dem mal dort Essen, was da mitbekommen habe, einfach zu sehen, dass es Leute schaffen, über so eine lange Zeit eben so ein Niveau abzureißen, ist schon auch, finde ich, sehr inspirierend.
Mit wem würdest du gerne mal einen Wein trinken? Gibt es da eine Person oder eine Persönlichkeit, wo du sagst, die würde mich als Person wahnsinnig interessieren und nicht also, nur eine Flasche, sondern...
Also, einfach, auch wenn ich wahrscheinlich nach einer Dreiviertelstunde Blackout gegangen wäre, wahrscheinlich so mit Winston Churchill mal Champagner trinken gehen oder sowas halt.
Könntest du von der Schlagzeile wahrscheinlich nicht mithalten.
nee, wahrscheinlich nicht.
Aber wegen des Weins oder des Weintrinkens oder
der Trinkenfrequenz und historisch, genau.
Ah, okay.
Ja. Also so eine Mischung, ja. Machst. Wird wahrscheinlich die krasseste Reizüberflutung überhaupt. Mhm. Aber das wäre irgendwie mal ganz spannend. Ansonsten mit Franz Keller. Also das habe ich auch schon mal. Das ist auch unglaublich, der Mann. Also da kannst du auch stundenlang zuhören und auch diese lebensfrohe Art und diesen Mut. Also das finde ich auch, also ja, das ist schon sogar schon mal vorgekommen. Deswegen das ist die Box ist sozusagen gecheckt. Aber das lädt auch jedes Mal zur Wiederholungstat ein auf jeden Fall, weil du musst einfach nur sitzen, zuhören und kosten so. Das ist auch, finde ich, ja
wirklich sehr imposant. Also ja. Diese Genussfreude, auch dieses auch Ausleben,
ja.
Das aktive Ausleben dabei und ja. Rauchst du Zigarren?
Bitte?
Rauchst du, weil gerade Winston Churchill oder
Franz
Keller ist ja auch da. Ist ja ein Thema, was überhaupt kein Thema mehr ist. Ich habe es noch gelernt, Zigarren anzuzünden. Und wir hatten damals, ich habe ja zu einer Zeit noch in Restaurants gearbeitet, wo man noch im Restaurant rauchen durfte. Und wir hatten eine Zigarrenkarte mit 300 verschiedenen Zigarren damals. Oh. Und da dann rausempfehlen, beziehungsweise teilweise auch Jahrgangsselektion, alte kubanische Davidoff und so weiter. Also ja, ich habe das Thema mal bis ins Exzessive und bis ins Extreme gelebt und das auch sehr, sehr geliebt. Mhm. Ist das bei dir noch ein Thema?
War nur mal ganz kurz eine Phase. Also es gab hier früher in Berlin noch die Lebenssternbar. Ich glaube, das war über dem, glaube ich, dem alten Café Einstein.
Ja.
Und da gab es auch eine grandiose Spirituosenauswahl und dann eben eine Zigarre dazu. Und damit habe ich das ab und zu mal gemacht, aber sowohl halt ja dadurch, dass das Spirituosen eben nicht so meine Welt sind und auch gerade durch eine Zigarre, obwohl ich es extrem genossen habe, ey, Kater, Katastrophe. Ne? Hm. Also auch da, also gerade zu Zeiten, wo das eigentlich noch ein Kater noch kein Thema war, da konntest du noch hier wirklich da ein paar Mal die Woche und ab dafür Mitte 20 und so, gar kein Problem. Aber wenn ich eine Zigarre geraucht habe, ich morgens aufgewacht und gedacht so, boah, nee, also das irgendwas funktioniert
in meinem neuen Körper.
Irgendwas funktioniert in meinem Körper nicht, nee, genau. Deswegen hat sich das schnell wieder aus, aber fand ich schon mal, die Male, wo es dann eben stattgefunden hat, war schon ein großer Genuss, ja.
Was aber schade ist, dass es komplett gesellschaftlich eingeschlafen ist, weil es hat ja doch, oder es ist eine eigene Kultur, es hat was mit Ruhe zu tun, mit Genuss, mit sich drin fallen lassen und ich praktiziere es auch kaum noch. Ich habe zwar zu Hause noch einen Humidor, aber der ist spärlich befüllt und eigentlich vielleicht einmal im Jahr maximal.
Ja.
Aber schade, also finde ich wirklich schade und ist aber auch, glaube ich, irre teuer geworden.
Habe ich gar kein Marktübersignal.
Irgendwelche wirklich Nachweise und die Fälschungsrate bei kubanischen Zigarren ist halt wahnsinnig hoch. Noch schlimmer als beim Wein.
Krass.
Und aber ganz, ganz, ganz eigenes Thema. Gibt es bei dir irgendwas, wo du sagst, jetzt außer alkoholfreien Getränken und sag, was du angesprochen hast, das kommt dem Wein nahe oder es wird dem gerecht oder es ist, hat eine gleiche Dimension, die ich teilweise versuche auszuleben? Gut, nicht im Selbstkonsum, vielleicht Spirituosen oder irgendwas anderes, was du genauso liebst?
Leider nicht. Also an Wein würde ich auch immer noch pauschal sagen, kommt so in der Komplexität, Energie, nichts ran. Ich lasse mich natürlich immer gerne überraschen. Ich hatte auch damals ehrlich gedacht, als das so richtig losging, so Anfang, Mitte 2010er Jahre, ich meine, vorher gab es natürlich schon unglaubliche, gerade aus dem Benelux-Bereich, ne, wahnsinnig beeindruckende Biere. Aber wenn man nochmal so die Top-Brauereien und Sachen erzeugt haben und würden sagen, das ist sozusagen, das ist das, was aus Bier rausholbar ist, ist das Ceiling, also die Decke, die er hat. Natürlich kommt nicht mal ansatzweise an Wein ran. Auch Spirituosen, wo man über die Zeit ein paar Sachen probieren konnte, die ja auch, sag ich mal, zumindest mal preislichen Genre-Primus ausmachen. Auch da würde ich sagen, von dem, was es anzubieten hat, weil vielleicht habe ich da noch nicht die richtigen Sachen probiert, aber dieses Thema so Energie und was, also dieses, was Wein auch irgendwie abseits von den lesbaren Sachen mit dir macht, das habe ich bei Spirituosen noch nie erfahren. Also ab und zu ganz, ganz selten mal bei ganz irren Mezcals. Also ich dachte so, okay, da kommt diese Energie, da hast du irgendwie so das Gefühl, eine Art Terroir-Gedanken
mit. Aber kann das Sake?
Sake? Ja, nee.
Ein Atemzug, ich habe es jetzt ja ausgeschlossen, weil du es ja vorhin angerissen hast und wir hatten das Thema schon relativ häufig. Aber ich finde persönlich eben auch, wenn du Sake trinkst, dann hat es nicht dieses, was den Körper auf eine gewisse Weise vitalisiert, wie es Wein manchmal macht.
In meisten Fällen ist das so. Nee, bin ich komplett bei dir. Also die Sake natürlich eben diese, vorhin schon angesprochen, japanisch so perfekt, dass es fast ein bisschen steril wirkt, noch dieser klassische Premium-Sake-Stil. Mhm. Aber es gibt auch jetzt gerade so eine kleinere, naturalere Bewegung, die auch unfiltrierte Sachen machen, die deutlich mehr Energie und Leben haben. Und ein gutes Beispiel haben wir hier, so aktuell ein Begleitelement zum ersten Dessert mit Blutorange. Und hier, das ist Shichion Yari, eine Brauerei, die aus der Shiga-Präfektur, aus der Nähe von Osaka unten. Tomita Shuso, ganz, ganz toller Brauer. Und das ist Awaibuki Sparkling Sake à la Petnat gemacht. Also der ist fast fertig auf die Endflasche gezogen worden. Und deswegen keine Filtration, diese lebendige Kohlensäure, das ist irgendwie vibrierend, das ist extrem frisch. Das ist so eine High-End-Reisschorle, die aber eine wahnsinnige, also finde ich, eine Komplexität anzubieten hat. Im Sommer, wo du es mal als Aperitif ausgeschenkt hast, da weißt du, da stehst du in 2 Minuten wieder am Tisch. Mhm. Also musst du eigentlich fast 0,2-weise ausschenken, das Zeug, weil es einfach total unglaublichen Trinkfluss mitbringt. Und da würde ich auch schon sagen, hat richtig Energie. Aber ich würde nicht, also von meinem Erfahrungsschatz bei Sake bisher, ein Punkt, wo es vielleicht hinten an Wein ansteht, ich weiß nicht, inwiefern Reis so einen Boden transportieren kann. Hm. Habe ich jetzt auf jeden Fall persönlich noch nicht erfahren, dass das so gut funktioniert. Ja. Da geht's natürlich.
Wahrscheinlich ist es daher eher, dass die Reissorten regional ausgewählt werden und sich dadurch verschiedene Typizitäten dann irgendwo auch ergeben, was man den regionalen Gegebenheiten zusprechen würde.
Die Koji-Häfen
natürlich dann auch, irgendwo, bitte?
Und Koji-Häfen sind natürlich auch ein unglaublicher Einflussnehmer. Ne?
Ja, ja, ja. Das wäre für mich eine Erklärung. Ich habe bei Sage persönlich, aber es ist so eine persönliche Erfahrung gewesen, immer das Problem gehabt, dass der Geldwert die Wertigkeit nicht spiegelbar ist fürs europäische oder fürs deutsche Bewusstsein. Also wenn du ein gutes Produkt hast, dann kostet das schnell 30, 40, 70, 90 Euro.
Absolut, ja.
Und das dann runtergerechnet, wenn dann irgendwie 20, 25 Euro für ein Glas Sake, 5cl dann irgendwie aufrufst, dann ist das schwer für jemanden nachzuvollziehen beziehungsweise kalkulierbar. Das war mein größtes Problem eigentlich
ja.
mit Sake.
Ja, nee, und das steht auch nach wie vor. Hast du recht. Also es ist schon, wir in Begleitungen wenden wir es gerne an, weil es einfach wahnsinnig gut funktioniert hier und da eben auch gut einkalkulierbar ist. Aber ist von der Moderation sonst außerhalb davon, also auch eine Sake, also eine Flaschenkarte haben wir auch gar nicht. Wir machen einfach dann viel verschiedene Stile, die man ein bisschen glasweise ausschenken kann, wenn es mal jemand nachfragt. Bin ich bei dir.
Kann deine Gedanken dabei nachvollziehen. Mhm. Also das ist, warst du mal dort?
Leider nicht.
Nee. Muss sein. Gibt es irgendein Weinland, was dich noch interessiert, wo du unbedingt mal hin möchtest? Oder eins, was dich nachhaltig begeistert hat, wo du sagst, da müsst ihr bitte alle hin, ihr kennt es noch gar nicht?
Oh, kennen noch gar nicht, oder?
Nein, gar nicht. Oder wo du auch. Ich war jetzt zum Beispiel vor anderthalb Wochen war ich mal wieder in der Rioja, seit 15 Jahren mal wieder. Ja. Und ich dachte auch, boah, eigentlich wirklich schade, dass ich so lange nicht da war. Ich meine, die Weinwelt ist so groß und in so vielen Gebieten war ich noch nicht, aber. Manchmal sind so Wiederholungsbesuche einfach auch wunderschön, wenn man sich von der, also vor Ort einfach von vielen Sachen anders überzeugen kann, als wenn man es nur aus Büchern kennt oder von Erzählungen oder aus Videos oder wie auch immer. Also was ist dein Lieblingsweinreiseland oder was ist deine Bucketlist oder wovon hast du gehört und das interessiert dich? Reisen bildet ja schon.
Absolut, ja, absolut. Also es ist, also ich meine ja, ich habe auch für die Weine extrem viel über und also ich finde der ganze Bereich Pyrenäen und Nordspanien begeistert mich sehr. Also da war ich bisher auch halt noch viel zu wenig. Also Galizien in der Ecke schon mal gewesen, noch nicht ausführlich genug, weil das auch eher dann recht knapp getaktete Weintouren waren. Aber ich habe das auch landschaftlich extrem schön in Erinnerung. Und also Pyrenäen die ganze Ecke, eben weil man auch diese Abwechslung hat, dann eben im Norden da eben da halt San Sebastian, Biarritz, alles dazwischen und im Süden irgendwie dann Girona, Toulouse und dann hast du innerhalb der Pyrenäen noch wahnsinnig viel Abwechslung, halt, wo ganz viele unbekannte Rebsorten zu finden sind. Ich finde es landschaftlich spannend, das ist gastronomisch unglaublich toll, das kann ich wirklich jedem sehr, sehr stark ans Herz legen. Oder was ich immer noch extrem spannend finde, ich meine, da waren wahrscheinlich sehr, sehr viele schon, aber was ich immer noch mal interessant finde, ist natürlich, also die Champagne, das klingt jetzt immer sehr plakativ, aber ich finde es eher als Beispiel, dass du dich bei der Champagne einfach wahnsinnig fragst, wie können aus diesen random Grashügeln solche Sachen entstehen? Also frag ich eher, normalerweise sagst du ja, wo guter Wein entsteht, ist es eigentlich auch schön. In der Champagne, ja. Also in der Champagne ist natürlich da ein wahnsinniger Vibe einfach mit den ganzen Leuten und die Energie und das ist total witzig und alle sind da halt irgendwie gefühlt ein bisschen in Sektlaune. Aber du stehst dann davor und bestes Beispiel zum Beispiel, einmal halt vor ein paar Jahren, als wir das hatten, irgendwie waren wir auf, danke da nochmal an LVMH, da waren wir auch bei Krug ausführlich und dann waren wir vom Clos d'Abonnés und ich habe davor gestanden und gesagt, Das, daraus macht ihr 3000 Euro, also ich habe das Claude Monet auch irgendwie ein, zwei Mal probiert und das ist natürlich auch wahnsinnig beeindruckend und dann stehst du da und guckst dir diese Reben an und denkst dir so, also, was ist das für ein, weißt du, was ich meine? Also das ist eher so als, ja, das, wenn du es halt irgendwie vergleichst, dann bist du an der Mosel und dann sogar in einem verregneten Februar ist diese Region immer noch total beeindruckend. Und dann kostet da irgendein Wein aus der Steillage 12,50 und dann stehst du in der Champagne vor irgendeinem Hügel. Also, wenn es da wenigstens noch irgendwie so cute wie das Auenland bei Herr der Ringe wäre, das wäre noch, aber das ist ja wirklich so, ja, gut, hier machen wir das.
Hast du aber teilweise im Grund auch, wo dann irgendwo in dem Dorf drin stehst du auf dem Hügel und sagst, ach, hier, nee.
Ja, wirklich. Ja, voll.
Das ist das.
Ja, ja. Also jetzt stimmt, das erste Mal, ich weiß noch, das nach dem Burgund damals, da haben wir irgendwie in Chassagne Morachet geparkt und dann fangen wir so die Rue de Grand Cru an, so lang zu laufen. Und ich gucke die Weinberge an, denke, und merke dann immer, hey, ist schon ein bisschen wärmer geworden. Und 3 Meter später steht dann dieses Tor von Morachet. Dann guckst du und denkst dir so, Mensch, ja, gut, danke, haben wir das auch gesehen. Und dann, ja, das finde ich auch immer noch mal ganz spannend. Also, es gibt natürlich unglaublich beeindruckende Weinbaugebiete, aber gerade diese, ich finde diese Art, wenn das so unspektakulär aussieht, das lernt einen eigentlich noch mehr, als wenn
dann,
du jetzt rein dann optisch aber von auch außen.
Zu verstehen, warum.
Genau.
Und weil du Champagner erwähnst, da finde ich es zum Teil sehr, sehr reizvoll, diesen Bogen zu spannen. Auf der einen Seite in die großen Häuser zu gehen und sich selber entertainen zu lassen, weil die ja teilweise ein wirklich wahnsinniges Touri-Programm haben. Das mitzunehmen und auf der anderen Seite dann zu so einem kleinen Champagner-Winzer zu gehen und einfach zu sagen, ich mache ein Tasting und erkläre mir deine Philosophie.
Ja.
Das kann man in kaum einem Gebiet, na, vielleicht Bordeaux kann man es auch, wo man die Brücke schlagen kann zwischen eben totalem Entertainment und Show bis zum Umfallen und eigentlich so purem bäuerlichem Wein erleben.
Ja. Ja. Die Bandbreite da ist massiv, ne? Das ist unglaublich. Ja.
Betrieb, wo du gerne mal reinsneaken würdest, wo du gerne mal für den Tag arbeiten würdest, gibt es da irgendwas, wo dich entweder die Karte, die Person, wo dich die Gäste interessieren, also gar nicht so, dass du da dauerhaft den wechseln möchtest, sondern einfach nur ein Stage?
Naja, so was wie das Alchemist halt, ne? Ein Restaurant mit so einer krassen Inszenierung, dass du dir anschauen kannst, was der ganze technische Aufwand oder der Aufwand dahinter und was sich dafür Gedanken gemacht wurden, was ja noch weit weg vom klassischen Service-Gedanken ist. Also, ja, Ultraviolet oder Alchemist oder solche Geschichten. Sowas
würde dich da interessieren, wie die ihre Weininszenierung, sind ja keine Weinbegleitung, sondern sind ja Getränkeinszenierungen da irgendwie, wie sie das gestalten? Oder also findest du sowas spannend oder ist das dann für dich eigentlich nur losgelöst von diesem Naturprodukt Wein eigentlich nur noch Show?
Nur in dem Kontext, glaube ich, würde mich alles gleich für mich interessieren. Natürlich ist es auch speisentechnisch und was da umgesetzt wird. Also generell diese ganze Organisation, das ganze Spektakel, mal so hinter den Kulissen zu sehen, das fände ich wahnsinnig beeindruckend. Aber ich glaube, wenn ich an so einem Ort wäre, wo so viele unbekannte Sachen passiert, die ich vorher noch nie gesehen habe, würde ich wahrscheinlich fast ein bisschen weniger Augenmerk auf deren Getränkefokus setzen, weil mich der Rest irgendwie noch dann, weil du denkst, ah, das ist alles noch völlig, völlig unbekannt für mich. Und ja, deswegen würde ich vielleicht da dann fast ein bisschen weniger ein Auge drauf haben.
Obwohl das natürlich da eigentlich eine eigene Herausforderung ist. Also wie bei der Weinbegleitung.
Ja.
Da von Wein 1 bis Wein 8 die Spannung zu halten. Ich hatte in einer Weinbar, wir hatten ja wir hatten nur Käse und Wein. Und wir hatten auch so Käsetastings, wo wir hatten 10 Käse und 10 Weine. Also zu einem Käse ein Wein. Und dann hatten wir 20 Weine und 50 Käse, 50 Weine. Und da die Spannung zu erhalten, dass jemand, der 50 Käse und 50 Weine hatte, am Schluss immer noch begeistert ist, das war eine große Herausforderung. Das
glaube ich.
Also es ist so.
Wie lange hat es gedauert, bis du da mit einem Produkt zufrieden warst, mit dem Endresultat?
Das ist bei Käse, finde ich, relativ einfach.
Okay.
Also bei Käse hast du nicht wie, und die große Krux ist natürlich beim Teller, dass du ganz viele versteckte Elemente hast, die du, wenn du nicht selber im Prozess integriert bist, gar nicht so kennst. Sondern dann in die Tiefe gehen musst und das dann eben auch in der gespiegelten Variante ergänzend als Zahnrad im Wein finden musst, dass die ineinander greifen. Und das beim Käse manchmal relativ einfach. Und am allereinfachsten ist Together Goes What Together Grows, also dass du halt irgendwie, keine Ahnung, Coton Champignon und Sancerre nimmst. Das passt in der Tat, egal in welcher Reifestufe. Also das ist so das Allereinfachste bis hin zu den klassischen Elementen, wenn du eben mit Schärfe, wenn du mit Reife spielst, wenn du mit auch einer gewissen Süße und Säure spielst, da kannst du, da war eigentlich das Interessantere, die Abwechslung zu wahren, auch in den verschiedenen Farbspielereien. in den Intensitäten, in den Intensitäten auch für den Gaumen und dass du nicht zu schnell übersättigst.
Okay, nachvollziehbar.
Und das ist, glaube ich, dann auch selbst bei 8 Weinen, also bei ungeübten Weintrinkern am Abend, die große Herausforderung, dass sie sich immer über den letzten Wein noch wahnsinnig freuen und sagen, boah, auf den haben wir eigentlich noch gewartet.
Ja, das ist diese Spannung, dass man die Leute, das ist ja keine einfach diese Müdigkeit oder diese Überreizung nicht eintritt. Ne? Das ist schon echt, das ist beeindruckend.
Und da ist dann aber spannend, wenn du dann so einen Sparkling Sake bringst, weil der ja eigentlich der Gipfel des Nichts ist.
Schöne Beschreibung. Naja, aber du hast praktisch, also das sozusagen das Dessert, das erste, würde ich auch sagen, ich hoffe, da ist mir Max nicht böse für, aber es ist so ein Hybrid. Nein, das ist komplex, das ist ein einzelner Gang, aber es hat auch eine ganz klare Palate-Cleanser-Funktion. Also die hat sie einfach, weil diese Kühle, die Frische, dieses Animierende, als aromatisch natürlich, so Creme Chantilly, Olivenöl, Salz, da passiert schon einiges dabei, aber es hat trotzdem, und das ist ja auch geil, und dann halt das dazu, gerade wenn du dann gerade im Winter, ne, habe ich schon gesagt, die Soßen haben vielleicht das ein oder andere Stück Butter hier und da mal mehr reingefallen. Und dann hast du da vielleicht auch eine gewisse Fülle und dann hast du als das ist ja kein Prädessert, aber so diese Frische im Dessert und dann dieses unglaublich lebendige Produkt. Also ich finde dieses macht mich frischer als ein Kabi. Mhm. Ich finde, das ist so animierend. Mhm. Irgendwie das, ja. Geht zu jeder Tag- und Nachtzeit und kann dann eben auch aus so einem kleinen Loch, wenn man gerade so im Foodkoma ist, kann dann das gut wieder hochholen.
Und du hast trotzdem eine ganz spannende Geschmackspräsenz dabei. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Also es ist so ganz gleichbleibend, beständig am Gaumen und durchaus interessant, spannend und dieses leicht milchige. Also ich glaube, das ist tolle Wahl.
Ja, ich war auf jeden Fall. Ist auch schon toll, wie gut das angenommen wird. Und sag ich mal, dann wird auch wirklich viel, wo gibt's das, wo können wir das kaufen? Und dann, freut mich, dass da so eine Nachfrage dafür da ist. Aber ja, preislich schon hart. Also,
glaube ich,
das, ja. Also, es ist echt, weil es eigentlich so ein Getränk ist, was ist. Es ist ja auch nicht ultra komplex und man kann es eben auch auf einer guten Laune mal fröhlich wegtrinken. Mhm. Wenn man dann schaut, was kostet, dann denkst du, Sparkling Sake generell, ich glaube, da gibt es gerade so einen kleinen Run drauf gefühlt, weil die Preise bei verschiedensten Brauereien wirklich explodiert sind in den letzten ein, zwei Jahren, wo ich da nochmal geschaut habe. Dann sage ich den Gästen, ja, ich schreibe nochmal eine Alternative auf, hier gibt es noch den einen, ne, das ist ein bisschen einfacher zugepumpte Kohlensäure, aber da tut es nicht so weh, kannst du mal aufschrauben und einmal Abend mal easy peasy und dann guckst du den neuen Preis und denkst dir so, gut. Das werde ich dann das nächste Mal auch ein bisschen defensiver ankündigen. Aber ja.
Aber man kann gerade mit Sake, kann man mit sehr vielen Vorurteilen aufräumen, ähnlich wie mit dem Rezina, was du vorhin erwähnt hast. Mhm. Gibt es sonst irgendeinen Weinmythos, mit dem man aufräumen sollte, was ein totales Vorurteil ist, wo du sagst, schade, dass das immer noch so präsent in den Köpfen der Leuten ist?
Das folgt. Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren schon wirklich viel, viel geändert. Aber es ist das Thema Farbe als Indikator. Mhm. Also als Qualitätsindikator. Das ist natürlich bei der Generation vor uns noch ein viel stärkerer Faktor gewesen. Oder früher eben, weil natürlich in Deutschland das da eben nachgefärbt wurde. Aber dass teilweise ja zarte von der Farbe sehr, sehr helle Rotweine, teilweise bestes Beispiel vielleicht manche Grenache oder sowas in der Art. Und das sind richtige Kanten und damit wirken aber von der Farbe total zart oder andersrum. Das ist sowas. Oder natürlich kann man von der Farbe viel auf den Wein schließen, ganz klar. Aber ich würde schon sagen, in den meisten Fällen ist es sinnvoll, wenn man Farbe nur bewertet, ob sie einem persönlich gefällt oder nicht und nicht anfängt, eben zu viele Schlüsse daraus zu ziehen. Und ja, und das ist, damit muss man immer noch mal manchmal so ein bisschen aufräumen, wenn dann Leute eine Farbe sehen und dann gleich meinen zu wissen, was sich da genau abspielen wird. Und dann ist das ganz oft nicht der Fall.
Wertest du einen Wein nach Farbe? Also überhaupt oder?
Ich ziehe niemals in meine Qualitätsbewertung ein. Ich sage nur, ob es mir persönlich gefällt oder nicht. Und wenn es mir persönlich gefällt, wenn er eine strahlende, helle Farbe hat oder irgendwas anzubieten hat, was irgendwie besonders ist, dann ist das schon ein nettes Asset. Mhm. Aber es ist nie was jetzt in irgendeiner Form eine wirkliche Relevanz für mich, wenn Wein hat.
Interessanterweise werte ich es schon, aber in dieser konträren Richtung. Also wenn Wein richtig transparent ist und eben, wie du sagtest, entweder leuchtet oder auch eine gewisse Trübheit hat, versuche ich ihn damit schon einzuordnen. Das ist für mich ein sehr interessanter Informationsgeber, auch über die Reinheit des Weins, über die Typizität, über auch die Typizität der Herkunft und der Machart daher schon, aber ich weiß, dass du was ganz anderes meintest und dass du eigentlich gar nicht oder hören möchtest, dass dunkel gleich gut ist.
Zum besten Beispiel, ja, das plakativste Beispiel auf jeden Fall.
Oder dass Violett nicht die schönste Weinfarbe ist.
Ja,
oder
ja.
Kirschrot. Bei dir selber irgendwelche Wünsche noch, wo du sagst, das habe ich vor, das ist mein Ziel, das ist mein großes Vorhaben, irgendwas, worüber du sprechen möchtest?
Ja, also natürlich aktuell, weil es gerade so ein bisschen mein Hauptfokus ist, noch mehr eben, obwohl der Markt da ja eine unglaubliche Entwicklung macht, also das Thema entalkoholisierten Wein, klammern wir mal jetzt mal aus.
Ja, wirklich? Hast du da keine guten Erfahrungen mitgemacht? Oder verabscheust du das? Oder findest du das alles scheiße?
Verabscheuen ist ein bisschen hart. Und ich habe jetzt manche Sachen noch nicht probiert, wie zum Beispiel jetzt irgendwie Schloss Johannesberg, die diesen einen da mit den ganz alten Reserven rausgebracht haben. Aber ich finde bei mir immer auch bisher, dass die Leute reagieren da vielleicht unterschiedlich sensibel. Aber diese Aromatik von dieser Unkohl-Osmose ist einfach eine Geschichte, wo ich immer das Gefühl habe, so würde Schweiß von einem Roboter schmecken. Also es hat so eine blecherne Laktik, so ganz so komisches. Also ich kann das, wenn das nur müh schmeckbar ist, bin ich raus. Also und das ist natürlich ein hochtechnischer Eingriff und ich will auch nicht irgendwie sagen, dass ich dann nicht die nächsten Jahre noch was tun kann. Am Anfang, so Mitte der 2010er Jahre, bei diesen ganzen alkoholfreien, Anführungszeichen, Spirituosen, die waren auch alle noch extrem unbeständig und da gibt's ja echt ein paar sehr, sehr gute Beispiele inzwischen. Das kann sich alles entwickeln. Aber halt was, also und ich bin auch schon wahnsinnig beeindruckt, also da kannst du nennen so Ahrensburg, Ferral, Wilbrig, also die Proxy-Erzeuger, was da passiert. Aber das ist eben dieser Proxy-Ansatz, also das Stellvertretergetränk für Wein, wo man ja Ultrakomplexität, wo man sehr zuckerreduziert arbeiten kann, da noch weiter auszubauen und mich dann noch weiter so in die Entwicklung reinzugeben. Das ist gerade so der Hauptfokus, aber ich hoffe, und da bin ich mir auch sicher, dass es auch passieren wird, dass jetzt gerade da ich das Thema, also das ist der Alkoholsegment oder gerade Wein, dass ich mir da gerade auch das große Glück habe, mir eben viel zeigen zu lassen, weil die anderen beiden da einfach so wahnsinnig viel mit reinbringen, dass dann irgendwann so die volle Begeisterung auch wieder zurückkommt und man dann nochmal einfach so wie so zweiter Frühling nochmal richtig angreifen kann. Ja, also deswegen bin ich ganz gespannt. Deswegen, das ist immer das Interessante, ne? Es entwickelt sich halt stetig weiter. Und es kehrt irgendwie nie so eine, also manchmal kehrt sogar fast ein bisschen zu wenig Ruhe rein. Das ist halt, aber dafür sind wir hier am falschen Ort in Berlin. Hier ist halt immer irgendwie Bewegung drin. Oder es gibt halt ganz viele Einflüsse von außen, die man ausgesetzt ist. Aber ja, das bin ich einfach immer wirklich einfach sehr positiv. Manchmal muss man sich natürlich auch Sachen einstellen, auf die man sich nicht einstellen sind. Das sind dann natürlich eher so, also Einflüsse von außen. Aber ja, dass diese Dynamik erhalten bleibt.
Deine Fähigkeit, Wein nicht zu erklären, sondern ihn erlebbar zu machen, ohne dabei in dieses belehrende Muster zu verfallen, ist großartig. Danke für dieses tolle Gespräch. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und einmal mehr gezeigt, dass Sommelerie weit über das bloße Einschenken irgendwelcher Weine oder Getränke hinausgeht. Es ist eigentlich vielmehr eine Form der präzisen Kommunikation, die du absolut perfekt beherrschst. Ich mochte deine Perspektive, den Gast als Gegenüber und nicht als zu bespielende Fläche zu sehen. Die Gerichte, die du servierst, als Partner, mit denen du Hand in Hand durch den Abend gehst. Ich mag die Betrachtung deiner Rolle als Sommelier. Du schaffst es, das so radikal zu reduzieren. Genau deshalb ist es überzeugend. Bei dir merkt man, dass ein perfekter Weinservice eine Kombination aus Präsenz und Zurückhaltung ist. Vielen Dank für dieses so unglaublich angenehme Gespräch. Und last but not least natürlich auch ein großes Dankeschön an unseren Partner, an die Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Consiglio Vini, Segnet, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Danke für die Begleitung, danke für die Unterstützung, danke, dass wir dank euch diesen Sommeliers eine Bühne geben dürfen. Und dank euch heißt es wieder, nach dem Podcast ist vor dem Podcast, nach dem Freitag ist vor dem Freitag und nach Felix Fuchs geht's in den hohen Norden nach Hamburg, ins Weinrestaurant Witwenball. Und dort treffen wir keinen geringeren als Axel Bode.
Ich bin Santa Rubens und ich bin Champagner-Importeurin in Deutschland tätig. Ich arbeite ausschließlich mit kleinen Top-Winzer Champagner-Domains, die biologisch und organisch produzieren. Mein Fokus liegt auf seltene Raritäten und echte Schätze, die man nur selten findet. Und Felix war mein allererster Kunde. Schon bei unserem ersten Treffen spürten wir sofort diese besondere Verbindung, eine gemeinsame Wellenlänge, gegenseitiges Verständnis und ein echtes gutes Weingefühl. In diese 7 Jahre ist nicht nur eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entstanden, sondern eine enge Freundschaft. Ach, diese lange Berlin Nightlife-Nächte. Felix ist ein unglaublich professioneller Sommelier, ein Mensch mit großem Herz und einer warmen Persönlichkeit, die sofort begeistert. Seine besondere Stärke liegt in French Wines und gereiften Jahrgänge. Alte Vintage-Weine sind seine Leidenschaft. Und seine Empfehlungen in diesem Bereich sind immer präzise, inspirierend und von höchster Qualität. Eine meiner unvergesslichen Geschmackserlebnisse war alkoholfrei. Hatte ich übrigens im Restaurant Toulouse-Lautrec erlebt. Es war Tomatenwasser als Begleitung zu einem tollen Gericht. Es war mega, purer Wow-Effekt und bleibt bei mir forever. In meinen Augen ist Felix einer der größten Meister, wenn es um Wein und alkoholfreie Getränke und Getränkebegleitungen geht. Also ganz liebe Grüße, Hugs and Kisses, bye bye, viel Spaß und viel Erfolg euch wünsche ich von ganzem Herzen. Bisous aus Hamburg. Dankeschön. Ciao.